In Rocky Beach klirren die Autoscheiben, die ein geheimnisvoller Automarder serienweise zertrümmert. Und nicht nur das, ein Adler verschwindet. Ein Fall, der selbst für die drei Detektive unlösbar zu sein scheint. Doch dann geht dem ersten Detektiv ein Licht auf.
Hallo Benjamin Kasper.
Hallo Thomas Freitag.
Wie geht's dir?
Mir geht's herrlich.
Herrlich, ja. Ja,
richtig herrlich.
Möchtest du sagen, was heute für ein Wetter? Also wir sind zwar heute nicht in der Morningshow bei Rotz und Wasser, aber wie ist denn das Wetter heute?
Das Wetter. Also ich probiere mal nicht, mir was auszudenken, sondern die Wahrheit zu nennen. Ja. Es sind heute irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 32 und 35 Grad, schätze ich mal.
Ja.
Auf dem Weg hierher dachte ich, ich sterbe. Bin auch für 4 bis 6 Minuten tot gewesen. Immer wieder hat mich jemand wiederbelebt, weitergelaufen, wieder umgekippt, wiederbelebt, weil mir so heiß war und bin hier angekommen und bin froh, dass deine Wohnung nicht ganz so heiß ist.
Das heißt, perfektes Wetter für eine Aufnahme in die Zentrale. Nicht irgendwie draußen jetzt abhängen, den Sommer genießen, sondern einfach bei den Temperaturen sich schön verstecken in der kühlen Wohnung und eine Wie heißt die Serie? Was? Eine 3-Fragezeichen-Folge wollen wir heute besprechen, ne?
Mal wieder.
Ach so? Ja.
Nicht 3 Ausrufezeichen?
Nein. Also vielleicht erinnerst du dich, wir haben ja einen Podcast namens Die Zentrale.
Ja.
Wir befinden uns gerade darin und da besprechen wir 3-Fragezeichen-Hörspiele.
Ah.
Ist dieses Jahr ein bisschen schwierig. Wir haben es schon öfter angekündigt, weil wir ja im September, in 3 Monaten, stehen wir auf der Bühne im Maschinenhaus in Berlin und wir sind ausverkauft.
Wir sind ausverkauft. Ja, das ist eigentlich kaum vorstellbar, woher die alle herkommen. Nicht
aus
nur aus
ganz
Berlin.
Deutschland, aber aus Berlin kommen, glaube ich, 2 Leute.
Ja, also das ist ja der Witz.
Wir wissen ja, Berliner Publikum ist anspruchsvoll. Ich war ja schon auf sehr, sehr vielen Konzerten in meinem Leben. Und immer wieder, die Berliner stehen so mit verschränkten Armen da, gucken hoch und sagen, jetzt macht mal was. Begeister mich mal.
Aber das hoffe ich auch bei uns, dass es so abläuft.
dafür kommen zu viele aus ganz Deutschland, sogar aus der Schweiz. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, die meisten kommen aus NRW, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, ich habe aber auch ein bisschen, also ich wäre dafür so, wir kommen raus auf die Bühne, dann wird so ganz vornehm geklatscht, so, und dann sind alle still, wir ziehen die Show durch und immer so, wenn jemand vielleicht was Lustiges sagt, wird nochmal so geklatscht, so ein bisschen.
So ganz langweilig,
so,
ne?
Stelle ich mir, ja, so wäre meine Traum-Live-Show.
Meine nicht.
Ja, nee.
Also ich würde schon das irgendwie, ich würde vorher so den Leuten dann sagen, ihr müsst jetzt richtig, richtig ausrasten, dass man, wenn man das dann nachträglich dann nochmal als Podcast hört, nicht denkt, da sitzen 100 Leute, sondern da sitzen 10.000 Leute. So müssen die Leute ausrasten.
Ja. Aber wie würdest du das finden, so wenn da welche sind, die dann so rufen, hey Thomas, hey, oder so mitten in der Show, so, hey Ali, hey, wo sind deine Schuhe?
Nee, sowas möchte ich nicht.
Ja, also genau,
das
ganz
sehr,
schlimm, dann, oder?
Wenn ich den Programmablauf stören würde, wenn so ständig so, das glaube ich nicht, was soll denn das? So, das fände ich nicht so gut.
Ja, ne? Das glaube ich nicht, ist übrigens
das müsste, wenn dann nur von dir kommen.
Ja.
Also du, jetzt schon mal an die Leute, die kommen. Ja, Benjamin ist der Einzige, der während der Folgenbesprechung live auf der Bühne sagen darf, glaube ich nicht.
Oder alle einmal im Chor.
Ja, okay, dann machen wir so 3, 4, glaube ich nicht. Ja, okay, das ist ja immer noch alles noch, wir haben ja jetzt uns schon mal zusammengesetzt.
Einmal.
Und ihr hat uns den Fahrplan für den Abend präsentiert und so. Und das ist auch das Stichwort, wir wissen, dass wir in diesem Jahr sehr, sehr wenig zentrale Folgen bisher gemacht haben. Das ist uns bewusst. Dafür läuft's gerade richtig gut bei unserem Schwester-Podcast Rotz und Wasser. Seit 2 Monaten jeden Tag eine Morningshow in der Länge von 10 bis 20 Minuten schütteln Benjamin und ich da aus dem Ärmel. Also
sowas von lustig auch.
Ja, mir ist aufgefallen, es wird immer irgendwas vernachlässigt. Hm. Wenn der eine Podcast gut läuft, dann wird der andere vernachlässigt. Also wir haben ja Rotz und Wasser schon sehr oft vernachlässigt. Jetzt sind wir gerade bei Rotz und Wasser so richtig dabei. Und jetzt leider ein bisschen zentral darunter. Und ganz ehrlich, ich habe mich ja so ein bisschen darauf eingestellt. Du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, Thomas, wir müssen, glaube ich, mal wieder was für zentral aufnehmen. Es kam von dir.
Ich weiß. Ja, das kam wirklich von mir, weil ich gemerkt habe, oh oh, die Zahlen schwächeln, die Abrufzahlen. Ja, dann habe ich geguckt, Monat Juni nichts, Mai nichts. Und dann ist mir aufgefallen, ja, können ja gar keine Abrufzahlen sein, weil
es kommt nichts
veröffentlicht wird. Es ist nichts genau. da. Und deswegen war meine Anfrage an dich, Thomas, wollen wir mal was Leichtes, Lockeres, Schnelles aufnehmen? Und dann hast du eine wunderbare Folge, glaube ich, aus dem Hut gezaubert heute. Mhm.
Genau, das war die Prämisse. Benjamin hat gesagt, komm, dann machen wir halt mal wieder eine Folge zentral zusammen. Da freuen sich bestimmt die Leute auch drüber. Aber sie darf nicht zu lang gehen, sie darf nicht zu kompliziert sein. Sie muss halt schnell vorbereitet sein. Und dann bin ich eine Minute in mich gegangen und dann wusste ich gleich, wir besprechen heute die drei Fahrzeuge der Automata.
Ja. Ja. Also du hast mir die dann auch mitgeteilt.
Genau, weil
dann bin ich sofort auf Spotify, hab mir die Laufzeit da geguckt.
David hat ehrlich gesagt, ja, die darf nicht mehr als 40 Minuten gehen. Sie geht 45 Minuten.
Ja, es geht ja.
Ja, genau, da habe ich so eine Nachricht bekommen. Ich habe gesagt 40, aber ist okay. Deswegen. Ja. Aber ich freue mich sehr, es ist eine klassische Folge, in dem Sinne mal wieder eine Folge, die ich seit Teenager-Tagen schon kenne. Und das Witzige war, meine Freundin war zu dem Zeitpunkt hier und dann hatte ich so überlegt, okay, was ist eine Folge, die wir beide, glaube ich, sehr gut schnell mal so aus dem Ärmel schütteln können. Und dann dachte ich so, der Automata. Und dann habe ich innerhalb von 10 Minuten bei einem Spaziergang meiner Freundin diese Folge nacherzählt und gemerkt, ich brauche eigentlich gar keine Vorbereitung für diese Folge, weil ich kann da mitspielen.
Welcher Charakter wärst du?
Ich wäre dieser Polizist, der dann kommt, jetzt haben wir euch Vandalen endlich erwischt. Das wäre ich. Ja. Du wärst der alte Mann. Halunken, lieber, schlag euch zusammen. Das wärst du.
Ja.
Und Oliver Morton. Den jungen Herrn schlagen, das kommt überhaupt nicht in Frage.
Oh Gott, jetzt mache ich mich gleich unbeliebt. Nee, der Sprecher von Morton, doch.
Ja,
der
Sprecher von Morton. Ja, David Hasselhoff, ja.
Ja, David Hasselhoff. Ich höre ihn immer öfter so in Hörspielen und in bestimmten Fernsehserien, also die jetzt nicht Knight Rider und so sind, sondern so. Mhm. Oder in alten Filmen höre ich den jetzt öfter, weil ich mir öfter alte Filme und so angucke, ja. Und ich weiß, ich kriege jetzt viel Hate und so, aber er ist nicht der beste Sprecher. Ich muss es wirklich sagen. Also in der Rolle von Knight Rider super, hier auch super und so, aber in ganz vielen Rollen finde ich. Ich weiß, also, hassen mich jetzt die Leute.
Nein,
aber
ich nicht
finde, natürlich hat er eine Stimme, so, die man sich merkt, die sehr einprägsam ist und so. Aber der ist manchmal nicht so in den Rollen drin. So.
Also Andreas von der Meden hat jetzt, sagen wir mal, eine knappe Spannbreite, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich mag ihn total.
Ich finde die Stimme toll.
Dass er nicht mehr da ist, ist ein wirklich großer Verlust, weil er eine tolle Stimme hat. Er ist perfekt für David Hasselhoff. Ja?
Perfekt,
Seit er nicht mehr da ist, David Hasselhoff macht ja trotzdem immer noch was. Und seitdem hat er auch keine Feststimme mehr. Jedes Mal, wenn ich David Hasselhoff irgendwo sehe, nicht mit Andreas von der Meden besetzt, tut
schlimm,
es,
oder?
Es das tut ist, weh. Ja. Es tut wirklich weh. Andreas von der Meden ist aber für mich auch kein Synchronsprecher in dem Sinne. Das ist für mich wirklich ein Hörspielsprecher.
Ja, aber ich finde, der deswegen wahrscheinlich, weil er richtig gut eigentlich ist, finde ich, bleibt er ganz oft unter seinen Leistungen. So, ja. Also er könnte mehr rausholen.
Der war auch, also ich meine, der hat ja auch sehr abgebaut dann zum Schluss. Ja, das hört man ja richtig leider. Also wenn ich jetzt hier mal gucke, okay, so viel ist es eigentlich gar nicht. Laut Hörspielforscher.de kommt er auf insgesamt 521 Rollen in Hörspielen. Aber ich glaube, da ist nicht mal alles erfasst. Also, und ich sage ja immer so gerne, wenn Europa ein Gefängnis wäre, dann war er einer der Hauptinsassen. Also der ist ja gar nicht mehr rausgekommen.
Aber kannst du das ein bisschen nachvollziehen, dass es so bestimmte Rollen gibt, wo du so denkst, entweder unpassend besetzt oder ja, jetzt merkt man wirklich, hat die Rolle jetzt nur schnell so runtergesprochen, weil, weiß ich nicht, weil die Geld gebracht hat. Ich
überlege gerade, es gibt doch dieses CIC-Video Synchronisation von den ersten Folgen Star Trek The Next Generation. Hast du die mal angehört? Also da gibt's leider kaum was bei YouTube. Aber bevor The Next Generation damals auf dem ZDF kam, 1990, gab es 1988 so 10 Videokassetten. Und die wurden
Die hatte mein Onkel.
Echt?
Ja, ich glaube.
Hat er die noch? Oh, ich würde das so gerne mal digitalisiert sehen. Und der hat nämlich, das wurde in Hamburg synchronisiert, dementsprechend, weil Next Generation wurde ja eigentlich alles in Berlin gemacht. Aber in Hamburg war dann, und dann bin ich, ich glaube, ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber ich glaube, Andreas von der Mähden spricht da Jordi.
Boah, ich glaube,
das kann ich mir
das
wirklich,
noch hatte, das passt, ich glaube
überhaupt nicht, dass Morten Jordi spricht.
Na gut, jetzt kommt auch noch dazu, dass Jordi ja im Deutschen auch noch diese prägnante Stimme hat und dann doch durch eine andere prägnante Stimme, der ja nicht ausgetauscht, die hat er ja zuerst dann eigentlich gesprochen. Aber ich glaube, mein Onkel hat die nicht mehr.
Das wäre echt schade.
Also, haben die eigentlich Wert, die Kassette?
Vielleicht, einfach mal gucken.
Frage ich ihn mal an.
So 2,50 Mark bei eBay ist bestimmt drin, ne? Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, du findest da auch kaum was bei YouTube. Du findest den Vorspann, der ist ja dann gesprochen von Hans Petsch, haben wir uns schon mal drüber unterhalten.
Ja.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Hier dieser Märchenonkel von Europa.
Ja.
Ja, genau, also das war die Prämisse, die Bami mir aufgetragen hat. Komm, wir machen jetzt mal wieder eine Folge Zentrale.
Aber du hast eigentlich immer noch nicht beantwortet, ob du das auch findest. So
was denn?
Das Andreas dass von er Leben manchmal
doch,
nicht
habe
so in
ich,
der Rolle
ist. Habe, ich habe gesagt, er ist auf David Hasselhoff perfekt, alles andere schwierig. Und dann habe ich gesagt, er ist aber in meinen Augen auch mehr ein Hörspielsprecher als ein Synchronsprecher.
Hey, dann hast du's.
Ja, habe ich schon längst beantwortet. Aber du bist ja gerne immer, du gehst ja immer gerne einen Schritt zurück, um das hier auszubremsen. Genau. Ja?
Weil ich Angst habe, dass wir die Folge besprechen müssen.
Ach so, du hast keine Lust, ja. Ja, da musst du auch zu sagen, weil ich habe echt gedacht, also meine Einschätzung war, ach, ich glaube, Bami wird die Folge erfrischend kurzweilig finden. Teilweise vielleicht sogar ein bisschen langweilig, weil, wenn man ehrlich ist, es geht hier einfach nur um scheiß eingeschmissene Autoscheiben.
Darum geht's gar nicht. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir so lange schon keine Folge mehr besprochen haben, so klassisch.
Ja, aber
und wir uns ja die letzten Male intern ohne euch so ein bisschen gegenseitig, also was heißt gegenseitig, unser, wie wir es machen, kritisiert haben. Und ich habe Angst, dass es da hängen bleibt. Aber nein,
Benjamin, ich kann dir diese Angst nehmen, ich kann dich beruhigen. Der Hörspiel-Podcast-König ist da. Der wird dir helfen.
Hä, Olli?
Ja, ich bin dabei.
Ja.
Und ich werde hier meisterlich durchleiten.
Okay, ich bin gespannt.
Okay, aber ich würde auch sagen, wir fangen jetzt auch mal an mit den allgemeinen Fakten, damit wir heute noch was von dem Tag haben.
Allgemeines.
Die drei Fahrzeichen der Automata ist heute die Folge, die wir besprechen. Das ist Buch Nummer 39 in Deutschland gewesen. Wurde im Jahre 1987 veröffentlicht. Auch da ist mal wieder ein bisschen alles sehr widersprüchlich. Ich habe ja hier dieses Buch, die drei Fahrzeichen, die geheimen Bilder mit den ganzen Covern.
Ja.
Da steht Erscheinungsjahr Februar 1987. Das ist aber merkwürdig, weil das Hörspiel trägt die Nummer 40 und wurde am 22.11.1986 veröffentlicht. Mit einer Länge von ca. 45 Minuten. Das heißt, wir hätten hier wirklich mal den Fall, dass ein Hörspiel vorm Buch kam. Kann ich mir kaum vorstellen, aber vielleicht hatten die ja damals schon das Skript zur Verfügung und der Kosmos Verlag hat ein bisschen getrödelt und deswegen konnte Europa in dem Fall mal ein bisschen schneller veröffentlichen, aber keine Ahnung.
Ja, mich wundert immer, dass sowas nicht so in den Büchern steht.
Was?
Na, weil das ist ja schon was ganz Besonderes und dass das dann nicht da steht, warum und wieso. Ist so ähnliches, du warst ja beim Asterix-Museum, da haben ja auch Infos und so gefehlt. Und so das wäre doch mal eine spannende Info, warum der Automata. Ja.
Okay, ich merke, du bist wirklich außer Form.
Nein, aber warum der Automata, was du ja eben gesagt hast, früher veröffentlichen wurde.
Ja, genau, aber warum, also wo soll das stehen?
Wie, wo soll das stehen? Da meinst, in dem Bilderding.
Ach so, nee, das ist, aber gut, Kosmos grenzt sich ja schon ein bisschen immer von den Hörspielen ab, dass sie ja, hier geht's nur um die Bücher.
Ja.
Und da die ja die Bücher veröffentlichen und die Marke dann haben, wollen die natürlich ein bisschen damit prahlen. Warum sollen sie jetzt noch die Hörspiele damit reinnehmen?
Siehst du, durch meine Fragerei kommen aber immer wieder neue Infos raus, weil du so intelligent bist, dass ich jetzt zum Beispiel weiß, dass dieses Buch absolut nur die Bücher behandelt.
Natürlich, die Cover von Alger Rasch und
Silber Hätte ja auch sein können, dass da trotzdem ein paar Zeilen über die Hörspiele stehen. Ja?
Nein, dieses Buch ist natürlich eine Huldigung an die ganzen Cover.
Ja.
Und die Hörspiele sind ja in dem Sinne eine Zweitverwertung. Also das wird ja das Artwork und so alles für genutzt.
Hm?
Und die Vorlage und was Europa draus macht. Und wir wissen ja, dass da nur professionelle Leute arbeiten, ne? die Bücher aber eins zu eins umsetzen.
Ja.
Ne? Das wissen wir.
Das wissen wir.
Ne? Ja, der Autor ist William Arden, alias Dennis Lünz, wie wir wissen. Und in Amerika, ist mal wieder ein amerikanisches Buch, was wir haben, ist das die Nummer 38 gewesen. Wurde in den USA veröffentlicht am 12.09.1984. Eine andere Quelle sagt am 5.09.1984. Keine Ahnung, also in der Mitte wird die Wahrheit stecken. Ja. Und im Original trägt das Buch den Titel The Three Investigators, The Mystery of the Smashing Glass. Also eigentlich noch unspektakulärer.
Also wenn man
so will, das Geheimnis der zerbrochenen Scheiben.
Ja, aber der Automader hört sich auch
schrecklich an. Automader klingt extrem deutsch, oder?
Extrem deutsch und wieder so. Ich habe ja schon mal, also das kann ich ja immer wieder sagen, dass ich nicht finde, dass die Serie in Amerika spielt.
Ja, das hast du schon öfter gesagt.
Und gerade denn durch sowas, so der Automader und auch so, wie die so im Hörspiel davon reden, ich habe überhaupt keinen USA-Flair. Tut mir leid.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber jetzt stell mal vor, das würde im Original, also auf Deutsch übersetzt heißen, die drei Fragezeichen, die kaputte Scheibe. Das findet man jetzt auch nicht so geil, oder?
Aber hier, wie heißen die denn hier? Die Annette Blyton-Bücher.
Ja.
Hier, Geheimnis um.
Mhm.
Da hatte ich komischerweise mehr das Gefühl, dass es nicht in Deutschland spielt.
Also ich finde es immer interessant, dass du mal sagst, irgendwie, wenn du die Hörspiele hörst, dass du überhaupt keinen Amerika-Flair hast. Für mich hat diese Folge schon Amerika-Flair. Allein schon durch diese ganzen Namen mit dem hier Olive Street, Valerius Street und dann immer mit diesen vierstelligen Häusernummern hier, so
ja,
1600er Nummern, 1300er
Nummern. Ich
habe ich früher nie kapiert. Da habe ich wirklich gedacht, wie lang sind denn die Straßen in Amerika? So 1600 Hausnummern.
Ja.
Aber da funktioniert das System ja ein bisschen anders.
Ja, also guck mal, erstmal sind ja meine Ohren nicht die besten. Das weißt du, ja?
Ja, das wird immer schlimmer, ich
weiß. Ja, so Ohrenstäbchen im Ohr und so. Und bin ja recht so leicht schwer. Und wenn ich schon so einen Namen höre von den Straßennamen, höre ich einfach weg. Ich stell mir dann vor, die haben gesagt Weserstraße oder Punkstraße.
Ja, okay, aber die Weserstraße, die könnte beinahe 1600 Hausnummern haben. Die ist ja, die fängt da am Hermannplatz an und wenn man am Ende ist, ist man in Brandenburg.
Das ist gefühlt, oder?
Ja.
Aber so höre ich das und du weißt ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, da kommt ja ein Paul vor, du dann gleich wieder, der heißt Paul.
Nein, weißt du, warum ich das gesagt habe? Das ist mir nämlich beim Hören auch aufgefallen. Man ist sich wieder so ein bisschen uneins. Manche Sprecher sagen Paul, der Peter sagt zum Beispiel, hey Paul, der sagt's richtig.
Ja.
Ja, also dass es schon wieder eigentlich ein Regiefehler ist, weil es ist nicht einheitlich.
Das ist ja kein Regiefehler, sondern es wurde falsch eingedeutscht, aber dazu kommen wir später.
Nee, ich freue mich schon. Ja. Ja. Kommt auch ein Ärztewitz irgendwie, Paul heißt das Bademeister
im
Schwimmbad an der Ecke. Wie schade.
Leider nicht.
Gut, hast du noch Fragen zu diesen interessanten Eingangsfakten?
Ja, also William Ahn hat ja dann irgendwann mit drei Fragezeichen aufgehört mit dem Bücherschreiben.
Ja.
Hat er noch danach was gemacht? Als Autor.
Bestimmt, kann ich dir aber nicht sagen. Also, ich habe ja hier so ein kleines Büchlein, da komme ich später drauf. Hier ist auch noch so ein kleiner Lebenslauf über ihn drin. Aber da steht eigentlich nur, insgesamt schrieb er 14 Folgen für die Detektivreihe und ist Erfinder des legendären Peilsenders mit Notalarm, der bis heute zur Grundausrüstung von Justus, Peter und Bob gehört. Mhm. Also, der war dann irgendwie nicht mehr zufrieden, wenn ich mich nicht irre, habe ich mal gelesen in einem Interview, dass der ganz oft immer Ideen hatte.
Und die durften nicht eingesetzt
werden. Ja, genau. Und deswegen eigentlich, sein letztes Buch ist ja die Automafia. Das ist ja der allererste Crimebusters-Band. Da war er auch nicht so ganz zufrieden. Und ich glaube, er ist dann von selber gegangen.
Und
eigentlich ist das ja hier jetzt auch nicht mehr aktuell, ne? Weil im Prinzip gibt es ja jetzt 15 William Arden Bücher.
Kam ja jetzt eins raus im Jahr 2025. Genau,
hier Black Mesa, ne?
Von Christian R.
Genau, weil der Geist von William Arden ist in Christian Rodenwald gefahren, ins ferne Spandau und hat ihn in seine Tastatur von der Schreibmaschine ein unveröffentlichtes Buch, was ja auf so einer fünfseitigen, wie nennt man das? Vergessen wir das Wort.
Schreibmaschine.
Exposé, ja, so eine Outline, ja. Hat ja Christian immer wieder betont, dass in dieser Outline, 5 Seiten, war eigentlich die Story schon komplett in Kurzform niedergeschrieben. Er hat es ja gar nicht selber geschrieben, er hat es einfach nur übernommen und als Roman umgesetzt.
Ja. Wie viel Prozent entsprechen da der Wahrheit? Wie viel Mystik steckt da drin? Das werden wir nie erfahren.
Das werden wir nie erfahren.
Nein, aber jetzt ernsthaft, hat er auch die Telefonlawine erfunden, weil die hier 12-mal vorkommt?
Nein, die ist eine Erfindung von dem Erfinder der Serie, Robert Arthur. Weil schon im zweiten Buch, bei uns das erste Hörspiel, Super Papagei, kommt die zum ersten Mal vor.
Ja. Hast du schon meine
Spenzerschloss nicht, nein.
Okay, also schon meine Kritik gehört, die 12-mal vorkommt, die Telefonlawine.
Es kommen mehrere Elemente öfter hier vor, auch im Buch, darauf komme ich später.
Okay.
Aber ich kann dir das ja mal vorlesen, was ich mir hier notiert habe.
Ja, bitte.
Ich habe ja das Buch in der Vorbereitung komplett gelesen. Das ist auch selten geworden, dass ich es mal schaffe, ein Buch komplett zu lesen. Wie oft
das stimmt.
Wie oft ich hier sitze, sage ich, ich habe es nicht geschafft, ich hatte keine Zeit, ich hatte keine Lust.
Das stimmt, dann muss ich immer übernehmen.
Ja. Aber du hast
es auch nicht gelesen. Aber das habe ich gar nicht gelesen.
Aber du, ja. Und ich habe mir hier schon mal eingangs notiert, das Buch liest sich wie eines der ersten Bücher von der Serie. Viele Elemente aus vergangenen Fällen werden hier erwähnt und auch erklärt, zum Beispiel die Telefonlawine, die wirklich unendlich vorkommt. Ne? Ja. Dann kommt ja der Rolls-Royce vor mitsamt Morten, ja. Im Buch wird auch erklärt, nämlich, warum sie diesen Rolls-Royce nutzen können. Na, Benjamin, weißt du es?
Weil sie anrufen. Natürlich weiß ich das, weil Hitchcock gesagt hat, hier als Dankeschön, hier kriegt ihr das Auto.
Nein,
das
hat nichts mit Hitchcock zu tun.
Siehst du.
Nein, das, du warst ja damals bei unserer Besprechung zum Fluch des Rubins nicht dabei, Folge 5.
Nee.
Da haben sie ja diesen Klienten, August August.
Ja.
Ja, und der ist ja den Detektiven am Ende so dankbar, dass sie den Fall für ihn lösen. Und er ist ja dann reich, dass er ermöglicht, die Detektive können jederzeit bei dieser Autoverleihfirma anrufen.
Ich weiß.
Und den, nee, das wusstest du nicht. Ja, und den Chauffeur mitsamt Rolls-Royce einfach haben, ohne was dafür zu bezahlen. Und das wird in diesem Buch auch noch
erklärt. Das hast du mir in der allerersten Folge erzählt, die wir beide aufgenommen haben.
Das war Ende 2018. Also ja. Da verstehe ich, dass du das nicht
mehr weißt. Aber dann wusste ich das ja schon mal.
Genau. Ja. So. Aber ursprünglich, wie sind sie denn an den Rolls-Royce gekommen, bevor der Klient gesagt hat, ich bin euch so dankbar hier, ich sorge dafür, dass ihr den immer nutzen könnt. Sie hatten den ja schon davor. Warum denn, Benjamin?
Weil Justus damit immer rumgefahren ist zu seinen Stücken als Schauspieler.
Finde ich, ist eine schöne Erklärung, ist aber falsch.
Ne? Okay.
Jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt den Live-Auftritt. Und dann kommen so gemeine Fragen. Und da würde ich aber auch das Publikum auffordern, für jede falsche Antwort dürfen sie dir eine Tomate in den Mund drücken.
So eine schöne kleine.
Wir erinnern uns, ne? Benjamin mag keine Tomaten. Oh, das würde ich so feiern.
Nee,
ja? Wirklich. So, du hättest jetzt schon 3 Tomaten müsstest du essen.
Ja? Boah, aber so richtig große, fleischige.
Oh ja, oh da geht mir einer ab. Bei der Vorstellung. Nee, im allerersten Fall Gespensterschloss gewinnt er einen Preisausschreiben, dass er 30 Tage lang auf diesen Rolls-Royce Zugriff jetzt tut man nicht so wissen.
Ja, und ich wusste, dass das beschränkt ist auch auf 30 Tage.
Das ist ja, ich glaube, der Einzige, der beschränkt hier ist, na egal. Genau, unter anderem das. Also, das meinte ich damit, dieses Buch liest sich wirklich wie eine Blaupause. Wenn du noch nie ein 3-Fragezeichen-Buch gelesen hast, würde ich sogar den Automarder empfehlen, dass man den lesen kann und du verstehst komplett die Welt der 3 Fragezeichen, wie das aufgebaut ist. Zumindest die alte Welt.
Da habe ich jetzt wirklich noch eine Frage.
Ich hole schon mal Tomaten.
Nein. Aber die ist vielleicht ja ganz spannend. Ja? Ich mag ja diese älteren Bücher wirklich jetzt, weil die so der Schreibstil und die besonderen Wörter, die da vorkommen und so. Das mag ich generell, ja. Wie ist denn das bei den neuen Versionen so? Das wurde ja dann bestimmt auch nochmal neu aufgelegt und so. Ist es auch bei den 3 Fragezeichen, dass manchmal bestimmte Wörter oder Redewendungen ausgetauscht wurden?
Ich glaube, im Kern gehen sie gar nicht so ran. Das Einzige, was hier zum Beispiel wieder ist, ist ja die überarbeitete Version. Hier hatten sie ja dann nicht mehr die Lizenz des Alfred Hitchcock Logo und den Schriftzug zu verwenden. Und dann, wie in allen alten Büchern, in denen Alfred Hitchcock eine Rolle spielt, ist er hier gegen Albert Hitfield.
Ja.
Freunde von ihm nennen ihn Albert Hitfield. kommt der hier vor? Ja.
Ja.
Das haben sie eigentlich gemacht. Ansonsten würde ich schon sagen, vielleicht haben sie ein bisschen die Rechtschreibung überarbeitet, aber den Inhalt an sich.
Den Inhalt nicht, aber manchmal gibt es ja so das. Ist auch öfter so in Kinderbüchern.
Stilblüten nennt man das.
Ja, so das so ein Wort, weiß ich nicht. Was haben wir denn für ein altes Wort? Du.
Also, ich, ich kann dir sagen.
Wäschemangel. Keine Ahnung.
Eine Wäschemangel, ja.
Ja. Nein, aber dass dann die Wörter so ausgetauscht werden, dass junge Leser das Wort dann auch kennen.
Ich glaube, das machen sie bei den alten Büchern nicht. Also ich kann dir nur sagen, sie haben ja vor ein paar Jahren nochmal zum Beispiel das Gespensterschloss komplett mit neuem Cover vom Andreas Ruch rausgebracht.
Ja.
Und im Buch taucht ja eine Zigeunerin auf. Mhm. Also die wird auch wirklich so Zigeunerin genannt, auch damals im Hörspiel. Wir haben uns, glaube ich, auch drüber ausgetauscht. Und in dieser Neuauflage, da ist es keine Zigeunerin mehr, da ist es, glaube ich, eine Wahrsagerin. Ja. Aber witzigerweise, 2019 kam ja auch das Hörbuch raus zum Gespensterschloss, gelesen von Jens Wawrzeczek. Und da taucht wieder Zigeunerin auf. Obwohl, glaube ich, so fast, ein bisschen später erst kam die Neuauflage. Da hat man aber nicht drauf geachtet damals. Dass man hat das Hörbuch eingesprochen und da hat keiner gesagt, nee, das geht nicht, das musst du ändern.
Und wie heißt der Thorsten Ruch?
Andreas Ruch.
Andreas Ruch.
Es sind 32 Grad, Leute, also wir sind jetzt wirklich ein bisschen durch heute.
Hat Andreas Ruch auch so ein Cover so mit, also was besonders so duftet? Nee.
Ja. Ich würde jetzt mal zum Cover kommen.
Ja, deswegen passt doch.
Das Cover.
Ja, pass auf. Ja. Ich gebe jetzt dir erstmal, hast du die Hände gewaschen?
Ja, natürlich.
Nicht.
Ich wasche mir immer die Hände.
Die Kassette.
Ich wasche mir immer die Hände, außer ich war auf Toilette.
Ja.
Ja. Steht auch in was?
Ja, da kommen wir später zum Klappentext. Okay. Ja?
Ach so, ich sollte mir das Cover angucken. Du sollst jetzt erstmal das
scheiß Cover angucken.
Ja, Entschuldigung, ich hab das verlernt.
Wir müssen wirklich wieder mehr Zentrale machen, das geht so nicht. Ja?
Also, ich sehe Alfred Hitchcock.
Wie er am Steuer sitzt.
Bitte.
Aber du hast recht, das ist Alfred Hitchcock, nur man sieht nur einen Schatten. Aber ich denke mir mal, er wird es sein.
Also, ich bin jetzt ein bisschen gemein. Mhm. Ich glaube, dass Frau Eiger sich nicht. Oh Gott, die hassen mich wirklich alle. Also, ich finde nicht, das ist so ihr ausgefeiltes Cover. Es sieht relativ simpel aus, sagen wir mal so.
Ja, also man sieht einen kleinen roten Wagen auf einer Landstraße. Die Scheinwerfer springen quasi dem Zuschauer ins Gesicht.
Ja.
Man wird dazu geblendet. Im Hintergrund ist Dämmerung, also die Sonne geht unter. Bergige Landschaft. Links sieht man so zwei Bäume, die da mit einem Wald andeuten. Und das Auto rast auf den Betrachter zu.
Also ich muss sagen, die Farbgestaltung finde ich wieder super, so vom Hintergrund und so. Und es kommt ja auch so eine gewisse Schnelligkeit drüber, weil das so verwaschen ist, links so. Aber was das Cover so ein bisschen kaputt macht, die Scheinwerfer.
Ja.
Gerade, ja, wenn man jetzt im Auto sitzt, das linke, oder wenn ich raufgucke, das rechte, das ist nicht richtig eingestellt in der Höhe. Also das
leuchtet. Aber pass auf, wenn sie direkt dir ins Gesicht leuchten würden, dann wirst du den Rest vom Cover auch nicht sehen.
Nee, das wäre auch geil, wenn das so ein bisschen so durchschimmert.
Ja.
Nee, aber weißt du, was ich meine? Ich finde, die Strahlen, die sind auch zu. Also so ein bisschen ein Transparenzeffekt hätte ich toll gefunden.
Mhm. Aber vergiss nicht, wir sind hier Ende der 80er Jahre, was so Artwork angeht.
Ach so, da konnten wir nicht zeichnen. Okay.
Nee, das nicht, aber damals hatte man vielleicht andere visuelle Vorstellungen.
Ja. Nein, ich mag das Cover wirklich sehr von den Farben, aber ich mag die Strahlen nicht von dem, oh Gott.
So. Benjamin kriegt jetzt von mir besagten Bildband, das Geheimnis und die geheimen Bilder. Ja. Und da sind ja immer auch Alternativcover drin. Beschreib doch mal, was du siehst.
Ja, also einmal sehe ich, also das erste Cover, was ich sehe, ist. Also erstmal sind die alle so zersplittert, die Cover.
Ja,
wegen Smashing Glass. Das ist wahrscheinlich wegen der Scheibe.
Ja.
Aber da ist nicht die Scheibe vom Auto zersplittert, obwohl bei ein paar schon. Aber auch der ganze Hintergrund ist zersplittert. Mhm. Und das erste Auto hat Zähne.
Ja, das ist ein bisschen wirklich albern. Jetzt. Kennst du hier Herbie Groß in Fahrt, den zweiten Herbie-Film? Da träumt doch hier der Alonso.
Genau, so sieht es aus.
Er ruft beim Arzt an, der kann nicht schlafen. Da sagt der Arzt, ein bisschen Schäfe zählen. Und dann sieht man erst so Schafe über den Zaun springen, dann haben plötzlich die Schafe die Nummer 53 und dann kommen so VW-Käfer, hier Herbie, mit Zähnen. Das ist, fand ich als Kind ein bisschen gruselig, aus heutiger Sicht sehr albern. Ja.
Also das Problem ist einfach, die Windschutzscheibe beim Auto ist zersplittert, denn der Weg irgendwie wird zersplittert, dargestellt, wo das Auto steht in der Mitte. Und der gesamte Hintergrund ist dann noch zersplittert. Das ist leicht übertrieben mit der Zersplitterung, finde ich, um auf die Folge.
Mich macht es ein bisschen an, wie du mal das Wort zersplittert sagst.
Ja. Und man muss sagen, aber ich denke mal, das sind ja nur Konzeptzeichnungen. Also es war hoffentlich noch nicht das Fertige.
Bei uns wäre es so. Bei uns wär's so, weißt du, wir sind ja die faulsten Säue. Ich sag nur, ja, bei uns wär's so, also normalerweise zum Beispiel auch Musiker machen ja immer erst eine Demo und so. Ja. Bei uns ist das so, nee, ist jetzt fertig.
Ja. Und übrigens, wenn überhaupt noch nicht das letzte Cover am besten, weil, guck dir mal da die Strahlen an vom Licht.
Das ist
da
das
ist ein bisschen transparent.
Das ist auch das ausgearbeiteteste Bild von ihr. Ja.
Aber ich mag das nicht, das ist alles viel zu unruhig und passt gar nicht zum Stil.
Aber das sieht eigentlich auch mehr aus. Lustigerweise, ich habe das abfotografiert und hatte ich bei mir im WhatsApp-Status und mein Arbeitskollege sagt zu mir, warst du im Museum? Ich so, wieso? Ja, du gehst doch nie ins Museum. Ich so, warum denn? Ja, du hast doch so ein Bild in deinem Status. Ich dachte, wo ist er denn? Aber ich kenne dich doch, du gehst doch nicht ins Museum allein. Da habe ich gesagt, das ist von der Drei-Fragezeichen-Folge. Ach so.
Nein, also man muss ganz klar sagen, das Ausgearbeiteteste ist wirklich das Buchcover.
Lies doch mal vor, was da unten steht.
Smashing Glass lautet der amerikanische Originaltitel. In den Entwürfen gut zu erkennen. Am Ende fiel die Wahl auf die hypnotische Kraft der Autoscheinwerfer.
Mhm. So, du willst ja mal wissen, wie ich das Cover finde.
Ich gebe übrigens, kannst du mir nochmal, also wo ist denn die Kassette? Hast du mich schon wieder weggenommen?
Nee, die hast du mir gegeben.
Dreckschwein. Ich finde sogar das in dem. Gib mir mal kurz das Buchcover, bitte.
Oh,
ja, tut mir leid.
Du hast das Cover doch da
abgebildet. Ja, aber es sieht hier so, die Farben sind so stark.
Sag mal, was willst du denn von mir?
Die
du
Farben.
Hast alles in der Hand und du willst immer noch was. Wirklich.
Die Farben in dem Buch hier, in dem Drei-Fragezeichen-Buch, die sind zu kräftig. Die sind hier auf diesem Buch und auf dem Kassettencover nicht so kräftig. Das wurde also computermäßig überarbeitet, so leicht.
Ja, es wurde bestimmt eingescannt und dann.
Und dann nochmal so ein KI-Effekt drauf.
Ja, genau. Ja. Deswegen, wie gesagt, es ist Alfred Hitchcock, der am Steuer sitzt, aber das ist ein Fun-Fact.
Nein, also ich mag das Cover 7 von 10, bis auf die Autoscheinwerfer.
Ja, okay. Du kannst den Band jetzt schließen. Wir brauchen den jetzt nicht mehr.
Damit mein Finger da rauskommt.
Und auch so das? Genau, diese ekelhafte, versiffte. Ja.
Ja.
Also ich mag das Cover auch. Gib mir mal nochmal die Kassette, bitte. Weil irgendwie, ich sag mal so, hat schon wieder eigentlich so nichts wirklich mit der eigentlichen Story zu tun, weil es geht um zerbrochenes Glas.
Jemand fährt da schnell weg, warum?
Genau, für mich hat es eher so wie
Automafia eher.
Ja, oder halt irgendwie, weiß ich nicht, wie einer, der gerade Mord begangen hat und jetzt schnell nach Hause rast. Ja, so sieht es für mich aus. Aber ich finde, da ist eine Dynamik drin, da ist eine Geschwindigkeit drin, gerade weil der so auf dich zurast, dass du weißt, oh, der am Steuer, das ist kein guter Mensch.
Ja,
und aber dieses diffuse Licht im Hintergrund, also ich mag es, aber es passt nicht zur Story. Ich bin auch so bei einer 7-8 bin ich.
Weil man ist so, obwohl das wirklich simpel ist. Also es ist
super simpel. Ja.
Aber es hat die Folge spielt meines Erachtens nicht einmal in der Nacht.
Doch, das ist für mich ist es eine absolute Herbstfolge. Für mich spielt alles nachts beziehungsweise in der Dämmerung. Außer wenn sie auf dem Schrottplatz sind und sagen, Telefonlawine, das ist alles am Tag. Aber immer wenn die unterwegs sind, das spielt für mich alles abends im Dunkeln.
Das spielt mir gar nicht so.
Echt?
Ich hatte die ganze Zeit Surfstrand.
Nee, das ist für mich eine Herbstfolge. Die ist ideal, so im Herbst, so wenn es so ab 16, 17 Uhr dunkel wird, kann man die hören.
Aber wie kommst du darauf, dass es nachts spielt? Oder abends?
Erstens habe ich das Buch gelesen.
Ah.
Und zweitens war das schon immer so die Immersion bei mir.
Ja.
Ja. Okay. Geh doch mal im Hörspielskript, im Podcast-Skript meine ich, auf Seite 5. Ja?
Okay.
Da habe ich dir nämlich das amerikanische Originalcover eingefügt. Beschreib doch mal, was du da siehst.
Ja, da sieht man die drei Detektive. Also erstmal die Kamera sozusagen ist im Auto. Man sieht ein Lenkrad. Man sieht ein bisschen was vom Sitz. Und man sieht die zerbrochene Scheibe. Und hinter der Scheibe stehen Hans, Franz und Lulli.
Und sie gucken ein bisschen belämmert und dämlich ins Auto rein durch die zerbrochene Scheibe.
Na gut, das sollen wohl die drei Fragezeichen sein, gehe ich mal von aus. Ich bin krasser Detektiv.
Ja, du bist super krass. Das ist ja das, was immer war. Im Amerikanischen sieht man ja auf allen Covern immer die Jungs. Im Deutschen hat man sich ja dagegen entschieden, weil das war ja immer die Prämisse zu sagen, Der Leser soll sich sein eigenes Bild von den drei Fragezeichen machen. Man möchte nicht die abbilden, damit immer deine Vorstellung bleibt, wie du die dir die vorstellst und denkst, Justus sieht für mich so aus, Peter sieht für mich so aus.
Obwohl ich sagen muss, dass ich dieses Cover auch irgendwie sehr mag. Das hat sowas.
Ja.
Aber doch, das hat so, was ich so vorhin gesagt habe, so mit Geheimnis um so.
Das ja, so diese, es ist mir aber schon zu sehr on the nose, ne? Während wir hier so ein mystisches, also
Ding, komisch, ist so sehr an der Nase.
Ja, genau. Während du hier so ein mystisches Bild hast, wo du alles reininterpretieren kannst mit diesem kleinen Auto, siehst du halt direkt, du siehst diesen dummen Titel, The Mystery of the Smashing Glass, und du siehst jetzt aber auch eine Autoscheibe, wie die dämlich da durchgucken, so, Ja, also deswegen, das ist schon zu krass, finde ich. Also, hier kann ich gar nichts mehr reininterpretieren. Also ich mag diesen blutroten Hintergrund. Das hat für mich was von einem Horrorfilm. Also hier könnte jetzt auch der Tall Man aus Das Böse kommen. Der steht jetzt hinter denen. Weißt du? Also, oder es könnte ein John Carpenter-Film sein. So was das Artwork angeht. Da gebe ich dir recht. Aber diese kaputte Scheibe, wie die dämlich da durchgucken, das finde ich macht es ein bisschen kaputt.
Ja, aber da denkst du halt bei der deutschen Fassung, boah, krass, irgendein Marder, der Auto fährt und.
Nee, bei mir ist es immer so, wenn sobald ich mal das Cover in der Hand habe, schmeiß ich es auch vor Schreck weg, weil ich denke, ich werde gleich überfahren.
Ja, aber das hat ja nichts mit der Folge zu tun.
Ja.
Deswegen, also ich finde dieses amerikanische Cover auch gar nicht so schlimm.
Ja, aber wie gesagt, das ist mir zu simpel. Beziehungsweise es ist mir schon, so, das ist richtig so für Dummies. Oh, kaputte Scheibe, oh. Siehst du, ich mache mich jetzt wieder beliebt.
Ja. Und wie findest du eigentlich in den amerikanischen immer da so das Schlüsselloch?
Das mag ich. Lustigerweise, das haben sie nämlich geändert. Davor war das immer der Schatten, also das Konterfei von Alfred Hitchcock. Und das haben sie dann, nachdem er gestorben ist, in so ein Schlüsselloch geändert.
Ja. Mhm. Und wie findest du das englische Ding da? Shattering Evens Bewilder a Town.
Was bitte?
Ja.
Kein Wort verstanden.
Es steht ja, kannst du selber lesen.
Ja, aber ich habe dich nicht verstanden.
Ja, ich habe nur Englisch vorgelesen und ich wollte ja, jetzt,
das,
wie du das findest.
Ich finde, das kann weg, weil das sollte entweder größer dastehen oder ganz weg. Ja. Aber weil so sieht es aus wie, weiß nicht, jetzt hätte ich selber mit dem Filzstift draufgeschrieben.
Ja, das Problem ist ein bisschen, es sind zu viele Schriftarten und zu viele Schriftfarben. Guck mal, du hast das, weiß nicht, fast türkises Smashing Glass, dann hast du das grelle The Mystery und dennoch rot ist ein bisschen vollgepackt.
Na gut, da ist es aber, also das Bild selber ist einheitlich, die Schrift ist halt.
Ja, genau.
Ich sehe auch gerade, dass das Smashing Glass, das ist ja so auch zerbrochen, die Schrift.
Ja.
Das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Siehst du, jetzt gefällt dir das Cover doch langsam besser.
Ich habe nicht gesagt, dass ich es scheiße finde. Ich finde es zu sehr simpel oder zu versimplifiziert. Siehst du, ich kann es nicht mal aussprechen. Ja. So schrecklich finde ich das. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, nach über einer halben Stunde das Cover schon mal besprochen, ne? Bevor wir zum Klappentext kommen, würde ich gerne ein bisschen Trivia jetzt abarbeiten.
Ja.
Das ist immer noch wir sind immer noch im spannenden Teil der Folgenbesprechung. Ne? Also, 2010 brachte der Kosmos Verlag drei Bücher von William Arden in einer Sonderausgabe in Ganzleinen auf den Markt. Das ist ja das kleine Büchlein, was ich hier habe. Die Bücher sind etwa nur halb so groß wie ein regulärer Drei-Fragezeichen-Band und haben dafür einen Umfang von 224 Seiten. Also eigentlich fast doppelt so dick.
Benjamin stellt provozierende Mistfragen.
Ja, ich muss einmal kurz zwischengrätschen.
Ja, aber gerne.
Warum ist deins da so geknickt da, das Leinband? Warum ist das so unordentlich behandelt worden?
Weil ich es gelesen habe. Also, ich habe es mir 2010 gekauft. Ja. Und
du hast es so behandelt.
Ja, es ärgert mich auch sehr, dass es hier so ein bisschen. Aber ich habe es halt gelesen.
Wenn ich was ausgeliehen hätte von dir und ich hätte als Antwort bekommen, wenn ich dir was zurückgebe.
Ich kann dir nicht sagen, was ich vor 15 Jahren mal aus Versehen gemacht habe. Ja? Damals war ich ja noch mit meiner ersten Freundin zusammen und ich weiß, ich habe es bei ihr zu Hause gelesen und vielleicht hat es hier der dreijährige Bruder auch mal in der Hand gehabt damals. Ich weiß es nicht mehr. Ja? Guck mal, bei dir ist es so, wenn ich durch deine Bibliothek gehe, jedes zweite Buch, was ich in die Hand nehme, kann ich sagen, ist in die Wanne gefallen, ne? Und dann sagst du ja. Weil ich eingeschlafen bin. Ah, okay, Benjamin. Weißt du? Entweder wird auf mir rumgehackt, weil meine Bücher wie neu aussehen, oder wenn mal ein Knick bei mir drin ist, ist es gleich ein Weltuntergang, wirklich. Also, so. Von Alfred Hitchcock fehlt bei dieser Edition sowohl auf dem Cover als auch inhaltlich jede Spur. Ich habe schon gesagt, ne? Albert Hitfield begrüßt den Leser auf den ersten Seiten. Also, der macht dann einmal dieses Vorwort. Seid gegrüßt, liebe Freunde. Na, kennt ihr schon die drei Fragezeichen und so weiter? Das hat er im Original mal Alfred Hitchcock gemacht. Neben der Automata wurden der Teufelsberg und der Phantomsee in diesem Design veröffentlicht. Und ich weiß...
Ich habe Teufelsberg,
oder? Du hast Teufelsberg zu Hause, ja. Genau. Und ich weiß, irgendwann war ich mal bei dir zu Hause, hast du gefragt, so, guck mal, was ich hier hab, wie toll, das hast du nicht. Ich so, doch, ich habe auch so ein Buch.
Aber ich glaube, das ja. könnte sogar sein, es gibt ja in Berlin...
Corys Shop? Nee, die gibt's nicht mehr.
So ein Buchladen. da kostet jedes Buch, ich glaube, mittlerweile 3 Euro, oder?
Wie heißt denn der Laden? Wo ist der Laden? Wo soll ich das denn wissen?
Na hier, wie heißt der denn hier? Na, bei dir hier.
Ach, hier, Café Tasso.
Café Tasso, genau. Ja. Wer da mal hingehen will, die unterstützen. Und ich glaube, da habe ich das her.
Ach so, ja, die haben öfter mal auch so 3 Fahrzeugbücher.
Ja.
Warst du mal im Keller? Ich war letztens...
Da war ich auch schon mal im Keller,
ja. Ja, der ist interessant.
Nee, aber wirklich, da sind... Also, da kann man auch gut... Kaffee und Kuchen und alles vegan, glaube ich. Oder was heißt vegan? Alles Bio, wollte ich eigentlich sagen.
Deswegen heißt der Laden ja auch Café Tasso. Wenn er Metzgerei Tasso hieße, dann gäbe es da was anderes.
Auf alle Fälle unterstützt ruhig den Laden. Ich finde den eigentlich ganz toll.
Mhm. Ja, ich gehe auch
und ganz da gibt es wirklich stöbern. Ganz oft 3 Fragezeichen-Bücher. Und wirklich in einer Qualität, wo ich so denke, das ist doch neu.
Ja, aber das ist nicht gut, weil ab und zu hole ich mir da ja gebrauchte Fahrzeugbücher. Ja. Wenn du jetzt hier Leuten das als Tipp gibst.
Ja. Deswegen wollte ich ja den Namen gar nicht nennen.
Erstens, wir sind nicht in der Morningshow, ja. wo man immer so einen Wohlfühltipp gibt. Und das ist eigentlich ein Wohlfühltipp, den du gerade gibst. Und dann, wenn die Leute jetzt alle hinrennen, dann sind alle 3 Fahrzeugbücher mal weg und dann kriege ich keine mehr.
Ich wollte den Namen des Ladens nicht nennen. Du hast mich angeschrien, warum ich den Namen nicht nenne.
Ja. Du hast mich gefragt, wie der heißt.
Nachdem du mich angeschrien hast.
Denn wenn du sagst, ja, es gibt übrigens einen Laden in Berlin, da kostet ein Buch 2,50. Wie heißt, wo ist der denn? Du sagst, was will der denn von mir?
Ja
genau. Also, es gab nur diese 3 Bücher. Ich weiß auch nicht, warum die das gemacht haben. Also, William Arden war zu diesem Zeitpunkt schon 5 Jahre tot. Es sind auch nur Bücher von ihm in dieser Form veröffentlicht worden.
Sind die teurer gewesen?
Oh, ich verstehe, hier steht gar kein
Preis. Da steht, glaube ich, auch nichts.
Nee, das. Ja, aber die waren jetzt wahrscheinlich so, lass das auch so um die 14 Euro gewesen sein.
Weil die scheinen ja irgendwie eingepackt gewesen zu sein.
Na, die haben auch hier so eine, wie nennt man das hier, so ein Lesezeichen, so eine Strippe.
Das liebe ich übrigens.
Was ja sonst die Bücher auch nicht haben. Und es ist halt ganz leer. Es ist schon irgendwie, damals fand ich das Format eigentlich richtig scheiße. Ich weiß auch gar nicht, aber der Automaler fehlte mir in meiner Sammlung. Deswegen habe ich mir den gekauft. Heute finde ich das richtig gut. Ich habe
das passt so im Hintern.
Das ist ein tolles, das kann man gut hier im Hoodie in der Bauchtasche auch tragen.
Ja.
Ne? Deswegen, das war jetzt richtig gut, damit unterwegs zu sein und so zwischendurch immer zu lesen in der Vorbereitung, dass ich mir jetzt fast wünsche, dass jedes Buch nochmal so rauskommt. Also Kosmos Verlag. Wir wissen ja, ihr hört diesen Podcast hier. Bringt doch nochmal alle Bücher in diesem tollen Format raus.
Obwohl dieses Format scheint nichts für dich zu sein, wenn das Buchcover da so
geklickt ist. Ja, und ich glaube auch, dass alle Leute, die damals 2010 da mitgewirkt haben, wurden doch inzwischen alle entlassen bei Kosmos. Ja, in der Erstveröffentlichung vom Hörspiel wurde Onkel Titus von Gottfried Kramer und Tante Mathilda von Ingeborg Kallweit gesprochen. Gottfried Kramer kennst du als Kid aus Nightmare, um mal bei David Hasselhoff zu bleiben. Ah. Für die CD-Veröffentlichung im Jahr 2001 hat man die damaligen Stammsprecher Andreas Beuermann und Karin Lieneweg die Zeilen nachträglich nochmal einsprechen lassen. Ja, also vielleicht hast du es gemerkt, du hast ja auch die alte Version nochmal
gehört. Natürlich habe ich das gemerkt, weil die hört sich ja 1000-mal jünger an, die
Die Mathilda-Sprecherin?
Ja.
Ich finde die gar nicht so schlecht.
Ich wollte gerade sagen, ich finde eigentlich
nichts gegen Karin Lieneweg,
aber nein, darum. Oh Gott, schon wieder unbeliebt. Nein, aber ich finde, die macht das ganz gut.
Ich auch. Ich mag sie irgendwie, weil die ist so erfrischend. Die kommt so an, so, ah, da seid ihr ja endlich. Hier, Willard Temple hat angerufen, ich soll euch ausrichten. Sein Onkel hat sich's überlegt und ich weiß gar nicht, was das soll. Ja, die wirkt so ein bisschen frischer und jetzt toll, dass die Karin Lieneweg das nochmal neu eingesprochen hat. Aber die wirkt wie ein bisschen so eine verwirrte alte Frau. Ich weiß gar nicht, was das soll.
Ja, ich finde auch für den Flair der Folge. Oh Gott.
Nein, aber
du hast recht. Fand ich die alte Sprecherin in diesem Fall besser.
Finde ich auch. Die passt besser für den Flair. Du hast es extrem gut beschrieben. Ich kann das gar nicht mehr was soll ich noch dazu sagen? Ich gebe dir recht. Genau. Auch für die Folgen 44. Na, Benjamin, wie hieß sie?
Von Turmsee Teil 2.
Nein, das war der gestohlene Preis.
Ja. Ach so, ja.
Und
für die Folge 44 war der gestohlene Preis.
Ja,
Weiß nicht, Folge 3 oder so?
Nein.
Achso, das war Folge 3, die wir besprochen haben wahrscheinlich.
Und, ja, die haben wir beide zusammen besprochen.
Ja.
Und Folge 45 wurde Mathilda für die CD-Fassung von Karin Lieneweg neu eingesprochen. Da haben sie es wirklich geschafft, für diese Folge hier, Automata, für die 44 und die 45, wurde Mathilda auch von 3 verschiedenen SprecherInnen gesprochen.
Gestohlene Preise, ich dachte, das wäre viel früher, also Folge 8, 9, 10
oder so. Das ist schon eine Weile her, dass wir die besprochen haben, das war 2020. Deswegen kommt dir das vielleicht so vor.
Nein, ich dachte so, das war eine ganz frühe Folge.
Ja, da hast du doch auch so ein Taschenbuch zu Hause, hier, wo man die Ohren so schön sieht.
Ja, das ist witzig. Das ist die beste Kamera, wirklich.
Also, apropos Neuauflage. Für die Neuauflage wurden auch kaum Musikstücke ausgetauscht. Dies ist die erste Hörspielfolge, Benjamin, die komplett ohne Carsten Bohn-Stücke auskommt. Weil die letzte Folge, die ausschließlich mit Bohn-Stücken ausgestattet war.
War der Superwahl.
Richtig. Mensch, woher du das weißt? Welche Nummer hat die denn?
36.
Richtig. Ja. Für die Folgen 37 bis 39 verwendet man noch die beliebte gepfiffene Melodie, die Arnolds Kinder reißen aus Part 1. Ja, wie geht die? Ja, fast.
Ja.
Du.
Mag ich nicht.
So, alle. Was?
So sehr. So sehr. Nicht so sehr.
Eine Rotz- und Wasserproduktion. Rotz- und
Wasserproduktion. So, tschüss. Nee, aber ich habe ja schon mal gesagt, was ich am liebsten mag.
Ja, baum. Wie oft denn noch? Schade, das ist nicht. Aber ich glaube, du wirst jedes Mal einen feuchten Fleck in der Hose haben, wenn so ein Fahrzeug-Hörspiel anfangen würde, ne? Baum. So in der 10-Stunden-Fassung.
Erstmal mag ich die klassische 80er, 3-Jahre-Zeichen,
Drei-Jahre-Zeichen?
Oh Gott. Drei-Fragezeichen-Melodie, wie die ausklingt. Das habe ich
ja
schon
mal gesagt. Du meinst die Vokoda-Musik, ja.
Ja. So. Die ist, guck mal. Ich habe die Folgen das erste Mal mit dieser Musik gehört, deswegen ist sie bei mir auf Platz 1.
Ja, ich weiß.
Und die gepfiffene Musik, ja,
ja,
das ist so für Kinder, so die in den 60er geboren wurden, die kein Tele 5 hatten. Da, ja, für mich. Die finden die gepfiffene Musik gut, die ist schön entspannt und so, aber die Vokoda-Musik, ich finde, die passt so zu den 3 Fragezeichen.
Allerdings wurde für die Neuauflage aus Gründen, die nur André Mininger weiß, Musikstücke ausgetauscht. So wurde zum Beispiel das fröhliche, rockige Thema Gabis Torte gegen die Neuaufnahme der Baum Musik ausgetauscht. Ja. Das kann man hören, nachdem die 3 Fragezeichen im Kastenwagen von Pauls Vater das kleine plattgedrückte Stückchen Blei finden. Also da, wie gesagt, es sind Musikstücke ausgetauscht, aber nicht so massiv wie sonst.
Was ist denn das für ein Stück? Das wurde gegen die Baummusik ausgetauscht?
Ja.
Kommt die Baummusik nicht, wenn die bei dem Onkel sind und rausgeschmissen werden?
Nee, das ist direkt danach. Die werden rausgeschmissen, dann kommt, das habe ich dir vorhin gezeigt, so ein Musikstück namens The Dandy. Ja. Also,
und dann kommt dieses.
Eigentlich heißt das Lied The Dandy in Klammern Benjamin Kasper, aber das ist zu lang, deswegen heißt es nur The Dandy. Und dann sind die in dem Kastenwagen und dann kommt die Baummusik. Also da ist nur eine Minute Hörspiel. Nicht mal. Der Erzähler sagt irgendwie, ja, jetzt untersuchen sie das Auto. Ah, guck mal, hier ein kleines Stückchen Blei, nehmen wir mit. Und dann kommt die Baum-Baum-Baum-Musik. Und im Original kommt, nach meiner Meinung, ein viel, viel besseres Musikstück. Das heißt Gabis Torte. So,
dann geh mal bitte auf Seite 17 von 23, du mich jetzt ja hier so fertig machst.
Ja.
Beide das gleiche Skript.
Man muss dazu sagen, wir haben uns wieder, nach 6 Jahren Podcast merken wir, die Arbeitsteilung ist viel besser, wenn einer vom Hörspiel die erste Hälfte Notizen macht und der andere die zweite.
So, deswegen. Da siehst du jetzt die Überschrift, der Wagen wird durchsucht.
Ja. Die 4 durchsuchen jetzt den Wagen.
So, und dann guck mal, da ist ja so ein Absatz.
Im Original kommt jetzt ein tolles Musikstück, in der neuen Version kommt Baum. Beides super. Okay.
So, was sagst du dazu?
Dass ich mir das Skript noch nicht komplett durchgelesen hatte.
Ja.
Aber ich freue mich, dass du das Stück im Original auch magst.
Ja, das hat nämlich wirklich was Erfrischendes, Fröhliches.
80er, rockiger, jugendlich. Fand ich gut.
Das ist mir ja schon mal aufgefallen, habe ich dir ja schon mal gesagt. Und glaube, du hattest es auch bestätigt, dass ich finde, dass ganz viele ausgetauschte Musikstücke was von der Fröhlichkeit haben. Also, dass sie weg ist.
Ja. Und das finde ich ja auch ärgerlich bei neuen 3 Fragezeichen-Folgen. Das haben wir schon so oft besprochen, dass dann irgendwie so Musikstücke vorkommen, die überhaupt nicht passen. Also statt irgendwie was Ruhiges, Mystisches, kommt irgendwie ein Techno-Remix von Das Boot. Ja. und keine Ahnung, und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, dann sind sie auf dem Jahrmarkt und anstatt dass so ein Jahrmarktstück kommt, kommt dann irgendwie
ja. Ich sehe es ja nicht ganz so kritisch. Ich finde, manche Stücke sind auch sehr gut und ich finde, da wird sich auch Gedanken gemacht. Aber was auffällt, dass wirklich so, gerade wenn Kinder das hören, da bin ich immer der Meinung, da müssen auch mal so fröhliche Stücke drin sein, damit die so abgeholt werden.
Ach so, ganz kurz nur fürs Protokoll, bevor wieder einer in die Kommentare schreibt. Ja, ihr seid in der Fahrzeug-Podcast und erwähnt es nicht. Heike-Dine Körting ist 80 geworden, vor wenigen Tagen, als diese Aufnahme hier, jetzt gerade, wo die Aufnahme stattfindet. Herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich. Und André Mininger ist 60 geworden. Auch hier, alles Gute nachträglich.
Und zusammen sind sie 140 geworden.
Erstens das und zweitens, du hast ja seine Handynummer.
Ich habe gratuliert.
Hast du ja?
Warte, oh, pass auf.
Kam eine Antwort.
Ich lese beides vor, die Antwort.
Witzig, beide Nachrichten
von dir. Ja, mit dir. Moment, wie heißt er? André Mininger? Ja. So ist er natürlich auch abgespeichert bei mir. Einen guten Tag, André. Wir vom Zentrale-Team wünschen dir alles Gute. Hoffentlich lesen wir noch viele weitere Bücher von dir. Mit so einem Lachsmiley. Jetzt seine Antwort.
Warte, André Mininger hat die Konversation verlassen.
Dann pass auf. Seine Antwort.
Ja.
Fertig.
Aber hat er es gesehen?
Nein. Es hat nicht mal zwei blaue Häkchen.
Kommt noch.
Es ist auf sein Handy angekommen, aber.
Ja, wird er, ich denke mal, ein Jahr oder so wird er sich bedanken.
Ja.
Ja. Gut. Alles klar. Weiter im Skript. Vielleicht ist es dir aufgefallen, Benjamin, es ist dir aufgefallen, das ist jetzt nur ein Stilmittel, das ich so einleite. Ja. Der gesamte Anfang des Hörspiels wurde überarbeitet. Das Musikstück setzt Armageddon. Du wirst jetzt denken, woher weiß Thomas all diese Namen? Ja, weil er ein Fan ist und ich besitze ja auch CDs mit den Soundtrack-Stücken von Manuel Backert, dessen Stücke damals sehr intensiv in dieser Periode der Hörspiele eingesetzt wurde. Mhm. Ja, dieses Setz Armageddon ist dieses komische dieses Musikstück. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Was drückt das aus? Beklemmung, Horror. Das ganz am Anfang ist in der alten
Fassung. Ja, ich weiß.
Ja, genau. Also das wurde in der Neuauflage gegen ein deutlich reduzierteres, aber bedrohlicheres Stück ausgetauscht, wie ich finde. Eher so ein, ich weiß nicht, wie das geht, aber du weißt, was ich meine.
Ja, so ein bisschen so.
Und auch hat man das völlig übersteuerte Bersten der Autoscheiben entfernt. Das laute Fahrradklingeln wurde zwar beibehalten, aber gegen ein leiseres Klingeln ausgewechselt.
Wieso klingelt der eigentlich?
Ja, das ist richtig unauffällig, ne? Das ist, damit du als Konsument des Hörspiels merkst, da fährt einer mit einem Fahrrad.
Ja, ich spoiler mal kurz, es wird später gesagt, ja, ihr kennt ja die Folge, dass er mit einem Luftdruckgewehr die Bleikugeln da durch die Scheibe schießt, weil das ganz leise und unauffällig ist. Mhm. Wer jetzt den Start hört von der alten Folge, das ist das Auffälligste, was man sich vorstellen kann, wie man eine Scheibe einschmeißt, so von den Geräuschkulissen her. Das ist
richtig übersteuert. Ich habe das auch hier vermerkt im Skript, also um das nur kurz zu Ende zu bringen. Insgesamt wirkt der Anfang nun unheimlicher und weniger laut und übersteuert bei der Neufassung. Und da habe ich ins Skript geschrieben, ist dir das aufgefallen, Benjamin?
Nein.
Standest du bei dem Krach im Bett?
Also es ist wirklich extrem laut.
Es ist extrem laut, ja, finde ich auch. Gut, in der Szene, in der Peter das Gespräch von Onkel Titus, Paul und dem Vater von Paul belauscht, ist der Sound im Original gedämpfter, sodass man merkt, die befinden sich in einem anderen Raum. In der Neuabmischung, also so kam es mir vor, klingen die Stimmen viel klarer und deutlicher.
Ja, das stimmt.
Danke.
Also weiß ich nicht, ob das jetzt auch so ein bisschen an der Soundqualität liegt von der alten. Ich glaube, das war eine Platte sogar, wa?
Nee, hier gab es keine Platten mehr.
Nee?
Nein, Folge 30 war die letzte. Also inzwischen erscheinen ja wieder LPs, aber damals mit Folge 30 haben sie das eingestellt.
Das ist witzig, weil das, was du mir geschickt hast, was du online geklaut hast irgendwoher.
Nee, das habe ich gefunden, lag auf der Straße.
Nee, das
da lag ein USB-Stick und da stand drauf Automater.
Das hört sich fast an wie eine Platte anstatt wie eine Kassette.
Es rauscht extrem. Ja. Ne? Apropos, das Stück Piper Beta von Manuel Backert war in den Erstauflagen der Hörspiele 40 bis 49 die neue Titelmelodie der Serie. Ich habe auch schon ganz oft dieses Podcast gesagt, das ist eigentlich mein Lieblings Titellied von den drei Fragezeichen. In der alten Auflage vom Automata ist das Stück insgesamt, ich habe nachgezählt, 9-mal zu hören. Und das ist sogar mir zu viel, muss ich sagen. Ich mag das Stück.
Ja, aber das nervt aber schon.
Da bin ich auch ehrlich, das nervt dann schon. Deswegen habe ich mir auch hier notiert, entweder fand man die Melodie so klasse und gut geeignet für die Folge, oder man wollte sie so oft wie möglich unterbringen, damit auch der dümmste Zuhörer merkt, dass man eine neue Titelmelodie hat.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen fröhlich und so, aber
also das so wär, oft. Das so wär, ein bisschen, pass auf, so wären wir ja auch. Sagen wir mal, wir haben jetzt plötzlich eine neue Titelmelodie. Und wir würden sie, glaube ich, wenn wir einen Podcast aufnehmen, wo dieses erstmal vorkommt, wir würden sie 40 Mal einspielen.
Weißt du,
weil wir sie so gut finden.
Das ist so wie bei, Terence Hill Supercop.
Oh ja, tolles Stück.
Auch ein tolles Stück, aber so nervig in dem Film.
Das ist generell bei fast allen Bud Spencer und Terence Hill Filmen, dass du hast dieses Titellied und das wird, glaube ich, 20 Mal innerhalb eines Films verwurstet.
Aber ich finde, bei bestimmten Liedern geht es, aber auch bei Supercop.
Ich mag das aber.
Ich mag das
aber
auch.
Aber es nervt aber wie hier. Ich sag Piper Beta, ich habe ja gesagt, ist mein Lieblingstitellied von drei Fahrzeichen. Aber hier nervt es mich. Weil es ist zu oft, dadurch ist es nichts mehr Besonderes.
Weißt du? Ja. Deswegen ist es Minninger.
Ja. Und apropos besonders, es ist ein Überleitungsfest hier heute. Ne? Mhm. Vielleicht ist dir aufgefallen, ein bekannter Schauspieler hat in diesem Hörspiel eine Rolle. Es ist Ben Becker.
Ja. Yeah.
Ich habe auch hier Nachforschung betrieben. Ben Becker wurde ordentlich von Frau Körting beschäftigt zu diesem damaligen Zeitpunkt. Neben seiner Rolle als Willard Temple in diesem Hörspiel war er auch in der TKKG-Folge 52 Überfall im Hafen zu hören. Auch im Barbie-Hörspiel Barbies Party am Strand trat er auf, in der Rolle des Popsängers Johnny, der dort in the middle of the night trillern darf. Also, das ist witzig, die spielen es einfach ein. Du erinnerst dich in the middle of the night.
Ja, natürlich, so. Dieses Stück, was es angeblich gibt und was in den Charts war in
Tokio, keine Ahnung. Wo André Minninger sagt, angeblich hat er noch die Hälfte auf irgendeiner überspielten Kassette. Ja.
Ich glaube wirklich, das ist einfach nur Ministerium.
Nee, ich glaube wirklich, dass André Minninger, der hat so den Schalk im Nacken, der weiß, die Leute lieben dieses Stück und der verarscht die von Hacke bis Nacke.
Ich glaube ja.
Ja?
Das ist sein persönlicher Spaß. Aber vielleicht wäre das auch mein Spaß. Also,
wäre es auch so.
Ja, ne? Guck doch mal.
Anstatt den Leuten das zu geben, was sie wollen, tust du so wie.
Nee, es geht aber nicht. Alle suchen und gucken und dann kommt noch so ein Schadsgerücht, dass es und nie hat es jemand aber im Radio aufgenommen oder gehört.
Und das war nie auf, angeblich war es in Japan erfolgreich in den Top Ten, weißt du, und so Sachen. Und dann fragt man schon den, der für die Musikauswahl zuständig ist und der sagt, das mussten wir austauschen, weil das fanden wir nicht so gut, außerdem war es weg. Und dann hörst du so irgendwie, okay, warum kommt es in der Folge vor? Und
er hat doch noch bei uns im Interview gesagt, wann wurde das immer genutzt?
Ja, das habe ich erzählt.
Ja, genau.
Das kommt immer vor, wenn Skinny Norris auftaucht.
Genau, und er hat ja gesagt, nee, das ist nicht so.
Ja!
Und deswegen, ich glaube wirklich, dass das irgendwann kommt raus.
Der verarscht
uns. Ja, und so stelle ich ihn mir wirklich vor, dass er irgendwann sagt,
genau. Das ist wirklich so, gib den Leuten nicht das, was sie will, sondern behaupte einfach das Gegenteil.
Weil das mit Skinny Norris, das ist ja total auffällig.
Ja, immer.
Und er sagt, nö,
das habe ich nicht. Das muss ich austauschen, wir fanden das nicht so gut, dass er gesungen wird. Das passt nicht in drei Fahrzeiten-Hörspielen. Außerdem habe ich ja nur irgendwo, das ist nicht mehr vollständig, das Lied.
Ich glaube wirklich, obwohl das wirklich witzig wäre, wenn man da ganz zum Schluss sagen würde, das war doch mein letzter Gag.
So auf dem Sterbebett, ne? Ich muss euch noch was gestehen. In the middle of the night, die vollständige Fassung ist da und da.
Aber komm mit. Das ist doch schon merkwürdig, oder? In den Charts in Japan und nirgends ist was zu finden.
Deswegen, wir erzählen einen Scheiß, wir verarschen uns hier. Aber irgendwie muss ich sagen, inzwischen finde ich es auch mega witzig, wenn das so wäre. Ja? Weil eigentlich ist es wirklich.
Das ist der
größte Prank.
Ich kann mir wirklich vorstellen, wie er das dann sagt, Mensch, so, die können doch selber gucken, was es in den Charts war. Also das sieht man doch das nicht. Ich fand das extrem witzig. Wollen wir wetten?
Ich glaube auch, der kommt so abends nach Hause und sagt, das war der größte Spaß. Genau, also Ben Becker singt dann bei Barbies Party am Strand in the middle of the night. Sprechertechnisch gibt es übrigens sehr viele Überschneidungen zwischen dem Barbie-Hörspiel und dem Automata. Denn neben Ben Becker treten beim Automata Svenja Pages auf, die spricht die Barbie, also die Titelfigur. Ja. Andreas Fröhlich spricht den Ken. Sascha Dräger spricht bei Barbie den Peter. Und Gottfried Kramer taucht da auch auf, während Horst Naumann, der hier den Vater von Paul spricht im Automata, der kommt im TKKG-Hörspiel vor.
Ja.
Und Gottfried Kramer übrigens auch. Ja. Deswegen, da merkt man immer, das finde ich immer ganz spannend, wenn man so sieht, wann wer so im Studio bei Frau Körting war und welche Aufnahmen zu dem Zeitpunkt stattfanden. Das, man kann das immer so relativ schön so rauslesen. Und die nächste Passage habe ich mir im Skript vermerkt, sollst du bitte vorlesen.
Ja, warum eigentlich? So. Zu guter Letzt war Becker im Asterix-Hörspiel Nummer 19 in der Rolle des, ja, Krackschuss, keine Ahnung,
wie man das ausspricht.
Krackschuss zu hören. Alle Hörspiele erschienen um 1986-87 herum. Ben Becker muss also einen aufregenden Nachmittag bei Heike Dine Körting gehabt haben, bevor er abends auf ein Böse-Onkels-Konzert ging.
So ein Scheiß. Möchtest du was dazu sagen? Ich glaube, das ist das Schlimmste, was Ben Becker jemals gemacht hat. Wann war denn das?
Da, oh, also, wann war denn,
da hatten die doch ihr Comeback-Konzert da irgendwie auf dem Hockenheimring oder Lausitzring, ne? 2016.
Ja, genau, 16. Ich hatte auch 16 gesagt. Ja,
und da kam dann plötzlich Ben Becker auf die Bühne und hat die Leute irgendwie angeheizt. Und ich sag mal so, die Stimme, die er diesem Hörspiel hat, da ist er ja Anfang 20, die hat er schon lange nicht mehr. Also, sie ist ja wirklich nur so redet er heute.
Ben Becker ist. Stimmt,
da habe ich dich doch dreimal gefragt, ist es wirklich Ben Becker?
Ja.
Und Ben Becker hat damals irgendwie so einen ganz peinlichen Auftritt so als Vorheizer oder Anheizer auf dem Böse-Onkels-Konzert gehabt. Eieiei. Also, ist auch nicht mein Lieblingsschauspieler, ne? Also, der sieht für mich auch. Nee, sag ich nicht, sag ich nicht.
Nee, lieber nicht.
Nee, lieber nicht. Lieber weil, nicht. Genau.
Er sieht gut aus.
Er sieht für seine Verhältnisse, also für seine Verhältnisse. Wer auf so einem Typ Mann steht, ist er wirklich Chefskiss. So. Übrigens noch ein kleiner Funfact: Im amerikanischen Original ist die Rede von The Window Smasher und der Begriff Copycat wurde im Deutschen als Trittbrettfahrer eingedeutscht.
Ja, da ist jetzt meine Frage. Mhm. Ist das vielleicht auch die richtige Übersetzung?
Also, ich habe ja wirklich, du findest ja im Netz das Originalbuch.
Und ja, ich habe ein bisschen verglichen. Aber es wurde als Trittbrettfahrer eingedeutscht. Das ist doch wahrscheinlich die offizielle Übersetzung, oder?
Von nee, Copycat. Es gibt auch einen Film, Copycat Killer, mit hier, wie heißt Ripley von Alien. Ripley. Wie heißt sie denn? Chigoni Viva.
Viva.
Heißt er Chigoni oder Sigoni?
Wir nennen sie eigentlich immer Sigourney.
Oh, also Copycat ist übersetzt Nachahmer.
Und dann geht das ja mit Trittbrettfahrer.
Ja, aber Trittbrettfahrer hat schon für mich eine andere Bedeutung als Nachahmer.
Ja, was denn?
Naja, einer, der sich heimlich auf ein Trittbrett stellt, am Auto mitfährt. Ja?
So. Nein. Also so wie bei Zurück in die Zukunft.
Na, übersetzt doch mal Trittbrett. Ja, genau. Übersetzt doch mal Trittbrettfahrer wieder ins Englische zurück.
Copycat.
Ja, halt's Maul. So, also, wir haben hier noch die Sprecherliste. Wir haben jetzt aber eigentlich die Sprecher auch gerade so alle abgehandelt. Deswegen würde ich das eigentlich mal überspringen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis.
Nee, noch nicht überspringen.
Okay, gut.
Weil ich wollte ja von dir wissen, und da hast du gesagt, ja, können wir jetzt mal anfangen. Schon vorher.
Baby, du kamst hier an, du hast mir schon 40 Nachrichten vorher geschickt. Ja. Wie ist dein Lustlevel?
Ja.
Da habe ich gesagt, ich freue mich auf die Besprechung. Ja. Und dann habe ich gesagt, was ist bei dir?
Müde, zu heiß.
Ja. Also, die Rocky, der Film, der allererste.
Nie gesehen.
Habe ich, ja.
Ja, hast aber jetzt bei eBay für 4 Euro verkauft, mir nicht gegeben, ich will nicht drüber reden.
Aber du kennst ja
Ich will nicht drüber reden.
Du kennst doch den Trainer.
Ich will nicht drüber reden.
Du kennst den Trainer.
Nein, du hast diesen scheiß Film auf Blu-ray lieber an jemanden. Den
gucke ich hier jetzt online. So, entweder du beantwortest mir das oder ich raste hier aus gleich. So, der Trainer bei Rocky. Du kennst ja diese Stimme.
Ich habe Rocky 1 nie gesehen.
Aber du kennst doch den
Nein.
Gut.
Weil, wenn du jetzt kommst mit der Synchro, zum Beispiel hat ja Rocky in den ersten beiden Filmen die Stimme von Jürgen Prochnow.
Ja, ich rede ja nicht von, das weiß ja jeder, die ich übrigens gar nicht so schlecht finde, habe ich schon mal gesagt. Ganz viele hassen die, weil er ja so ein bisschen so Berlin hat, so ein bisschen.
Ach so.
Ja, siehst du, weißt du
wieder. Wie heißt gar nicht. Denn hier? Mickey heißt ist es,
ja,
ne?
Mickey, genau, Mickey. So,
ich gucke, wo ist Mickey?
Und
nee, ich sehe nur Mike. Wo ist Mickey?
Heißt er der Mickey?
Der heißt doch Mickey, der Trainer, oder?
Ja, Mickey.
Ah, Mickey.
Mickey, ja.
Oh.
So. Und diese Stimme, die höre ich daraus gleich bei der ersten Szene. Und da wollte ich dich fragen, kann das möglich sein? Was guckst du denn so?
Jetzt sag nicht, das ist Morden.
bitte.
Nein, das ist jetzt gerade innerlich für mich eine ganz, ganz große Überwindung. Ja, es ist derselbe.
Nein.
Doch.
Nein. Nein. Ich will jetzt einen Applaus. Wirklich jetzt.
Warte mal.
Benjamin.
Nein.
Das Lustige.
Nein. Alles gut.
Wo ist denn das? Ja.
Es ist wirklich die Stimme.
Ja, Hans Hässling.
Krass.
Du hast mal auch ein blindes Huhn trifft mal einen Konter.
Vor allen Dingen, man hört ihn kaum. Also, wie konnte ich das?
Also man, also ich zur Erklärung.
Ich muss ein richtiger Weltstar
sein. Am Anfang sind ja diese drei empörten Herren. Dann, hey, meine Scheibe, oder hört meine auch. Ne? Und einer davon ist Hans Hässling. Du kennst ihn aber auch in einer anderen Rolle. Er steht da, Bam, du musst nicht raten. Ja, ich habe es unten hingeschrieben.
Also
ich habe ja geschrieben, Opfer des Automaters zu Beginn der Folge sind Lothar Grützner, Henry Kielmann und Hans Hässling alias Asterix. Also Asterix in den...
Stimmt, der spricht ja auch Asterix.
Genau, bei Kleopatra.
Stimmt.
Und bei Erobert Rom.
Das fällt mir nicht auf, aber dass er diese eine Stimme hatte.
Und ich habe letztens ja wieder Asterix und Kleopatra gesehen.
Ja. Yeah.
Der ganze, das war ja als Kind, war das mein Lieblings-Asterix-Film.
Ja.
Heute ist es eigentlich mehr Erobert Rom, ja. Ich weiß, bei den Briten brauchen wir nicht drüber reden. Yeah. Aber ich musste wieder schallend lachen über eine Stelle. Und zwar, wenn die vor der Pyramide stehen, nachdem Obelix die Nase von der Sphinx kaputt gemacht hat, sagt Obelix, von da oben muss man eine schöne Aussicht haben. Und der Asterix sagt, Obelix, gib endlich Ruhe! Das finde ich so witzig, wie er ihn anschimpft.
Mir ist ja nie aufgefallen, dass das die Stimme ist.
Ja, aber ich wusste dafür nicht, dass es der Mickey ist, ne? Hast du gut erkannt.
Weißt du, warum ich Asterix erobert Rom? Ich mag den Film sehr, aber ich finde schon, man merkt, dass es keine Comic-Verfilmung ist, ist so ein kleiner Ausreißer.
Aber dafür, finde ich, macht das den Film noch mal besonders.
Er macht ihn besonders, aber ich finde, passt trotzdem nicht so ganz in die Reihe. So. Also ich mag ihn sehr.
Ja, der ist ja auch super. Den habe ich auch jetzt mal wieder gesehen. Und,
vor allem die ganze ist so, Synchro ist unheimlich. Die
Synchro ist super und der ist auch so zeitlos, der Film.
Ja, aber findest du nicht, dass die Synchro auch, die ganze Synchro was Unheimliches hat, so ein bisschen? Nee, doch, so, also, dieses,
ja,
ich kann das gar nicht beschreiben.
Auch wenn die da später auf diesem Feld sind mit diesen toten Soldaten, was eigentlich mega gruselig ist für Kinder.
Ja, aber selbst der Typ, der die Punkte da aufschreibt, selbst.
Ja, den finde ich jetzt nicht unheimlich, den finde ich witzig. Ne? Naja. Dann stirbt recht schön. Und wie Obelix ihn auch nachmacht, so, der läuft ja so lustig, ne? Das ist ja echt total wieder. Was sagen die immer bei Mordlust? Despektierlich. Ja, Benjamin.
Mir fallen immer mehr Sachen auf, Thomas. Ich werde langsam unglaublich. Gimli der Zwerg.
Mhm.
Ja, von Herr der Ringe.
Ja, das ist Obelix
bei Asterix bei Briten.
Sehr gut, Benjamin. Darüber haben wir schon tausendmal gesprochen.
Echt?
Ja.
Jetzt ist es mir aber selbst aufgefallen.
Was ist eigentlich? Wir haben jetzt bald Jubiläum, ne? Wir kennen uns jetzt bald 30 Jahre. Was machen wir da? Wollen wir uns ein Hotelzimmer mieten? Ohne unsere Freundinnen?
Ja.
Hier, Freunde von mir, die haben jetzt Hochzeitstag. Weißt du, was die machen?
Nee.
Die haben sich hier im Park Inn am Alex ein Hotelzimmer gemietet.
Wahnsinn.
Und machen da, glaube ich, heiße gucken bestimmt so heiß aus dem Fenster.
Aber hier in Berlin,
ja, so
oder was? Hier
in Berlin. Kennst du noch ein anderes Park Inn am Alex? Baby, ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zum Klappentext.
Aber das ist doch langweilig. Wieso in Berlin?
Naja, weiß nicht, um da die Beziehung zu feiern.
Ja.
Ja?
Der Klappentext.
Es gibt jetzt zwei Klappentexte. Also insgesamt habe ich sogar drei.
Es ist eventuell, wenn du die Kassettenhülle aufmachst, ist da irgendwie was zu naschen drin?
Nee, nein, leider nicht. Aber das ist eigentlich ein Klappentext, der noch aus einer. Also hier ist gerade so eine Zeit, wo die Klappentexte so sehr merkwürdig geschrieben sind. Benjamin liest jetzt den von der Kassette vor.
Okay, ich bin bereit. In Rocky Beach klirren die Autoscheiben, die ein geheimnisvoller Automater serienweise zertrümmert. Und nicht nur das, ein Adler verschwindet. Ein Fall, der selbst für die drei Detektive unlösbar zu sein scheint. Doch dann geht dem ersten Detektiv ein Licht auf.
Das ist immer so generisch, so dieses, und dann geht Justus ein Licht auf. Also das ist so belanglos.
Aber wenigstens ist Adler diesmal in Anführungsstriche.
Stimmt, da hast du recht. Ja. Ich habe noch einen anderen Klappentext gefunden im Netz.
den einfach jemand geschrieben hat.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Überall in Rocky Beach gehen Autoscheiben zu Bruch, die ein Unbekannter aus unerklärlichen Gründen reihenweise zerstört. Der junge Paul bittet die drei Detektive um Hilfe. Nachdem innerhalb kürzester Zeit wiederholt die Scheiben am Wagen seines Vaters zerstört wurden, lässt dieser seinen Sohn den Wagen nicht mehr benutzen. Aber nicht nur das. Aus einem der beschädigten Autos wird eine seltene Münze, der sogenannte Doppeladler, gestohlen. Die drei Fragezeichen machen sich mit Pauls Hilfe auf die Suche nach dem Automarder und kommen dabei auch dem Dieb des Doppeladlers auf die Spur. Ja, ist eigentlich schon komplett, dass man weiß, Ende gut, alles gut. Ja. Und es gibt noch einen dritten Klappentext,
Baby. Noch einen dritten?
Noch einen dritten in diesem kleinen Mini-Büchlein. Okay. Und ich hoffe, dass du mir jetzt nicht meine ganzen Zettelchen, die da sind, drin sind,
ich hoffe nicht,
dass die rausfallen oder so. Ja, da links.
Absicht oder Täuschung? Zersplitterte Autofenster und eine gestohlene Goldmünze sind die einzige Spur eines Vandalen, der in Rocky Beach sein Unwesen treibt. Ratlos tappt die Polizei im Dunkeln, während die drei Fragezeichen eine Falle stellen. Sie müssen nur aufpassen, dass sie nicht selbst darin gefangen werden, denn der Gegner ist gefährlich. Der Klappentext ist echt scheiße. Es ist, als ob jemand ihre Gedanken lesen kann.
Ja, der ist schon...
Sie müssen nur aufpassen, dass sie sich selbst sagen.
Also, vor allem, welche Falle?
Das frage ich ja, mich ganz ja auch gerade.
Am Ende, das ist, da sagt Justus, das ist eine Falle, aber das steht, das ist jetzt so, wie als ob sie eine Falle während der Ermittlung stellen. Ja, und das ist, als ob jemand ihre Gedanken, der ist ja reißerisch.
Mag ich nicht.
Ja? Also da finde ich
da eigentlich. Da mag ich eigentlich den von der Kassette am meisten irgendwie. Ja,
der war nicht schlecht, ne? Der hat richtig gut gepasst.
Obwohl du gesagt hast, der ist noch komisch geschrieben.
Na, ich mag diesen letzten Satz nicht, Justus geht ein Licht auf. Ja, das könnte man weglassen.
Ja.
So. Weglassen können wir leider nicht die Folgenbesprechung. Ja?
Nee.
Ich habe jetzt hier auch noch Fehler, aber das, wir sind jetzt schon wieder viel zu lang für das, was es eigentlich ist. Ja. Deswegen,
für das, was es eigentlich ist, nur eine zentrale Folge ist.
Nein, ich meine, worum geht's denn? Das habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, diese Folge ist eigentlich, es geht darum, dass einer Autoscheiben kaputt macht. Ja. Also, wobei ein Fehler, der mir aufgefallen ist, den ich nicht im Netz gefunden habe, deswegen muss ich ihn vorlesen. Kommissar Reynolds bezeichnet Justus am Ende des Hörspiels als kriminalistisches Genie. Aber es müsste doch eigentlich kriminologisches Genie heißen. Weil das kriminalistische Genie ist ja zum Beispiel der Typ.
Der Dieb.
Der Dieb, genau. Und der kriminologische, das kriminologische Genie ist der, hier ist Clouseau. Also hier Peter Ustinov, nee, nicht Peter Ustinov, sondern Peter Sellers. Wobei Peter Ustinov natürlich auch hier. Peter Ustinov. Naja, der war doch auch hier bei. Ja, Hercule Poirot hat er doch gespielt.
Von denen habe ich mal ein Buch gelesen.
Ja, war nicht so gut. Ich weiß noch, wir hatten mal einen Streit. Es ist jetzt kein Witz, wir hatten einen Streit. Es gab damals diesen Film Luther. Der kam 2003 ins Kino.
Stimmt, hat er noch mitgemacht.
Ja, ich glaube, das ist einer der letzten Filme mit Peter Ustinov.
Ja.
Und du wolltest unbedingt, dass ich diesen Film mit dir im Kino gucke. Und ich habe mich erfolgreich dagegen gewehrt. Aber seitdem ist auch unsere Freundschaft angeknackst. Ja? Ich glaube, du hast ihn am Ende mit deinem Onkel und noch einem anderen Kumpel gesehen. Ja. Mit Olli, oder? Hast du ihn nicht mit Olli gesehen?
Nee, ich glaube, den habe ich mit meiner Mutter gesehen.
Irgendwie war es mit Luther, wo ich auch gedacht habe, das ist, glaube ich, das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann.
Nee, der war gar nicht so schlecht. Aber man hat nie mehr was von dem Film gehört, übrigens.
Ja, wo Peter Ustinov dann auch nicht mehr.
Heute gehe ich übrigens auch noch ins Kino.
Nein, wann denn?
kriegst schon Angst.
Ja, weil wenn du jetzt sagst, in einer Stunde, dann müssen
wir. Nein, jetzt also ich muss hier so um 16.30 Uhr
los. Ja, schön, dass du das mal sagst, ja. Weil ich will, wir müssen ja noch eine Morningshow aufnehmen und noch ein Statement.
Ja. Nein, ich gucke heute, was du schon gesehen hast.
28 Years Later.
Ja.
Oh, darüber können wir in der Morningshow dann sprechen. Wobei, okay. Nee, wir müssen darüber sprechen, wenn du ihn auch gesehen hast.
Na, ich habe ja schon bei uns, bei Patreon, man kann ja auf Patreon gehen, da hat Thomas schon ein bisschen geäußert, wie er den Film findet.
Ja.
Und genau, so machen wir das. Du wirst nicht hören, wie ich ihn fand, und dann reden wir über die Morningshow darüber.
Genau.
Ich sehe es aber im Screen X.
Oh, hey, hier, Warschau?
Ja.
Ist ja nicht so weit.
Übrigens, Green X ist übrigens auch ein Scheiß, finde ich. Hast du das schon mal? Das nervt mich eher. Können wir mal kurz beschreiben, was das ist? Also, du hast ja vorne die Kinoleinwand und links und rechts hast du noch zwei Leinwände. So ein bisschen
das kleiner. Das haben wir doch schon mal gesehen, das fanden wir richtig scheiße.
Ja.
So, das soll dann dem Film noch was hinzufügen. Genau.
Das Problem das ist aber, total ab. Das ist nicht die ganze Zeit an, sondern es das wird ist, ausgeschaltet.
Zweitens ist es eine ganz andere Leinwand, das heißt, die Qualität
ist ganz schlecht.
Ist anders.
Also wirklich Farben. Schlecht, wirklich schlecht.
Black Widow haben wir so gesehen.
War das bei Black
Widow? Ja, Black Widow. Nein, und da habe ich auch zu dir gesagt, was ist
das für ein Kack? Ich habe noch so ein paar Filme gesehen. Ja. Ich habe mal einen Weltraumfilm gesehen, da war das ganz gut.
Ja, da passt
aber das Problem ist trotzdem, es bleibt nicht die ganze Zeit an. Mhm. Es sind nur bestimmte Sachen so gedreht, dann ist es aus, dann geht's wieder an. Die
ja, das lenkt eigentlich mehr ab, als dass es dem Film was hinzufügt. Wir haben 28 Years Later im Zoopalast gesehen.
Ja.
Und im Zoopalast, wann warst du das letzte Mal da in dem Kino 1?
Boah, wirklich ganz lange her. Wirklich ganz also, lange. Als da noch eine Lasershow war.
Ja, okay. Die machen das, pass auf, wenn du im Kino 1 bist, da ist vorne der Vorhang, und immer wenn der Film anfängt, geht der Vorhang auf und dann ist da so ein Wasserfall. Da kommt wirklich Wasser vor dem Vorhang.
Okay.
Also nee, der Vorhang geht zu und der wird auch jedes Mal nass dabei. Das ist halt ein bisschen witzig. Aber es kommt,
schimmelt schon.
Und alles, der schimmelt schon, es stinkt so widerlich. Und dann kommt nochmal Wasser runter und dann wird es dunkel und dann kommen immer so ganz viele bekannte Film-Themes, also zum Beispiel Indiana Jones, Der Weiße Hai, Harry Potter. Hm. Also wenn man mal mitzählt, was da eingespielt wird, Jurassic Park kommt auch, die über die Hälfte der Musikstücke, die da eingespielt sind, sind von John Williams. Und dann ist oben so in der Decke so immer so Blitze und so. Also und dann kommen die Sounds von überall. Das ist eigentlich relativ gut. Das Ding ist, wann hat der Zoopalast wieder eröffnet? 2015, 16?
Ja, ungefähr, ja.
Seitdem machen die das halt immer. Deswegen, wenn man öfter in Zoopalast geht, ist es irgendwann immer langweilig. Das Gleiche, langweilig. Ja. Aber das Witzige war, als wir jetzt den Film gesehen haben, und da war auch gerade so eine so eine Dämmerungsstimmung. Und irgendwie ist da auch in der Elektronik vielleicht alles nicht mehr so in Ordnung. Auf einmal hat so links so leicht geblitzt.
Ja. Oh Gott, auch unheimlich.
Ja, und hier, der Kumpel, dessen Name in diesem Podcast nicht mehr genannt wird, der hat dann auch gesagt, irgendwie so, fängt es jetzt an zu regnen. Aber das hat gepasst. Und dann war es auch einmal so über uns, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Gleich alles unter Strom, keine Ahnung.
Also das muss ich mir unbedingt mal ansehen, weil ich habe letztens bei mir auf der Arbeitsstelle erzählt, dass früher bei den Filmen, und da merke ich wirklich, ich bin alt, habe ich gesagt, da gab es immer eine Lasershow mit Nebel und so, die ich so wirklich, sehr lustig.
Ja gut, aber
es glaubt jetzt, keiner.
Ja, aber jetzt reden wir wirklich von den tiefen 90ern.
Ja, aber es kennt keiner mehr.
Ich weiß, eine Lasershow ist ja auch so 80er, 90er, ne? Und ich weiß noch, wir haben es, glaube ich, schon mal erzählt, wir haben ja damals Episode 4, also den allerersten Star-Wars-Film 1997, auch im Zoopalast gesehen.
Ja.
Als die wieder aufgeführt wurden, noch bevor die Episode 1 kam und so. Und ich weiß noch, genauso wie jetzt mit diesem, was ich gerade erzählt habe, dass da der Wasserfall kommt und so, da applaudiert auch keiner. Ja? Keiner macht da Wuh!
Ja? Das war bei der Lasershow anders.
Nee, das war aber damals, weißt du, wir haben Star-Wars geguckt, und dann kam die Lasershow und da lief ja auch eigentlich so coole Musik auch. So ein Disco-Set, sag ich jetzt mal. Also hätte Olli noch viel lernen können. Und dann war die vorbei. Keiner hat reagiert. Und dann hast du so, wuh, gemacht. Und dann haben alle applaudiert. Weil es hat keinen interessiert davor. Ja? Das weiß ich noch. Ich meine, das auch immer das Gleiche war. Ja, das waren noch Zeiten. Wir sind wirklich alt, wie du sagst. Aber eine Sache ist älter als wir.
Und zwar nee, das
stimmt gar
das
nicht.
Script hier.
Nee, ich. Die Folge ist ja von 87. Scheiße, wir sind älter. Hm. Na gut. Also, Szene 1, ich habe sie genannt, schon gespoilert. Weil es ist ein Riesenspoiler. Untypisch für ein 3-Fragezeichen-Hörspiel beginnt die Folge mit einer Szene, in der Justus, Peter und Bob mit Abwesenheit glänzen.
Die Folgenbesprechung.
Man hört den Sound von zerspringendem Glas und einem Fahrrad. Haben wir schon drüber gesprochen. Gleich im Anschluss kommen einige Männer aufgeregt angelaufen, die sich darüber echauffieren, dass man ihre Autoscheiben zertrümmert hat. Auch Asterix ist dabei und regt sich furchtbar auf. Ein kleiner lustiger Funfact. Einer der Passanten wird von Henry Kielmann gesprochen, der später in der Folge den Vater von William, wie heißt er, Margon? Margin, ne? William Margin.
Margin, spricht.
Margin, genau.
Ich habe ihn auch natürlich
Margon. Ja, für mich heißt er Margon.
Ja.
Das war ganz schlimm im Buch.
Na hier, wie Margon hier. Wie heißt der Blinde da mit dem Stock, der Alte?
Mr. Magoo.
Ja.
Also, von William Margin wird Henry Kielmann gesprochen. So gesehen ist er also selbst ein Opfer seines Sohnes geworden.
Stimmt.
Ja. Wie hat dir das Intro, die Soundkulisse gefallen? Haben wir schon drüber gesprochen, aber ich will es nochmal von dir hören.
Leicht, also passt halt nicht zum restlichen Fall. Also die Soundkulisse finde ich lustig, extrem lustig. Besonders, also ich habe ja erst die Spotify-Version gehört, denn die von Thomas und in der Spotify-Version, also die Bein-Version, wird dann später gesagt, dass das so halt ganz unauffällig gemacht wird.
Und also da ist es wirklich angepasst, ne? Und da passt auch, weil man hört zwar auch die dumme Fahrklinge, aber das ist ja ein Stilmittel für ein Hörspiel.
Ja, damit man weiß, dass ein Radfahrer, damit man selber rätseln kann.
Man hört auch die Speichen von dem Fahrrad und so. Aber da muss ich jetzt mal sagen, ich sage ja immer, nein, nur die alten Fassungen sind gut. Hier muss ich sagen, finde ich, wenn André Minninger das gemacht hat, dass er sich da Gedanken gemacht hat, okay, die alte Fassung ist zu übersteuert und zu krass. hat das gut gemacht.
Ja. Ja, weil wenn man jetzt die Folge dann durchgehört hat und im Hinterkopf hatte, es wurde ganz unauffällig gemacht und dann die Folge
hört. Vor allem dieses Musikstück, was du da hörst, ne, im alten Original, ja. Das hört der auch noch über Kopfhörer so laut.
Ja. Der ist eigentlich taub, der Typ. Ja, schneller Szenenwechsel, aufpeitschende Musik. Auch nur im Original, in der Spotify-Fassung ist sie ruhiger. Wir befinden uns auf dem Schrottplatz. Und Peter kann ein Gespräch belauschen, während er das Unkraut im Auftrag von Tante Mathilda jätet. Justus und Bob reparieren derweil einen Zaun. Also die sind mal wieder eingespannt von der Mathilda. Und dann hört er halt, weiß nicht, das Fenster vom Büro ist auf. Und dann hört er seinen Schulkamerad Paul Jacobs und den Vater. Die sind da im Büro von Onkel Titus. Und der Vater von Paul glaubt, dass Paul erneut eine Autoscheibe vom Kastenwagen auf dem Gewissen hat. Also die haben da so ein Auto, was sie eigentlich für ihren Betrieb nutzen. Und der darf das fahren. Der hat erst seit kurzem den Führerschein gemacht, der Paul. Und ja, Paul streitet natürlich alles ab.
Jetzt finde ich aber auch merkwürdig. Was denkt denn der Vater, dass er mit einem Auto gegen die Wand fährt? Oder?
Naja, naja gut, das sagt er ja gleich. Ne? Also, insgesamt sei dies schon die vierte Scheibe, die zu Bruch kriegen. Und immer passiert es, wenn Paul einen Freund von sich besucht in der Valerio Street. Ja? Und der sagt ja dann auch, nein, ja, du kriegst das Auto nicht mehr, bis du mir beweisen kannst, dass du dafür nicht verantwortlich bist. Vielleicht willst du ja einen Freund von dir schützen. Ja? Und Onkel Titus ergreift auch noch Partei für den Paul und sagt irgendwie, ja, also hören Sie, das ist doch bestimmt nur ein übler Lausbubenstreich. Nein, der Junge ist schuld, er darf das Auto nicht mehr fahren. Genau. Solange Paul nicht zugibt, dass er oder einer seiner Freunde hinter den zerstörten Scheiben steckt, darf er den Wagen nicht mehr fahren.
Ja, wie findest du es, dass es die Stimme ist von Tarzantim?
Gut.
Ja?
Ja.
Ich muss sagen, von dem hat sich eigentlich die Stimme am wenigsten verändert, wa?
Oh, also ich finde ja, wir hatten ja Sascha Driegel schon öfter schon im Interview, einmal hier letztes Jahr bei Zentrale, da warst du auch dabei. Du wirst dich nicht mehr erinnern.
Natürlich.
Nein, da hatten wir ihn ja und dann Jahre davor bei der Hängematte. Und du hast ja selber auch gemerkt, was das eigentlich für ein angenehmer, in sich ruhender Mensch ist.
Ja.
Aber ich finde auch, wenn man jetzt so neue TKKG-Folgen hört, man hört ihm schon sein Alter inzwischen an.
Sein Alter, ja. Aber ich finde, du erkennst ihn, also
du, ja, du erkennst hörst ihn raus.
100%, dass er das ist.
Na gut, hier finde ich aber, hört man auch die Sprecher von den drei Fahrzeichen gut raus. Man merkt, dass die sind extrem jung. Gerade Bob, also
wollte ich gerade
Andreas
sagen.
Fröhlich hat hier noch eine sehr helle Stimme.
Genau, und deswegen finde ich schon, den Bob rauszuhören, schwieriger
ja.
als hier, Paul.
Ich finde es immer schlimm, das so zu sagen, weil ich meine, das sind ja Leute, die einen schon ihr ganzes Leben oder unser ganzes Leben uns begleiten. Aber ich finde, Oliver Rohrbeck hat sich wirklich am krassesten verändert. Nicht nur von der Stimme, sondern auch von der Leistung. Also, aber mir fällt es immer schwer, neue drei Fahrzeichenfolgen zu hören, weil ich finde, dass ich muss es leider so sagen, weil ich finde, Oliver Rohrbeck hat am meisten abgebaut.
Aber das kann ich gar nicht so sagen, lustigerweise, denn ich finde, dass man Justus erkennt, dass es Justus ist. Also ich erkenne den alten Justus und den neuen Justus. Ich habe eher Probleme, den alten Bob rauszuhören oder den alten Peter.
Nee, Peter ist eigentlich in meinen Augen der sich am wenigsten verändert hat. Wenn, dann kann man eher hier so ein bisschen über die Sprechleistung mal drüber reden. Ich habe mir das nämlich auch aufgeschrieben. Ich finde, Peter, der ist in dieser Folge richtig gut drauf. Also der lacht öfter mal und so oder also du hörst ihn öfter mal schmunzeln und Justus, finde ich, ist in diesem Hörspiel weniger überheblich und altklug, wie er zum Beispiel in dem Buch rüberkommt. Aber ich finde, er wirkt hier auch anders als in einer neuen Drei-Fahrzeichen-Folge. Noch so ein bisschen so kecker und ja, smarter.
Na, er ist, ich finde, also er lacht ja hier auch nicht einmal.
Doch, einmal. Ja? Wenn später Bob diesen dummen Witz macht, irgendwie, was denkst du, Paul? Ist unser Justus nicht ein Genie? Da lacht er.
Ja, aber das kommt ja hier auch noch gleich, wie Justus zu den dreien sagt, jetzt hört doch mal auf mit dem Quatsch oder sowas.
Mochte ich.
Das ist, ich sag ja nicht, dass ich das nicht mag. Ich meine nur, dass Justus, finde ich, sehr ernst ist so bei der Sache.
Er ist, das ist aber auch der Vorlage geschuldet, weil das ist ja wirklich ein ganz klassischer Drei-Fragezeichen-Fall und so ist er auch geschrieben. Und Justus ist in den alten Büchern ja noch extrem altklug und auch viel überheblicher. Das ist ja in den neuen Folgen sehr, sehr runtergedreht worden. Also, das ist ja was mich auch manchmal so ein bisschen stört, Olli ja auch.
wenn Justus so dümmlich rüberkommt, irgendwie, ich könnte jetzt ein Sandwich vertragen. Das ist ja hier gar nicht. Na gut. Aber als die beiden das Büro verlassen.
Ja, man weiß ja nicht, ist das jetzt Garfield oder Justus?
Ah, ich habe übrigens den neuen Garfield-Film gesehen auf Netflix. Den Animationsfilm.
Wie war der?
Ganz okay, nur hat auch nichts mit Garfield zu tun, weil Odie ist super schlau und begabt in dem Film.
Ja.
Also, ich fand das nicht schlecht. Ja. Aber Odie ist eigentlich überhaupt nicht in seiner Rolle, sondern er ist eigentlich eher. Also, er ist richtig schlau. Man könnte fast denken, er ist der Kopf, ja. Also, was er so im Hintergrund macht und alles. Und Garfield ist der dümmliche Idiot. Deswegen passt es nicht zur Charakterisierung des Comics. Deshalb, sonst fand ich den okay für einen Kinderfilm. Ich fand den kurzweilig, aber nochmal muss ich den jetzt nicht gucken.
Ja.
Hast du den, du hast den auch gesehen, ne?
Ich weiß es gar nicht mehr. Okay.
Also ich weiß, dass ein Kumpel von mir den gesehen hat mit seinem Sohn zusammen.
Nee, ich glaube,
der hat auch gesagt, war okay, aber morgen werde ich mich an nichts mehr erinnern.
Ja, vielleicht ist es bei mir auch so gewesen.
Ja. Naja. Ja, jedenfalls, witzig, Justus ist jetzt Garfield.
Nur Lasagne.
Oh, und dann tritt er den Hund vom Tisch. Ja, als die beiden das Büro verlassen, also der Vater und Paul, ist Paul, ich habe geschrieben trotzig, aber ich mag das Wort maulig, was Benjamin immer sagt, also Paul ist maulig und will lieber zu Fuß nach Hause laufen, anstatt bei seinem Vater einzusteigen. Da spricht Peter Paul an, ich muss immer an Otto denken, Peter, Paul und Mary. Fand ich ganz schlimm in der Vorbereitung. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Ja, hier, wenn Otto immer Englisch-Lessons macht, ne? Peter, Paul und Mary, ja?
Das ist auch nie lustig. Nee, das ist auch nie
lustig. Ja. Hello, Mr. Vegetable.
Das ist wirklich so Humor.
Guten Tag,
so,
ja, cool.
Ja, das ist so Humor, so wo die 65-Jährigen lachen.
Hier ist a letter for you. Hier habt ihr eine Leiter. Ja, also Peter spricht Paul an und bietet ihm die Hilfe der drei Fragezeichen an. Paul hat vom Detektivtrio schon viel gehört und willigt ein. Schließlich hat er gerade erst den Führerschein gemacht und ist traurig, dass er nicht mehr fahren darf. Also er ist auch etwas älter als die drei Fragezeichen irgendwie. Muss er ja, wenn er schon Auto fahren kann. Und bevor du fragst, nein, hier sind sie noch 12, 13. Deswegen haben sie keinen Führerschein. Mhm. Und man begibt sich jetzt sofort zu Justus und Bob, um zu erzählen, was vorgefallen ist. Fragen, Anregungen, provozierende Missfragen?
Nö, ich finde, das war alles so relativ ruhig. Also den Einstieg finde ich ein bisschen merkwürdig. Also so mit dem Paul und so, das geht ein bisschen schnell.
Mhm.
Aber ansonsten geht das.
Ist aber im Buch ähnlich, dieser Einstand. Klar, da gibt es jetzt noch eine Szene mit Tante Mathilda. Ich will heute probieren, nicht zu viel aufs Buch einzugehen. Ja. Weil ich finde, also kann man gleich mal sagen, das Buch hält sich, das Hörspiel hält sich schon sehr ans Buch. Es gibt natürlich wieder ein paar Passagen, die länger sind oder rausgekürzt wurden. Aber hier ist jetzt relativ viel gleich. Ne?
Wahrscheinlich, weil der Fall nicht so aufgebläht ist. Deswegen konnte man gut am Buch bleiben.
Genau. Und apropos, Benjamin, wir haben schon wieder vergessen, uns einzuschätzen.
Na gut, ich habe keinen Zettel, ich
schreibe das hier. Doch, ich habe dir einen Zettel hingelegt.
Ach da, deswegen konnte ich es nicht einschätzen. Das sind am Laptop.
Ja, aber immer diese
und ich bewege mich ja nicht.
So. Das ist immer der langweiligste Teil. Das schneide ich auch immer.
Warum?
Weiß ich nicht.
Die Leute mögen das.
Oh Gott, das ist ganz schwierig für mich, wie du dieses Hörspiel findest.
Ja, weil ich habe auch nichts andeuten lassen.
Ja, finde ich auch gut. Ich mag ja diese Rubrik. Ja. Ich verstehe nicht, warum Olli das nicht mag. Das ist doch spannend. Ich finde, es bereichert auch den Podcast für uns. Also,
siehst du, das ist spannend. Die Leute freuen sich, wie man sich Gedanken macht, wie man das aufmalt und du schneidest das raus.
Ja, du musst auch das Buch bei mir mitbewerten.
Ach so, ja, scheiße. Gut.
Ja, schon fertig.
Fertig. Gut.
Szene 2.
Ja.
Finde ich auch gut, dass hier einfach so übergeleitet wird. Peter sagt, komm, wir gehen zu Justus und Bob. Musik. Und dann geht es nahtlos weiter. Also es kommt jetzt kein Satz vom Erzähler. Nachdem Peter Justus und Bob in Kenntnis gesetzt hatte, das fällt total weg. Das finde ich gut.
Mhm.
Ja? So, Justus gibt zu bedenken, dass Glas auch Ermüdungserscheinungen haben kann. Aber viermal am gleichen Fahrzeug in einem so kurzen Zeitraum, das hält dafür ausgeschlossen.
Obwohl ich auch nicht glaube, dass es in den 80ern einfach so die Autoscheiben zersprungen sind.
Ja, ich habe ja schon mal erzählt, dass Glas ja auch wirklich so Vasen und so, die können ja so einen Kühlsprung haben, dass die dann einfach so zerbersten können ohne äußere Einwirkung, weil das Glas unter Spannung steht.
Ja.
Nachdem Paul sich von Peter und Bob aufklären lässt, dass Justus sich gerne kompliziert ausdrückt, erzählt er, dass er öfter einen Freund bei sich oder bei ihm zu Hause besucht. Da war jetzt diese Stelle mit irgendwie, eigentlich, man hat ja auch wieder so ein bisschen Geplänkel, ne? Dass der Paul sagt, irgendwie, redet der immer so, ja, da musst du dich dran gewöhnen. Und dann sagt Justus,
ja, das fand ich gut.
Ne, mit dem, ja, jetzt hört doch mal auf, wir blödeln, der soll lieber erzählen. Ja, das frischt das Ganze auf.
Ja, und obwohl ja Justus der Jüngere ist, macht er ihn ja an, sozusagen.
Genau.
Den Paul. Obwohl er auch noch der Auftraggeber ist.
Genau. Ja, eigentlich respektlos. Ja. Dabei wurden die Autoscheiben in den letzten 2 Monaten 4-mal eingeschlagen. Bei den anderen Autos in der Straße ist es Paul allerdings nicht aufgefallen. Jetzt möchte Bob wissen, ob die Vorfälle immer am gleichen Wochentag stattfanden. Aber Paul ist ein schlechter Zeuge und ist sich nicht sicher. Das letzte Mal war es aber an einem Mittwoch. Das weiß er noch. Da sie nicht genau wissen, ob auch andere Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden und nur Paul das Opfer von kaputten Scheiben ist, kann ja sein, dass ihm jemand auflauert, ihn nicht mag, ne? Können sie jetzt auch nicht ausschließen, ob es jemand gezielt auf Paul abgesehen hat. Nach einer lebhaften Diskussion beschließen die 3 Fragezeichen über die Telefonlawine, mehr über die zerschlagenen Scheiben herauszufinden und ob noch andere Autos betroffen
sind. So, das ist schon mal erst einmal Telefonlawine.
Ja.
Nein. Und ich finde, hier muss ich ganz...
Sie kommt ja eigentlich nur 2-mal vor, aber das Wort kommt 20.000 Mal vor.
Genau.
Das ist wie damals hier beim Riff der Haie, ich sag nur hier Kraftstoff.
Oh.
Das war so schlimm. Ja, der Kraftstoffverbrauch, Kraftstoff, Kraftstoff.
Ich finde, wir haben hier ja noch den schlauen Justus, nicht den Garfield Justus. Und ich hätte schöner gefunden, wenn Bob hätte recherchieren können. Zum Beispiel, er ruft zum Beispiel bei der Firma an, irgendeine Autofirma, kann es sein, dass die Scheiben bei ihnen
kaputt gehen. Du meinst später. Später kommt es vor. Weil jetzt recherchieren die ja noch nicht, sondern sie involvieren ja ihre Freunde.
Ja, nee, aber ich finde das mit der Telefonlawine gut, blöd. Ich hätte es besser gefunden, wenn Bob das übernommen hätte und recherchiert hätte. Mhm. Ist es vielleicht ein Herstellungsfehler oder Bob wäre zur Polizei gegangen, hätte nachgefragt oder so.
Da möchte ich aber sagen, dass im Gegensatz zu neuen Hörspielen,
ja,
wo ich ganz oft mir die Frage stelle, findet Bob überhaupt noch statt oder so, auch im Buch macht er sehr viel, ja, da komme ich gleich zu. Aber auch im Hörspiel schlägt er ja auch das vor mit dem Presseausweis und so. Also ich finde, dass Bob hier auch schon deutlich mehr involviert ist als in einem aktuellen Hörspiel.
Ja, aber Justus hätte doch nicht als erstes gesagt, also hat er ja doch, aber er hätte doch nicht als erstes gesagt Telefonlawine, sondern er hätte doch ein bisschen probiert erstmal selbst.
Ist das nicht realistisch? Wir regen uns immer auf, das sind
Kinder.
So, und jetzt ruft er ein Kind, weiß ich nicht, wo an, was hast du gesagt, wo soll er recherchieren? Bei der Polizei.
Ach so, dass er aber nachher im Büro ist bei der Firma und da Gespräche führt, das ist realistisch.
Da sind wir
ja
noch nicht.
Ja.
Ne? Aber jetzt ist es so, hallo, ich ruf an, ich habe eine Frage.
Ne? Und jetzt, hallo, die haben von Reynolds.
Jetzt sitzt da Olli am Apparat, der gerade ein Kind rausgescheucht hat.
wegen 2 Euro,
der ihm nicht wechseln will. Ja. Ne? Meinst du, Olli sagt, natürlich helfe ich dir gerne, mein Junge, oder sagt er, unglaublich, du Knubs.
Ich glaube, mein Justus, wie ich ihn lieben gelernt habe, der hätte erstmal selber was probiert.
Worauf willst du jetzt eigentlich hinaus? Gerade hast du gesagt, Bob soll mehr involviert werden. Jetzt sagst du,
dass Justus zum Beispiel sagt, Bob, probier mal.
Ach so, dass er das delegiert.
Ein bisschen recherchieren, ja.
Ach so, also ist die Kritik jetzt an Justus, dass der nicht die Aufgabe
verteilt? Justus und Bob.
Okay, gut. Ich merke, dieses Gespräch führt zu nichts. So, also.
Die Leute verstehen das.
Szene 3.
Ja.
Nadeln im Stadtplan, habe ich die genannt. Paul kommt am nächsten Tag zusammen mit Bob in die Zentrale. Dort sitzen Justus und Peter schon eifrig über einem Stadtplan, den sie mit Nadeln markiert haben. Während im Hintergrund der Anrufbeantworter pausenlos neue Nachrichten abspielt. Die Telefonlawine war also ein voller Erfolg. Bob sagt, es müssten jetzt schon um die 100 Nadeln sein, als er auf den Stadtplan guckt. Woraufhin Justus dann sagt, 101, um genau zu sein. So. Ja. Lehn dich zurück bei mir, das wird jetzt langweilig.
Ja, ich habe schon gegähnt.
Im Buch fehlt jetzt nämlich eine längere Passage. Denn doch am gleichen Abend, nach dem Gespräch mit Paul, was wir jetzt gerade hatten, wo er sagt, ja, mein Vater, ne, ruft Justus bei der Autoverleihfirma an und bestellt den Rolls-Royce mitsamt Morten. Es ist übrigens ein Montag im Juli. Also sie haben auch Ferien, ja.
Und, das ist ja auch selten.
Ja, genau. Weil dann kommt Morten halt abends zum Schrottplatz, sackt die 4 Jungen ein und gemeinsam werden dann alle 4 auch zu der Adresse von Pauls Freund chauffiert. Die 3 Fahrzeichen verlassen aber vorzeitig den Wagen, um sich unauffällig zum Haus zu schleichen und gegenüber den Büschen Stellung zu beziehen. Morten soll dann mit Paul ein gefaktes Gespräch führen, das er ihn später wieder abholen soll, und in der Zeit geht Morten einen Kaffee trinken. Paul wiederum bezieht Stellung beim Haus von seinem Kumpel, um die Straße zu beobachten. Also die halten jetzt wirklich auch schon nach einer verdächtigen Person, die da vielleicht die Scheiben zertrümmert. Den ganzen Abend sind merkwürdige Gestalten auf der Straße unterwegs, aber niemand benimmt sich auffällig. Das lese ich jetzt nicht vor, da sind so zwei, drei komische Sachen, ja, aber vielleicht wollen die Leute auch noch das Buch lesen. Ist so ein bisschen Panoptikum des Grauens, was da so an Leute rumgeht. Also eher so wieder wie so eine Freakshow.
Ja.
Ja. Es kommt zur ersten Sichtung eines Radfahrers, der mit Rucksack, Sturzhelm, Schutzbrille und Kopfhörern unterwegs ist und durch seine Aufmachung wie ein Wesen von einem anderen Stern aussieht. Fun Fact: Peter sagt in der deutschen Fassung vom Buch, der kommt ja direkt aus einem Science-Fiction-Film, während er im Originalbuch sagt, he's right out of Star Trek. Fand ich gut.
Hm.
Nach einer Weile brechen die Jungen die Überwachung ergebnislos ab. Am nächsten Morgen, als Bob mit seinen Eltern frühstücken will, ist sein Vater sehr erzürnt, denn die Scheibe seines Wagens wurde diese Nacht an der Beifahrerseite eingeschlagen. Mit diesen Neuigkeiten begibt sich Bob aufgeregt zur Zentrale und findet dort Peter, Paul und Justus vor, wie sie den Stadtplan mit Nadeln bestücken. Und Bob ist es auch, der sagt, 101 Nadel, und daraufhin markiert er sein Elternhaus im Stadtplan.
Aber warum ist bei Bobs Vater die Beifahrerseite eingeschlagen?
Habe ich das geschrieben?
Hier steht.
Dann habe ich mich verschrieben. Es tut mir leid. Es ist natürlich die Seite des Fahrers.
Ah, okay.
Ja, es tut mir leid. War nur ein Test, ob sie auffällt.
Ich muss sagen, erstmal Dankeschön für diesen inhaltlichen Input, den ich großartig fand von dir. Nee, wirklich.
Ich habe auch probiert, mich kurz zu halten. Nee,
ich finde aber gut, dass das rausgeschnitten wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wäre schon wieder zu viel.
Zweimal hin und so.
Genau, ne? Zweimal hin, her, gucken, passiert nicht wirklich was.
Ja, ich sag mal so, es gibt ja so Sachen wirklich, die in einem Buch gut sind, weil das halt eine Geschichte ist, die man für sich selber liest und entdeckt. Und
genau, dann, für ein Buch ist es doch ganz gut.
Ja, so. Fürs Buch ist es gut, dass sie halt zweimal dahin fahren.
Aber im Hörspiel.
Ja, hätte es wieder nicht gepasst. Oder es wäre dann, heute würden sie es so machen. Heute würden sie beide Fahrten zum Buch machen. Und dann würden wir uns wieder beschweren, warum geht das Hörspiel 70 Minuten?
73.
Ja. So, zurück ins Hörspiel. Das Ergebnis der Telefonlawine stellt klar, dass nicht nur der Wagen von Pots Vater immer wieder Ziel der Täter ist, sondern in den vergangenen zwei Monaten wurden überall in Rocky Beach hunderte von Scheiben zerschlagen. Es ist immer die Fahrerseite, wo die Scheibe eingeschlagen wurde, und immer waren es Autos, die am Straßenrand parken. Justus ist sich sicher, dass dieses immense Zerstörungswerk kein Zufall sein kann. Also schlägt er vor, dass sie sich auf die Lauer legen. Am besten heute Abend, und sie werden Morten mit dem Rolls-Royce rufen. Benjamin, du kannst wieder zurücklehnen, denn es folgt noch eine weitere längere Passage aus dem Buch, in der die drei Detektive einen Eindringling auf dem Schrottplatz versuchen, dingfest zu machen. Nachdem sie ein verdächtiges Geräusch auf dem Dach der Zentrale vernommen haben, und Bob linst dann erstmal durch das Periskop, ob er eine verdächtige Person sieht. Dann gehen sie raus, um den einzufangen. Der Eindringling kann allerdings entkommen, nachdem er Bob und Peter in die Irre geführt und Justus in einem ausrangierten Gefrierschrank eingesperrt hat.
War der an?
Nein, ausrangiert, der ist aus. Ja. Die Gestalt arbeitet mit einem Enterhaken, der es ihr ermöglichte, zu entkommen. Und die Detektive können gerade noch sehen, wie sie in einem kleinen roten Wagen wegfährt, den Peter für einen MG hält. Das fand ich ganz witzig, weil das ist ja lange hier, bevor Peter einen MG hat. Ja, es ist übrigens kein MG, sie denken das im Buch. Nachdem die Jungen das Gelände und den Schrott auf dem Dach der Zentrale genau untersucht haben, findet Paul eine Art Knopfzelle, die völlig plattgetreten wurde. Justus hält die Apparatur für eine Wanze, mit der man sie überwachen wollte. Eine zweite Wanze können sie allerdings nicht ausfindig machen.
Ja. Finde ich auch gut, dass es nicht im Hörspiel ist, denn finde ich eigentlich auch nicht so gut, dass es ein Buch ist, weil das zu viel Wanzengeschichten hat.
Ja, es geht mir auch zu schnell. Ich meine, im Laufe der Geschichte wird ja klar, dass die überwacht werden, beziehungsweise jemand die abhört und so.
Eigentlich ist es wie ein Spoiler so ein bisschen, oder? Und,
ja, also, ne, ja gut, im Hörspiel hatten wir schon einen Spoiler mit dem Glas am Anfang.
Ja, aber ich meine, dass es ein Spoiler ist, dass sie ja abgehört werden.
Naja gut, aber ich sag mal so, ich finde es ja gut. Stell dir mal vor, es würde nur um den Automaler gehen, beziehungsweise um einen, der Scheiben zersprengt. Das kommt ja jetzt gleich alles noch mit der Münze und dem Diebstahl und so. Weil so wäre das ja nur eine Kurzgeschichte. Ja, heute wäre das eine Kurzgeschichte. Ein Typ, der Scheiben einschlägt, und die Detektive finden den.
Ja.
Deswegen musste man ja noch so ein bisschen wieder so falsche Fährten, beziehungsweise, ja, ich sag mal so,
mehr Anhaltspunkte den Detektiven geben, dass sie merken, irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Ich habe übrigens noch, dann merkt man mal wieder, wie pubertär ich bin, als ich das Buch gelesen habe. Auf Seite 40 steht der Satz, Bob schlang seine Eier hinunter.
Ja, musste er dann ins Krankenhaus? Ja. Ja.
Ich sehe, du bist auch nicht besser. So, zurück ins Hörspiel, Szene 4. Auf dem Weg zu der Straße, in der Pauls Freund wohnt, erzählt Justus von seinen weiteren Erkenntnissen. Er hat sich den Anrufbeantworter mit den ganzen Nachrichten nochmal zu Gemüte gezogen und alle Nadeln gegen farbige Nadeln ausgetauscht. Für die beiden Wochentage Montag und Mittwoch hat er gelbe und grüne Nadeln verwendet und für die erste erfasste Woche rote und für die zweite Woche weiße Nadeln. Anhand dieses Farbschemas konnte er feststellen, dass die Nadeln mit den jeweiligen Farben stets in gerader Linie verlaufen, immer eine Straße lang. Und das über den ganzen Stadtplan hinweg, habe ich falsch betont, also über den ganzen Stadtplan hinweg kann man das sehen, doch ab und zu sind Lücken zwischen den einzelnen Verläufen, was bedeutet, der Vandale hat Pausen gemacht und das an allen vier erfassten Abenden. Auf Peters Frage, warum der Verrückte sein Zerstörungswerk unterbricht, antwortet Justus, dass es dafür sicherlich einen triftigen Grund gibt, was Bob mit sehr albernen Geblödel kommentiert. Piper Beta. Das ist jetzt dieses Musikstück, dieses, was immer wieder kommt.
Ja, das mit den verschiedenen Nadeln und so, fand ich auch nur so mittel.
Ich wollte dich gerade fragen, also ich weiß ja, ich habe ja jetzt eine unkomplizierte Folge rausgesucht. Ja. War dir das schon zu kompliziert? Das war mir schon mit den verschiedenen
farbigen Nadeln. Na, nicht so wichtig. Also ich finde so...
Was? Das ist ein elementares, wichtiges Detail, dass die jetzt wissen, der Typ fährt immer eine Straße runter und da sind die Vorfälle. Das ist doch extrem wichtig.
Ja, ich meine,
damit sie das Muster erkennen.
Ja, aber man hätte die Handlung irgendwie umschreiben können, dass es nur eine Nadelfarbe ist.
Ja, aber du hast es ja...
Ich habe schon verstanden, warum. Dass im Montag, Mittwoch eine Strecke, das habe ich verstanden. Zwei
Monate.
Habe ich verstanden.
Und so war das für den ganzen Stadtplan verteilt. Ja. Und jetzt hat Justus das Muster entdeckt. Was ist denn da schon wieder zu kompliziert? Oder was regt dich da auf? Verstehe ich nicht.
Das regt mich einfach auf.
Wow. Witzig. Das ist das unkomplizierteste Drei-Fahrzeuge-Hörspiel seit Jahren.
Vielleicht, weil das...
Und du regst dich auf.
Ja, weil die Nadeln wahrscheinlich nicht schwarz und gelb sind.
Hä? Er sagt es doch, was er macht.
Ja, aber das wären die Farben von Borussia Dortmund. Man muss nicht alles nachvollziehen können, was ich sage, Thomas. Und man muss ja nicht so gucken.
Genau das habe ich gerade gemerkt. Warum frage ich überhaupt nicht?
Ja.
So, Szene 5, Heilpolizei, habe ich es genannt. Bald darauf beziehen Paul und die drei Fragezeichen Position in der Valerio Street. Sie verstecken sich hinter einer Buschgruppe und beobachten die Straße. Paul berichtet, dass er seinem Vater von der Telefonlawine und den zahlreichen zerbrochenen Autoscheiben berichtet hat, aber sein Vater glaubt ihm kein Wort. Justus sagt, Erwachsene sind manchmal ziemlich beschränkt.
Ja, und das ist ja noch der Vater von Paul.
Vorsicht, du sprichst von Pauls Vater. Ja, aber sonst hast du recht. Ja. Ein alter VW fährt vorbei, in dem zwei Mädchen sitzen und diese werfen etwas aus ihrem Wagen unter den Rolls-Royce. Peter entdeckt unter dem Auto eine Dose und wirft diese über die Schulter gegen den Rolls-Royce.
Das finde ich wirklich ein bisschen doof, weil ich finde, das passt nicht zu den drei Fragezeichen. Dass er so die Dose nach hinten wirft und das Auto trifft.
Ja, das soll so ein bisschen die Tollpatschigkeit, beziehungsweise manchmal ist Peter ja so ein bisschen dumm.
Ja, soll aber so ich finde so, das ist so. Ja. Auch, dass keiner was sagt. Okay, die Szene geht ja sehr schnell weiter, aber nicht so, also dass auch Justus nicht sagt oder irgendjemand so sagt, mal, was, wo wirfst du denn gegen so? Bist du blöd?
Ja, dazu kommt es ja gar nicht. Denn jetzt, ist ja der Teufel los. Achso, ein Buch trifft da übrigens auch laut scheppernd die Scheibe vom Wagen.
Ja.
Das kommt im Hörspiel nicht so rüber.
Nee, gar nicht. Man denkt eigentlich.
Da zucken die auch richtig zusammen im Buch und denken, scheiße. Und dann geht's los, denn aus den Büschen, Sträuchern und Hinterhecken kommen lauter Polizisten aus ihrem Versteck. Ja, wie fandst du das? So diese so, da sind sie! Ah, lass sie nicht kommen!
Erstmal finde ich ein bisschen witzig, dass ja der ältere Mann auch in den Büschen ist, hat die Polizei gesagt, so, du machst mit, oder was?
Naja, deswegen, die müssen ja mit dem irgendwie das abgesprochen haben, pass auf, heute Abend, der wohnt da ja auch direkt, ne? Ja. Das Haus von dem Typen ist genau neben dem von Pauls Freund.
Ja, aber das hört sich ja so an, als ob die Polizei gesagt hat, so, du kommst mit in die Büsche.
Oder aber der glotzt jetzt jede Nacht selber aus dem Fenster.
Und kommt dann selber da runter.
Richtig, das wurde nicht ganz erklärt. Man muss aber auch nicht alles erklären, Benjamin.
Das stimmt. Ja.
Also, ein Polizist und ein älterer Mann konfrontieren die Jungs, ja. Und jetzt geht's los. Denn besonders der alte Mann beschimpft die Jungen als Verbrecher, Halunken, Diebe, Schurken. Und Lügner werden sie auch noch bezeichnet. Und
ich hab's gehofft, es geht auch so weiter. Ja. Immer härter, so, ihr Arschlöcher.
Ja, aber das ist jetzt wirklich in Endlosschleife, ne? Das nervt, also es ist witzig, aber das nervt auch ein bisschen, weil egal, was die jetzt sagen, immer wenn die sagen irgendwie, ja, wir sind unschuldig, Diebe, Halunken, ja, Lügner, ja, das geht jetzt nur so. Und ja, da muss ich dich jetzt halt einfach fragen, weil ich kenne das Hörspiel ja schon seit über 30 Jahren. Wie fandest du das?
Na, also erstmal muss ich sagen, wie alt ist denn der Typ, der das da spricht?
Oh,
weißt du das so ungefähr? Du das
fragst, ne? Ich habe ja hier mir
ja.
Ne? Ach so, ich habe noch so viele Sachen im Buch mir irgendwie notiert, die ich dir gerne erzählen würde. Warte mal. Beschreibung. Also der alte Mann heißt Jarvis Temple. Ja. Ich stell mir den vor wie den Typen aus Mary Poppins in der Bank.
Mr. Bank. Ah, der.
Der okay, alte.
Ja, der ganz alte.
Der ganz alte. Ja. So stelle ich mir den vor. Er trug einen altmodischen, zerknitterten schwarzen Anzug, eine schmale schwarze Krawatte und eine goldene Uhrkette vor der Weste. Jetzt trennte er sich von seinen Begleitern, einem jungen Mann und einem Mädchen um die 18, die ihn offensichtlich zurückhalten wollten. Wild schwang er seinen Stock und ging auf die Jungen los.
Also so stelle ich mir den gar nicht vor, wie er in dem Buch beschrieben ist. Eher so ein bisschen so assi-mäßig. So, oder? So.
Du meinst, du bist runtergekommen mit so ein bisschen Eigelb im Bart?
Ja, so ungefähr. So habe ich mir den eher vorgestellt, so mit seinem Stock. Das finde ich übrigens ganz gut. Man hört ja, wie er so die ganze Zeit so mit dem Stock so auf den Boden haut. Und ja. So. Das mag ich übrigens, dass man so den Stock hört.
Ja, das mag ich auch, aber es klingt, man merkt, dass es nachträglich gemacht wurde. Dass der Sprecher das nicht selber war, sondern das nervt mich ein bisschen, weil das nicht so ganz zu seinem Duktus passt,
wenn er redet. Na, ich mag aber, dass er überhaupt vorkommt, der Stock.
Ja, das ist ein nettes Detail, auf alle Fälle.
Aber so wie der im Buch beschrieben ist, so ordentlich elegant würde er mir jetzt nicht so vorkommen.
Ja.
Ja.
Ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen, weil wir haben uns jetzt öfter wieder über die Fingerzeige ausgetauscht, ne? Die immer Alfred Hitchcock
die du ja wurde. So liebst.
Ich hab dir schon mal erklärt, also wenn die clever geschrieben sind und so dosiert sind, ja, kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen, Christian Rodenwald hat ja in dem Black Mesa Buch das wieder eingeführt und das war uns ein Tick zu viel, sagen wir mal so.
Jeder dritten Seite gefühlt.
So. Ja, also ich mag ja die alten Fingerzeige, aber das war schon zu krass, fand ich. Das hat mich dann irgendwann ein bisschen genervt und ich sag's ja nochmal, diese Folge, die wir heute besprechen, die ist, glaube ich, somit die belangloseste, was die Story angeht. Ja, ich wiederhole mich, es geht um den Typen, der Autoscheiben einschmeißt. Ja, und ich möchte mir gerne nochmal einen Fingerzeig vorlesen, der ziemlich am Anfang des Buches ist. Nämlich kurz nach dem Gespräch mit Paul. Zuweilen fällt ja der erste Detektiv seinen Freund mit seiner übertriebenen, präzisen und umständlichen Rede auf die Nerven. Doch wenn ich mir vornehme, wie er das Scherbenrätsel in Worte fasste, finde ich seine Ausdrucksweise lediglich so glasklar wie eine tadellos geputzte Fensterscheibe. Zitat Justus, ohne dass beim Fahrzeug eine Ursache oder ein Verursacher zu beobachten ist und ohne dass irgendwelche Spuren eine Einwirkung zurückbleiben. Doch nicht verzagen, Freunde, um euch bei der Stange zu halten, pass auf, das Buch fängt hier gerade an. Um euch bei der Stange zu halten, liebe Leser, will ich zweierlei andeuten, wovon Justus jetzt noch nichts zu wissen scheint. Rechnete der doch sonst so aufgeklärte Anführer der Fragezeichen mit einer unsichtbaren, noch nicht erforschten Kraft, die Scheiben einschlägt. Erstens, scharfes, unablässiges Beobachten wird die drei Fragezeichen und euch über kurz oder lang zu einem Verursacher führen. Also wo hier gleich vorweggenommen wird, es ist kein Geist oder was weiß ich. Ne? Zweitens, wer einen Ziegelstein durch ein Autofenster wirft, hinterlässt im Wagen eine unübersehbare Spur. Wer einen kleinen Brocken nimmt Wer einen kleinen Brocken nimmt, diesen aber mit größerem Kraftaufwand gegen das Glas schleudert, macht es den Spurenfahndern schon nicht mehr ganz so leicht. Das dürfte, denke ich, vorerst genügen. Und da bin ich fast
ist das eklig.
Da bin ich auch mal fast ausgerastet. Da habe ich mir auch notiert hier mit dümmster Fingerzeig, weil das nimmt schon so viel vorweg. Das Buch ist auf Seite, weiß ich nicht, 10
Und dann sagt er, aha, ich verrate euch jetzt was, was die Detektive noch nicht wissen. Das fand ich richtig scheiße.
Ja, und das mögen die drei Fragezeichen-Fans.
Ja, alle.
Dass es einfach alle. So in Deutschland so dazugepackt wurde von Frau Körting oder wer auch immer.
Nee, damit hat die Körting nichts zu tun.
Wer hat es denn reingeschrieben,
Mann, die für die Deutschen? Wie oft denn noch die Übersetzerin Leonore Puschert? Die hat sich das ausgedacht.
Was ist denn da los mit Leonore? Dann soll sie doch weiter bei ihrem Waschmittel bleiben.
Das war jetzt, das ist Buch Nummer 39. Und vielleicht hat sie ja auch schon keinen Bock mehr gehabt, sich so kluge, smarte Fingerzeige auszudenken, dass sie einfach geschrieben hat, ja, ist ein Stein. Also, dass sie einfach schon so, das fand ich aber, ich gebe dir ja recht, ich fand das richtig schlecht. Die fand das richtig schlecht. Das geht auch noch so weiter. Schreib doch gleich die Lösung rein.
Vor allen Dingen, warum sollte Hitchcock das machen?
weil er die Minninger ist und sich einen Spaß draus macht. Ja? Wie weiß ich, wo in the middle of the night ist?
Ja, das war. Stell dir mal vor, er hat einfach mal als Witz gesagt, ja, Japan in den Charts und er sieht in den Foren, wie alle suchen. Und
wie alle ausrasten, sagen, das ist mein Lieblingsstück, ich kann nicht mehr schlafen, wenn ich das nicht mal in voller Länge hören kann. Ja, und Minninger so. Und genauso war das vielleicht bei der Übersetzerin, dass sie dachte, ich mache jetzt den Kindern das richtig kaputt. Nein, das soll ja eher anregen zum Kombinieren. Ja. Und du, Benjamin, wir sind über 40.
Ja, aber weniger macht mich fertig. Wirklich. Wie er so sagt, ja, wann war das in den Charts? Ja, irgendwann in den 80ern. So, und jemand guckt alles durch und findet diese Scheißlied.
Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema.
Schreibt alle an in Japan, den Präsidenten. Ja.
Genau, frag doch mal hier den Herrscher von Nordkorea, der hilft bestimmt. Also, der Polizist glaubt, die Autoscheibenvandalen endlich gefangen zu haben. Die Jungen beteuern ihre Unschuld und dass sie ja selbst in dem Fall der zerbrochenen Scheiben ermitteln. Als Justus eine seiner Visitenkarten und vermutlich auch die Karte von Kommissar Reynolds zücken will, sagt der Polizist, dass er gefälligst seine Hände von den Taschen lassen soll. Wenn er eine Waffe dabei hat, macht er ja alles nur noch schlimmer. Und Justus antwortet jetzt darauf mit einem meiner absoluten Lieblingssätze aus der ganzen Serie. Eine Waffe? Ich? Herr Wachtmeister, Sie befinden sich auf dem besten Wege, unser tief verwurzeltes Vertrauen in die Polizei nachhaltig zu erschüttern.
Das hat dir gefallen.
Das ist nicht im Buch. Das hat
Ach so?
Nee, das muss sich dann der H.G. Francis ausgedacht haben.
Ah.
Ich mag das total, weil er spricht wieder so ein bisschen hochgestochen.
Ja.
Ja. Aber er ist auch sehr erzürnt. Also seine Stimme bricht ja fast weg, der heult ja fast.
Ja.
Ja. Wie fandst du's?
Ja, Wahnsinn.
Okay. Wollen wir ein bisschen über In the Middle of the Night reden, weil da gehst du mehr ab.
Da gehe ich mehr ab. Ja.
So, auch nichts über den alten Mann, der fasert jetzt die ganze Zeit etwas davon, dass er seinen Adler wieder haben wolle.
Ja, das stimmt schon, das nervt schon ein bisschen, aber ich glaube, als Kind ist er auch ein bisschen unheimlich. Wie alt war eigentlich der Sprecher zu der Zeit ungefähr?
Moment.
Was schätzt du denn?
Ja, das ist ja übrigens Jochen Zernt. Der ist hier angegeben mit ca. 61 Jahren bei Hörspielforscher.de. Und man kennt ihn übrigens als.
Wie, da war er 61?
Ja, bei der Aufnahme. Ja. Man weiß auch nicht, seit wann ist der tot und woran ist der gestorben. Irgendwie gibt es sehr wenig Informationen darüber im Netz. Hm. Nicht mal hier Andreas Fröhlich konnte was dazu sagen im Bobcast, als sie die Folge besprochen haben. Aber den kennt man unter anderem als Battle Cat aus dem Masters of the Universe Hörspielen. Die du nie gehört hast. Also tu mal nicht so.
Ich kenne Battlecat, deswegen habe ich mich gefreut.
Ja.
Also, das Problem ist, wie heißt der mit Nachname?
Zernt.
Ja.
Und wir hatten halt, den schon mal, Olli spricht den mal als Schernt aus.
Ja, aber das ist ja das Problem, dass so ein Name ja nicht hängen bleibt. Würde der Senf heißen, ja? Wäre er bekannter, man hätte mehr erfahren wollen, ob er aus Bautzen kommt. Ja.
Eine Rotz- und Wasserproduktion. Jetzt
bin ich schon wieder raus, oder was?
Oh Mann, ey. Also der Phase die ganze Zeit was davon, dass er seinen Adler wieder haben wollte. Ja. Die Detektive regen sich mit dem alten Sack auf. Wie sollen sie denn mit einem Adler frei rumlaufen? Da rastet der Alte wieder aus, bezeichnet die Jungen weiterhin als Lügner.
Ja? Genau das wollte ich eben sagen, dass ich finde, der redet das schon ganz gut und macht es auch ganz gut, aber es ist zu lang.
Es kommt immer wieder und die ganze Szene geht eigentlich viel zu lang.
Aber wie er es macht, ist schon super.
Ja, aber hier, es nervt ein bisschen, aber das ist wieder Jammern auf hohem Niveau, weil es ist ja gut gemacht.
Nee, aber dafür kann er ja eigentlich nichts, wenn er das so machen muss.
Ja,
so,
es zieht sich ein bisschen, aber ich glaube, im wahren Leben würde sich das wahrscheinlich auch so ziehen.
Deswegen, das ist schon gut gemacht.
Ja.
Auf jeden Fall will er jetzt mit seinem Stock auf die Jungen eindreschen. Ja. Da finde ich gut, das ist im Buch nicht, dass der Polizist sagt, nicht im Hörspiel. Dass sogar der Polizist sagt, nein.
Ich muss auch sagen, von ihm, also aus Kinderaugen, glaube ich, geht da schon so ein bisschen Gefahr aus, so mit dem Stock.
Ja, natürlich.
Auch später hier im Haus, wo wir gleich sind, macht er ja auch hier so eine Sache mit einem Stock. Und ich finde schon, das ist so ein bisschen gefährlich. So.
Naja, wenn du schon ein bisschen weitergelesen hast, hier steht ja, im Buch schlägt der Justus auch wirklich auf den Kopf.
Der haut den. Das habe ich nicht weitergelesen.
Er schlägt im Buch Justus auf den Kopf.
Ach so, steht ja wirklich.
Ja, also der ist ja nicht schwer verletzt, aber der guckt dann so ein bisschen verdutzt, ne? Und im Hörspiel ist es so, da hört man ja nicht, dass er sie schlägt, obwohl sie ja sagen, hören sie auf. Da taucht Morten wie aus dem Nichts auf und hält den alten Mann davon ab. Den jungen Herrn schlagen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Finde ich sehr gut. Im Buch entreißt Morten sogar den Stock dem alten Mann, worauf der richtig Riot geht. Ja. Er hält Morten auch für den Anführer. Hier, das ist der Regelsführer, der hat die Kinder angestiftet. Ja. Und dann will er ihm einen Fausthieb verpassen, aber Morten legt so seine Hand auf den Kopf von dem Typen und hält ihn so seelenruhig von sich ab. Und er kommentiert das Ganze sogar noch mit: Die jungen Menschen, die zu diesem Herrn gehören, sollten mich unverzüglich von ihm befreien, sonst befürchte ich, er könnte sich verletzen.
Also zwei Sachen. Einmal finde ich die Szene irgendwie relativ lustig.
Was jetzt, die im Buch oder
im Die im Buch.
Ja.
Außer, dass du Riot gesagt hast. Das macht mich schon wieder aggressiv.
Jetzt gehst du da Riot.
Ja.
Man muss das hier dann ein bisschen auffrischen.
Mit komischen Begriffen oder
ja.
was?
Ja. Und weiter?
Das war's. Ich habe zwei Sachen genannt. Ich wollte zwei Sachen nennen und habe zwei Sachen genannt.
Ach so, Riot ist scheiße, aber
aber die Sache im Buch ist ganz gut.
Okay.
Ja.
Als sich Morten dann als der Fahrer des Rolls-Royce zu erkennen gibt und die Jungen seine Auftraggeber sein, platzt dem Polizist der Kragen und er will alle mit aufs Präsidium schleppen. Genau, da kommt ja auch noch ganz kurz davor der Satz: Wachtmeister, hören Sie nicht auf diesen Fettwanst! Der ist ein Dieb!
Das ist mir übrigens aufgefallen. Es wird ja ganz oft gesagt, dass ja in den neueren Folgen, wie sagt ihr das immer so schön, Fettshaming ist.
Ja.
Aber das ist doch auch schon ganz oft bei den Alten.
Nee, das stimmt doch gar nicht. Wann haben wir gesagt, in den neuen Folgen ist das? Das ist auch in den Alten. Natürlich. Das habe ich nie gesagt, dass das in den alten Folgen nicht ist. Wahrscheinlich hast du hier wieder, weiß nicht, hier der Kopf von der Zentrale Olli hat das wahrscheinlich erzählt. Und dem glaubst du natürlich immer alles, ne? Ja.
Nee, aber in der alten, in den alten Sachen kommt das auch.
Ja, natürlich. Ja. Hier, so gerade in alten Folgen, da heißt er noch nicht mal Baby Fatso, sondern da ist es noch eingedeutscht als Pummelchen.
Ja. Ja,
der Baby Fatso ist auch so demütig. Baby Fatso.
Was für ein Name,
oder? Baby Fatso. Verfatzter. Ja, genau. Zum Glück kommt aber jetzt Kommissar Reynolds auf seinem Schreibtisch angefahren. Immer wieder.
Ja, ich bin aber so enttäuscht, dass es nicht mehr die schöne Stimme ist.
Ja, der hat eine andere Stimme. Der wird ja gesprochen von Günther Flash. Ja. Und der singt dabei.
Flasher!
Genau. Wow. Ja, also man merkt, wir haben es wirklich schon lange nicht mehr gemacht.
Ja.
Also Reynolds kann erklären, dass die drei Fahrzeichen unschuldig seien.
Genau, und da wollte ich dich jetzt fragen.
Mhm.
Er sagt ja, die Detektive haben von ihm eine Karte in der Tasche, wo drauf steht, das sind Detektive oder was, keine Ahnung.
Der Inhaber dieses Ausweises ist freiwilliger Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Nee, nee, also ein freigestellter Mitarbeiter. Oh Gott, ich weiß die Karte
ist nicht. Ist es so ungefähr sowas wie damals in der Bild-Zeitung? Kennst du das noch? Oder BZ?
Oh ja,
war das, doch in der war Bild. War das Bild oder BZ?
Ja, das, da bist du irgendwie so als Hobbyreporter so ausgewiesen.
Da konntest du was aus der Zeitung ausschneiden und das dann bei dir am Hals hängen und dann konntest du angeblich Fotos machen.
Größte Verbrechen der Geschichte, glaube ich, was sie da gemacht haben. Ja, dass diese, ich meine, dass in der Mickey Mouse so ein Detektivausweis war, ne? Das ist ja was anderes, aber die Bild hat es ja ernst gemeint. Ja,
da sind wirklich Leute irgendwo hin und wollten da Fotos machen.
Genau das ist es.
Vor allen Dingen, es hört sich jetzt an wie so ein Scherz. Das war wirklich. Das muss ja auch so 90er gewesen sein.
Aber nee, das ist noch nicht so lange her bei mir. Das war
doch in der Schule.
Was? War das nicht so vor 10, 15 Jahren?
wirklich?
Ich weiß es nicht. Ich will jetzt aber auch nicht googeln.
Nee, aber es gab wirklich sowas. Das ist so ein Bildausweis.
Weiß nicht, stell dir mal vor, du kommst jetzt irgendwo rein, um ein Foto zu machen, um nachzuweisen, weiß nicht, dass der Lehrer seine Frau betrügt. Dann sagst du, ich bin Journalist.
Ich bin dazu ermächtigt. Nee, was ich dir frage,
ganz kurz, ja? Wenn wir jetzt auch sowas machen, weiß nicht, ich mache jetzt hier so eine Visitenkarte, wo ich sage, du bist jetzt ermächtigt,
Das war's, ich bin allmächtig.
Ermächtigt.
Achso.
Der Profikiller. Du bist Profikiller. Und dann so, ah, alles klar.
Ja, okay, er darf das.
Der darf das, ja.
Nein, also ich fragen wollte, diese Karte, wann gibt's die schon länger? Kommt die öfter mal vor?
Da muss ich jetzt leider sagen, die kommt öfter vor. Und zwar nicht so oft wie die Visitenkarte.
Ja.
Aber ich kann dir gar nicht sagen, wann die das erste Mal vorkommt. Das weiß ich nicht.
So, und da frage ich mich jetzt.
Ah, jetzt kommt eine Beleidigung.
Nee, warum nutzen die so selten die Karte? Überleg mal, wie oft sie die schon hätten zeigen können bei so vielen Dingen.
Ja, ich finde die Karte aber so.
Okay, was ist besser? So eine Kinderkarte von 12-Jährigen, wie sie die drei Detektive oder?
Ich weiß, so ein Ausweis, die vom Kommissar unterschrieben ist, die macht schon eine Menge her. Aber das ist mir zu krasser Freifahrtschein. Also die fand ich immer ein bisschen unglücklich, diese Karte. Ich weiß, was du meinst, aber die bringt mich immer so ein bisschen raus. Dann sagen die, guck mal hier, ja, wir sind ermächtigt und so.
Kommt die denn in den neuen Folgen auch noch vor? Ich habe die wirklich nie gehört.
Schon lange nicht mehr.
Ja.
Also beziehungsweise sie kommt noch mal vor, glaube ich, bei Schwarze Madonna, Folge 127. Aber da wirkt die auch so alt und angestaubt, dass sie die überhaupt noch haben. Weil die brauchen sie ja gar nicht mehr, weil bei den neuen Folgen ist es ja so, jeder kennt inzwischen die drei Fragezeichen. Egal, wo die sind. Also man kennt die einfach.
Dafür zeigen die aber ganz schön oft ihre Karte.
Ja, wenn du so eine schnieke Visitenkarte hättest, wo draufsteht, Benjamin Kasper, weiß ich nicht, Athlet und Sexsymbol, du würdest sie auch jedem zeigen. Ja?
Ja, stimmt.
So, darf ich jetzt weitermachen?
Ja, weil du bist ja gleich dran mit deinen Notizen. Ja, dann geht's endlich mal voran.
Ja, eben. Also, von ihm erfahren es die drei Detektive vom Reynolds, dass die Polizei bereits seit 6 Wochen versucht, den Automarder zu schnappen. Ich glaube, hier fällt sogar das erste Mal das Wort Automarder, oder? Aber bisher haben sie noch nicht einmal einen Verdächtigen. Der schüpfende alte Mann stellt sich als Mr. Jarvis Temple heraus, der in seinem Auto in dem Auto seiner Nichte eine sehr wertvolle 20-Dollar-Goldmünze mit einem Adler drauf hatte, die ihm gestohlen wurde. Die Münze ist mehr als $250.000 wert. Jemand hatte die Autoscheibe auf der Beifahrerseite vom Wagen seiner Nichte Sarah zerschlagen. Und dann war er kurz im Haus, um sich zu erholen, weil sie fährt ja sehr rasant, ja, und hört dabei die ganze Zeit CB-Funk, das wird nochmal wichtig. Und als er dann zurückkam, um die Münze zu holen, war sie verschwunden.
Wie du das so im Nebensatz sagst, so, sie hört CB-Funk.
Das ist aber im Hörspiel genauso, das wird so ganz nebenbei erwähnt.
Ja, ja. Da wusste man aber schon, auf was das so hinausläuft.
Nichts in einem Drei-Fahrzeichen-Hörspiel wird ohne Grund erwähnt.
Ja.
Du bist ein sehr gelehriger Schüler, Benjamin. Ja. Lob an dich, ne? Ich möchte dir die Beschreibung von Sarah vorlesen aus dem Buch. Sarah war ein großes, schlankes Mädchen von 18 oder 19 Jahren. Sie trug ein Militärhemd, Jeans und eine übergroße Sonnenbrille, auch jetzt bei Dunkelheit. Ach ja, spielt ja für dich nicht bei Nacht.
Wahrscheinlich wegen Drogen.
Sie bedachte die Jungen mit einem Lächeln, das besonders Paul galt. Ihr Onkel warf ihr einen wütenden Blick zu, so wie er zuvor die Jungen und die Polizisten angefunkelt hatte. Ja, fand ich witzig, dass sie ein Militärhemd anhat, so auch so sehr 80s, ja, und mit der Sonnenbrille. Ja, bestimmt hat sie gekifft oder so.
Ich finde auch witzig, so 18 oder 19. Ja. Und so ein bisschen Spannung auf
sie. Ja, ich werde auch mal oft geschätzt zwischen 22 und 56.
Das ist bei mir auch so.
Ja, kennst du, ne? Ja, kurze Abschweifung, Benjamin. Denn diese Münze, von der hier die Rede ist, die gibt es wirklich.
Ja.
Ja, das ist die, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, St. Gaudens Double Eagle Münze.
Ja.
Ja, kann man bei Wikipedia sehen. Ja, es ist wirklich so eine Goldmünze im Wert von $20.
Ja, ich weiß, die muss ich nur mal abstauben zu Hause. Ja, geht's noch weiter, oder?
Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Ich finde dich heute richtig, deinen Witz so richtig erfrischend, Benjamin. Also, ja.
Ich habe keinen Bock, den ganzen Wikipedia-Artikel zu zitieren.
Oh, bitte nicht. Ja. Ich habe keinen Bock, den ganzen.
Nein, es gibt also da verschiedene Prägungen und Reliefarten und so. Keine Ahnung. Ich habe hier nur was von der 3-Fragezeichen.de-Seite. Rund 18,9 Millionen Dollar für Doppeladler. Im Jahr 2021 wurde eine in den 1930er Jahren geprägte US-Goldmünze mit einem Nennwert von $20 beim Auktionshaus Sotheby's in New York zum Rekordpreis von 18,87 Millionen Dollar, also rund 15,5 Millionen Euro, versteigert. Damit ist die Münze das teuerste Geldstück der Welt. Sie gehört zur Serie der letzten als Double Eagle bekannten und als reguläres Zahlungsmittel bestimmter Goldmünzen, die in den USA bis 1933 geprägt wurden. Und ich hatte irgendwie gelesen, dass man irgendwann wegen Goldknappheit dann aufgehört hat, Goldmünzen zu prägen.
Genau. Ja. Ja. Ich glaube, das hatte auch. Hatte es nicht auch irgendwas damit zu tun, weil der Goldwert so schwankend war irgendwie?
Kann auch sein.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja. Könnt ihr da nachlesen? Vielleicht packe ich es in die Shownotes, wenn ich Lust habe. könnt ihr den Wikipedia-Artikel selber lesen.
Wir benutzen die Shownotes immer sehr gut.
Ja, das stimmt. Ja. Genau. Deswegen. Aber es gibt diese Münze wirklich. Ja. Das reicht doch als Wissen.
Ja. Ja?
Einfach sagen, es gibt die Münze, fertig, Punkt.
Ja, ich bin bei dir.
Genau. So, wo waren wir denn jetzt? Der schimpfende alte Mann stellt sich als Mr. Jarvis Temple raus, das hatte ich schon. Die Münze ist mehr als $250.000 wert. Genau, jemand hat die Autoscheibe, bla bla bla. So, Kommissar Reynolds verbirgt sich jetzt für die Jungen, ja. Aber davon will der alte Jarvis nichts wissen. Er bleibt bei seiner Meinung, dass die Jungen Halunken Diebe seien. Jetzt fragt Justus, ob es ihm gestattet sei, den Fall weiterhin zu bearbeiten. Der Kommissar hat nichts dagegen. Justus würde auch gerne einen Blick in die Protokolle der Polizisten werfen, die abends zur Überwachung eingesetzt wurden. Das geht allerdings nicht, aber Bob hier, dein Freund, ne?
Ja.
Fragt, ob es einem Reporter von der Zeitung seines Vaters möglich sei, Einblick in die Protokolle zu bekommen. Reynolds lacht. Ich sehe schon, worauf das Ganze hinausläuft. Ja, du kommst jetzt hier mit diesem Ding da aus der Bildzeitung, schneidest du jetzt aus.
Da hätte ich mir wirklich einen anderen Reynolds vorgestellt, wie er das macht.
Geht Fußball spielen. Liebe Frau Jonas, ich sage Ihnen, ich kann doch von hier aus viel mehr machen. Ja. Wieso rede ich jetzt eigentlich wie der Friseur aus Otto? Das ist so ein Gift für die Haare. Mit diesen Strumpfmasken. Ja, also Reynolds meint zwar, dass sein. Ja, der ist zu nett, der Reynolds.
Oder? Der ist zu nett.
Der ist zu nett. Das stimmt. Der Horst Frank, der war so schön.
So leicht.
Der war so bärbeißig. Der war so, Justus, nimmst du mir schon wieder die Arbeit ab? Und hier ist so, na, Leutnant, Samuel, sie sind neu, sie kennen ihn noch nicht.
Komm, Justus, gehen wir gleich noch ein Eis essen,
ja, so ungefähr. Gib mir einen Shake. Also hier so ein Handshake. Ja.
Big Shake. Ja,
give me five. Ja. Also Reynolds meint zwar, dass seine Leute schon mehrfach die Berichte durchgegangen sind, aber Justus glaubt, dass Bob mit frischem Blick und unbefangen an die Sache rangeht. Wo ich auch denke, woher weiß er das? Vielleicht ist Bob jetzt auch völlig nervös, ne?
Und, ja.
Oder dass das er jetzt so zitternd so die Berichte liest und das gar nicht mehr sieht. Auf jeden Fall meint Justus, na, der geht da mit unbefangen ran und vielleicht sieht er mehr als die Polizei. Piper Peter. Weil jetzt kommt hier dieses Musikstück.
Ja.
So, mit einem Presseausweis, den Bob von seinem Vater erhalten hat, können er und die anderen Jungen die Akten der Polizei einsehen. Ist im Buch wieder eine längere Passage, ich erspare sie euch. Es gibt hier nur eine lustige Sache, also jeder der vier Jungen interviewt einen Polizisten.
Ja.
Das ist da die Bandbreite auch von richtig nett bis Arschloch. Ja. Und das größte Arschloch hat Justus, nämlich der spricht mit dem Leutnant Samuels, ja, der wirklich richtig sauer auf die Jungs ist. Genau, und dann sagt er auch, was denkst du dir denn dabei, ja? Und das Witzige ist, der hält dann Justus so hin. Der sagt dann, ja, ich kann dir nicht einfach jetzt hier die Akte geben. Ich lasse sie von einer Schreibkraft runterschreiben. Oder ich mach's selber, dann musst du aber warten. Und er hat in dem Moment gerade seinen Dienst angetreten und sagt, ja, ich habe erst in 8 Stunden Feierabend. Und dann lässt der Justus ganz, ganz lange warten. Das steht ja auch, ne? Justus hatte keine andere Wahl, als auf dem Flur zu warten. Auch Hauptkommissar Reynolds würde so entscheiden, dass der Dienst des Leutnants den Vorrang hatte.
Ach Quatsch, da ist ein 12-Jähriger. Ja.
Heute wäre das gar nicht so. Heute würden die reinkommen und sagen, Kotta, ich brauche das und das. Kotta würde sagen, Justus Jonas, verpiss dich. Ne? Hier hast du den Wisch. Ja. Ja. Über 3 Stunden lang wartete der erste Detektiv auf einer Bank. Und pass auf, Samuels alias Benjamin kam ein paar Mal vorüber und lächelte schadenfroh.
Finde ich gut. Die drei anderen Jungen waren nach ihren Interviews längst wieder gegangen, als Justus endlich die getippten Notizen bekam. Ja. Er las sie rasch durch, stand auf und lief zu seinem Fahrrad.
Ja.
Fand ich ein bisschen witzig, dass Justus da so hingehalten wird.
Finde ich auch.
Genau. Ja. Zurück im Hörspiel. Keiner Person fiel etwas Besonderes auf. Aber ein Mann mit einem Rennrad, mit Sturzhelm, Schutzbrille, Rucksack und Kopfhörer ist mehrmals aufgefallen. Er verhält sich aber nicht verdächtig. Alle Polizisten haben ihn gesehen. Es wurde nie ein Auto in einem Straßenabschnitt eingeschlagen, den die Polizei gerade überwacht hatte. Da klingelt das Telefon. Es ist Mr. Temples Neffe Willard.
Und hier muss ich kurz sagen, weil er hier jetzt ja vorkommt.
Ja, der kam schon vorher vor, aber jetzt. Das wollte ich jetzt auch so dramaturgisch machen und dich fragen, wie findest du denn Ben Becker?
Er klingt viel zu alt.
Na gut, im Gegensatz zu heute.
Nein, ja, nein, das meine ich jetzt nicht. Sondern dafür, wie alt ist der? 18?
Der ist oder ungefähr so alt wie die Sarah.
Ich finde, er klingt zu alt. Also gerade zum Schluss, Spoiler, wird er festgenommen.
Ja.
Da klingt er doch nicht so wie der Sohn.
Der
so
wird gar nicht festgenommen. Die Sarah wird festgenommen. Der kommt dann nicht mehr vor hier nach.
Doch.
Nein, Baby, ich habe dieses Hörspiel 40 Millionen Mal in meinem Leben gehört. Ist
nicht der Radfahrer?
Ja. Nein!
So.
Das ist ja nicht.
Also, dann nehme
ich alles zurück. Zwei verschiedene. Aber okay, ich gebe dir recht, du bist verwirrt, du hast das Hörspiel zweimal in deinem Leben gehört. Ja, während du, weiß ich nicht, das Kind von deiner Freundin bespaßt hast, draußen sind 40 Grad, da musst du auch noch arbeiten, dann musstest du dir verkneifen, Olli nicht anzuschnauzen.
Ich habe doch gesagt, du sollst nicht so einen komplizierten Fall nehmen.
Was? Okay, das Einzige, was hier ist, der heißt Willard,
ja,
und der Automaler heißt William.
Ach, deswegen. Oh Gott, jetzt habe ich immer den Namen falsch
geschrieben. Der Hammer. Ja. Nein, das sind zwei verschiedene Personen.
Also.
Also, Willard Temple ist Ben Becker.
Ja.
Ja, und er erzählt jetzt hier, ist ja, können wir auch sagen, ihr kennt die Folge, der erzählt jetzt den Lügenmärchen, ja, mein Onkel möchte euch gern jetzt nochmal sprechen, er überlegt, ob er euch den Auftrag erteilt, den Adler zu suchen, ja. Und dann gehen die vier Jungen,
ja,
aufgeregt jetzt zu Mr. Temples Haus. Wie findest du das, diese Aufbruchstimmung? Oh, jetzt geht's los, endlich mal ein Fall, wo einer was springen lässt. Gerade Bobs im Hintergrund so, ho, 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 aufzumalten, ja.
Aufzumalten.
Ja, ja. Du weißt, ich mag Andreas Fröhlich sehr, aber manchmal ist der so richtig drüber.
So. Ja, in dem Moment schon. Oder? Das so, passt auch gar nicht zu dem, was gerade alles passiert ist.
Ja, so das endlich ist, mal ein Fall. Und, ja. Also
das sind ja auch noch so die anderen vielleicht so, ja, ein bisschen so. Das ist, ja.
Also Justus geht noch, dass er sagt, ausgerechnet der alte Jarvis. Das finde, ja, ich das gut. Geht. Ne? Aber ja. Bob, ho, 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 das macht er doch immer so, gerade in neuen Folgen.
Ja.
Mensch, Peter, ho, 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 ho. Und hier sind schon so diese Anfänge, dass er das immer macht. Wie gesagt, nichts gegen Andreas Fröhlich, toller Sprecher, toller, sympathischer Mann. Aber manchmal ist er so mit Bob so ein bisschen drüber.
Ich bin immer noch geschockt übrigens. Ich dachte, der Willard ist der Auto.
Ja, erleben Sie nur einen ganz anderen Fall.
Ja.
Haben wir das schon gesagt, dass die Polizisten alle den Radfahrer gesehen haben? Ja, ne? Das haben wir
ja
gesehen.
Ja, das hast jetzt, du gerade schon
genau, gesehen. Jetzt geht's los.
Mit den Details hast, ja, du schon genannt.
Ich wollte eigentlich wissen, wie findest du Ben Becker? Und da hast du gesagt, der ist ja viel zu alt. Ja? Also, dann übernehme ich das. Ich finde Ben Becker,
Er ist richtig schlecht.
Nee, das klingt alles so abgelesen und so. Justus? Justus Jonas? Ah, Justus, komm doch vorbei.
Ja, aber es ist noch mittel. Es gab schon schlechtere.
Ja, gut, ich will lieber den Ben Becker hören, als den, der die Onkels ansagt. Aber es ist irgendwie, ja, er ist nicht so geil. Ich habe ja auch, wie gesagt, dann in dieses Asterix-Hörspiel reingehört, wo er mitmacht. Ja.
Ja.
Genau dasselbe. Genau. Lasst euch umarmen. Ihr könnt mir jetzt immer dieses Zeug kochen, dann geht's mir gut. Also ich rede da genauso wie ihr. Immer dieselbe Stimmfarbe. Na gut, also man ist jetzt bei dem Haus von Mr. Temple angekommen. Auf dem Weg dahin sehen sie auf den Rasen eine riesige Parabolantenne stehen, mit der man Nachrichten, Signale, bla 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 über Satelliten abhören kann. Auch das wird mal wichtig. Willard macht die Tür auf und sagt, ja, Jungs, kommt rein, ne? Ja, mein Onkel geht's nicht so gut, quatsch ich ein bisschen mit euch, ne? Und dann reden sie halt darüber, ich finde dann witzig, dass der Paul auch sagt, also da höre ich richtig Tim raus, warum ist diese Münze so viel wert? Also diese Kritik.
Ja,
warum gibt jemand so viel Geld dafür aus?
Das ist witzig, das wird ja auch nicht aufgelöst, weil jetzt ja gleich der Onkel da kommt, aber dass er das so reinwirft, meine ich.
Ja,
so.
Im Buch ist dann natürlich ein bisschen mehr.
Wieder, ja.
Ne? Aber ich finde es gut, dass es nicht im Buch drin ist. Im Hörspiel meine ich, dass da jetzt so ein Vortrag über die Münzen ist.
Nee, ich finde es gut, dass er das so sagt so und einfach so eine Kritik so. Warum, also.
Genau, aber bevor der jetzt kommt, ne, der Willard sagt noch, er habe wenig Ahnung vom Hobby seines Onkels. Justus möchte gerne mal die anderen Münzen sehen. Die haben ja mehr davon. Und Willard sagt, kommt mit, aber wir müssen uns beeilen, weil die erste Kassettenseite endet jetzt. So, und was bedeutet das?
Dass ich dran bin.
Genau.
Ja.
Oh, endlich. Ich kann mich selber schon nicht mehr sülzen hören. Jetzt geht's schnell, Leute.
Jetzt geht's schnell, ich muss jetzt mal suchen.
Der Neffe vom Tempel ist der Automater. Baby, da steht Onkel rastet aus, da musst du weitermachen.
Ach, das hab ich geschrieben.
Das ist von dir, ja.
Also.
Onkel Dagobert rastet aus.
Hä? Aber du hast es doch gerade schon vorgelesen.
Nein, Willard zeigt sie ihm bereitwillig.
So, Willard zeigt ihm die Münze vom Doppeladler.
Ja, da geht's jetzt weiter.
Die allerdings nicht so viel Wert hat wie die Münze vom gestohlenen Adler.
Ja, habe ich mit keinem
Paul Wort gesagt. Paul fragt sich auch, warum der gestohlene Adler so viel Wert hat. Das hast du doch eben schon gesagt.
Ich habe nur gesagt, dass ich finde, dass Sascha Dräger das witzig erzählt mit seiner Tarzan-Stimme.
Ja. Siehst du, wenn du das natürlich schon vorziehst aus meinen Notizen, dann denke ich ja, du hast es schon gelesen.
Falscher Podcast.
Ja. Plötzlich taucht jedenfalls der Onkel fluchend auf. Er will wissen, was die drei Bengel in seinem Arbeitszimmer machen.
Baby, du bist ja bekannt für deine Stimmimitation. Ja, nee, kannst du das nachmachen?
Das ist. Warte mal, wie spricht denn der?
Eigentlich ist es extrem witzig, eigentlich wie er reinkommt. Eigentlich ist es so ironischer Humor. Was treiben diese Junge beim Arbeitszimmer? Suchen sie sich schon die nächste Münze aus, die sie stehlen wollen?
Ja, aber so redet der nicht. Warte
Nein,
mal,
ich kann es auch so, schlecht machen. Der redet
der
so,
hat so eine ganz
der redet so gepresst.
So gepresst, genau. Ja. Und ich kann dieses Gepresste nicht.
So ja, aber er ist so witzig. Bevor der würde, oder der würde ganz anders angelegt sein. Dann kommt es so, sucht euch schon die nächste Münze aus. Das hätte auch Humor.
Das hätte wirklich Humor.
Soll ich euch noch den Kasten aufschließen?
So, Justus erklärt, dass sein Neffe sie reingelassen hat.
Mein Neffe ist ein Lügner! Ja. Ein Lügner! Ja, das finde ich aber gut, wie er das sagt. Mein Neffe ist ein Lügner.
Ja, und dann sagt Justus, naja, wenn sie jetzt helfen sollen, die Münze zu suchen, dann müssen sie auch wissen, wie die aussieht. So, der Onkel schreit aber die ganze Zeit dazwischen und sagt, er will keine Hilfe! Und er würde die Detektive nicht einmal auf 100, oh, ich muss blättern, auf 100 Schritte an seine Münzen heranlassen.
Schritte übrigens mit Ü.
Schritte.
Ich habe einen ganz kurzer Exkurs.
Ja.
Ich will ja nicht so auf deinen Sprachfehler
rumreiten. Nein, willst du nicht.
In einer Morning Show hast du erzählt, du hattest ja früher ein Faxgerät
von Philips.
Weiter bitte.
Wer hat dir das geschrieben?
Was?
Wer hat dir das geschrieben?
Das habe ich selber
das
gehört.
Hast du selber
ich habe mich selber kaputt gelacht.
Ja, aber als wir das aufgenommen haben, hast du nicht so gelacht.
Ja, weil wenn wir die Morningshow performen, bin ich in meiner
Da bist du in der Rolle
drin, Persona und da habe ich, wenn es da höre ich dir zu bewusst.
Nee.
Also.
Gut. So, also er schreit die ganze Zeit rum und
den Stock im Hintergrund.
Und wirft die Detektive raus. Genau, er haut wieder so mit dem Stock auf den Boden.
Auf der Stelle!
Geht ihr weg!
So. Ja.
Die Nichte ist total erschrocken, denn es sieht aus, als ob der Onkel die Detektive mit seinem Stock schlagen will. Hat er denn hier auch getroffen, wie bei der ersten Szene?
Nee, sie, also im Buch ist es auch, da kommt sie rein, da hat sie auch nicht mehr das Militärhemd an, sondern irgendwie so einen roten, sehr eng anliegenden Anzug.
Ja.
Ja. Weil sie war ja unterwegs, wie man sich denken kann.
Ja.
Was war jetzt die Frage?
In der ersten Szene, was er im Hörspiel.
Achso, ob er schlägt.
Genau, ob er getroffen hat.
Er will schon wieder ausholen und sie kommt rein und hält ihn dann davon ab. Deswegen sagt sie ja, du willst doch Justus und seine Freundin nicht schlagen. Und dann geht er ja, um nochmal diesen Sprech zu bemühen, den du so magst, Riot. Nein, also jetzt kommt sein letzter Satz und hier gibt er nochmal alles, ja? Ich habe keine Ahnung, was dein Bruder und du sich ausgedacht haben, aber ich wünsche, dass diese Diebesbande mein Haus sofort verlässt.
Das muss so anstrengend sein, so zu reden die ganze Zeit.
Also wie gesagt, hier gibt er nochmal alles. Ja. Und ich glaube, es hat auch einen Grund, warum der dann nicht mehr vorkommt. Ja,
weil er dann gestorben ist.
Ja. Ja. Ende gut, alles gut.
So, also Willard entschuldigt sich bei den Detektiven.
So, was jetzt? Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Ja. Aber wie er sich entschuldigt, es tut mir leid, Jungs, er scheint Gedächtnisstörung zu haben. Vorhin hat er mir noch erzählt, ihr sollt sofort kommen. Nicht so gut.
So richtig, also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der größte Ben Becker-Fan, aber es ist so.
Ja, ich finde, es gibt noch schlimmere
Sprecher. Ja, es ist aber immer diese Gedächtnisstörung zu haben. Das finde ich so dumm, wirklich. Aber wie gesagt, ich finde auch hier nicht, dass. Also auch er ist so alt für die Rolle. So, er meldet sich noch einmal, wenn es der Onkel, also wenn der Onkel es sich anders überlegt.
Ja, da finde ich Justus gut, weil Justus richtig enttäuscht so rüberkommt und trotzdem gefasst. Alles okay, Herr Tempel. Ja, bis später, Willard.
Was ich eigentlich ganz schön finde, dass die drei Detektive sich jetzt so aussprechen so ein bisschen oder sich überlegen, der hatte doch nicht wirklich eine Gedächtnisstörung, oder? Das kam schon alles sehr echt.
Das ist sehr schön, ne? Weil Peter sagt ja, der Opi kam mir gar nicht vor, als ob er eine Mattscheibe hätte.
Ja.
Mattscheibe, auch so ein Wort, was keiner mehr sagt.
Nee.
Ja? Da finde ich aber, das hat mich früher schon aufgeregt. Ja? Also heute regt es mich nicht mehr auf, aber Paul sagt, sowas vergisst der Alte doch tatsächlich, dass er uns beauftragen wollte, den Adler zu suchen. Da haben wir notiert, Paul denkt, er sei inzwischen vollwertiges Mitglied bei den drei Fahrzeugen.
Witzig.
Im Buch sagt er nämlich, da hat doch der alte Jarvis schlicht vergessen, dass er Willard angewiesen hat, uns anzurufen.
Aber ich gebe dir ein bisschen recht, weil sonst ist es so in den Hörspielen ganz oft, dass sie sagen, die drei Detektive oder die zwei Detektive und den Namen. Und hier sagen sie ganz oft, Justus und die anderen drei. Also nicht
die,
so.
Die Jungen sprachen darüber oder sie sagen halt wirklich Paul und die drei Detektive genau, machen sie auf den Weg.
Ja, aber hier ist es ein bisschen, finde ich, sehr oft so, als ob er so wirklich so Mitglied ist.
Ja, es gibt ja generell dieses Phänomen vom vierten Fragezeichen. Ja, das ist ja ein Stilmittel, was immer wieder bemüht wird. Also es gibt wirklich etliche Folgen, wo sie mit einem Gleichaltrigen ermitteln.
Ja.
Und der wird dann so inoffiziell, das steht nie so in den Büchern und so, aber das ist dann immer so das inoffizielle vierte Fragezeichen.
Also wie die andere Folge, wo Dräger mitmacht in der neuen.
Ja, hier mit
wie war die denn hier? Mit dem Schiffsjungen
oder was war Verrat, das? Ne, wo er völlig auch seinen Akzent abgelegt hat.
Eine schreckliche Folge.
Aber ein guter Gast.
Ein guter Gast?
Ja.
Nee, das ist
Achso, du meinst das Hörspiel.
Ja, das Hörspiel war wo der Sprecher, Dräger.
So
witzig,
wie Dräger so wirklich so durch
durch die Blume gesagt eingeschlafen. Hat.
Ja, genau. Eigentlich hat man wirklich gemerkt, er fand das selber nicht so geil.
Ja.
Aber kann er ja nicht sagen. Aber er hat es ja wirklich sehr charmant gemacht. Ne?
Ja.
Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ja, genau. Also das vierte Fragezeichen, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Kandidaten. Mhm. Und Sascha Dräger durch seine Sprechweise kommt wirklich so rüber wie, na, ich gehöre jetzt hier dazu.
Das ist ja auch Tarzan. Ja,
es ist Tarzan, genau. Ja. Der versucht jetzt hier so unterschwellig so Peter rauszumobben.
Ja.
Also heißt es jetzt Justus, Bob und Paul. Ja.
Die nächste Szene. Der Wagen wird durchsucht.
Achso, da kam jetzt übrigens dieses Musikstück The Dandy.
Ah, deswegen hat mir die Szene, ist sie mir so in Erinnerung geblieben. Ja. Die vier durchsuchen jetzt den Wagen von Pauls Vater. Sie fanden nichts Besonderes, bis auf ein Stückchen Blei, das man zum Beschweren an einer Angelschnur benutzt. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch, weil sie reden ja von Blei und schon so Angelschnur und so. Die Detektive reden noch untereinander, ob das wirklich Blei ist und fahren zurück zum Schrottplatz.
Nein, das ist kein Blei.
Ja, warum kommt das eigentlich vor?
Was?
Nein, das ist kein Blei. Warum?
Nein, man denkt erst, es ist so ein kleines Stückchen Blei, aber Justus sagt ja, nein, das stimmt nicht. Schaut mal genau hin, das Ding war hohl und ist platt gedrückt worden.
Ja,
und aber das andere ist wahrscheinlich massiv.
Ja, aber zum Schluss reden sie ja noch mal vom Blei. Ist mir aufgefallen.
Blei.
Im Hörspiel.
Blei ist übrigens ein schönes Wort. Blei.
Blei, ja.
Nicht so schön wie Stahl, aber Blei.
Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt von vorhin, weil wir sind auf Seite 17 im Skript.
Oh Gott.
Aber im Original kommt jetzt ein tolles Musikstück. In der neuen Version kommt die Baum, 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 Baum Musik. Und ich habe geschrieben, beides super.
Mhm.
Die Melodie von dem anderen Stück, kannst du sie nachmachen?
Du, 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 du.
Ja.
Ja.
Ja, finde ich wahrscheinlich nur im Original gut.
Also ich habe ja nicht meine Version.
Nee, ich habe ja geschrieben, beides super. Ja. Jetzt gerade hat mich das sehr abgeschreckt.
Aber ich schicke dir, mein Freund.
Ja.
Wie gesagt, man kann ja das alles inzwischen bei Spotify hören, ohne lästiges Justus Jonas Gequatsche dazwischen.
Ja.
Schick dir mal die Stücke.
Ja, kannst du machen. Ich habe ja gesagt, ich fand es wirklich gut,
das Stück. Generell diese Manuel Backert-Stücke, da gibt es ja inzwischen schon 3 CDs.
Ist es eigentlich das, von dem ich auch die Platte habe? Ich habe da irgendeine Platte bekommen von Musikstücken.
Ja, habe ich, weiß ich nicht. Weiß ich doch nicht mehr, was ich
da witzig, dass ich vielleicht sogar seine Platte habe.
Ja, die hat jetzt, glaube ich, Matthias gegessen. Bei euch gibt es ja nichts zu essen.
Nee, das stimmt.
Ja, ihr habt ja kein Geld.
So, eine wichtige.
Ich habe zwar 50 Mietwohnungen, ne?
aber nichts zu essen. Ja. Eine wichtige Information von Tante Mathilda ist das nächste Kapitel.
Hört Viviana das ja eigentlich?
Hoffentlich. Die Angst, bei Mathilda arbeiten zu müssen, bestätigte sich nicht. Sie kommen zurück auf den Schrottplatz. Nee, warte mal.
Sie bekamen auf dem Schrottplatz zurück lediglich eine Information von ihr.
Was ist
ja, das ist ein komischer Satz, aber ich verstehe, was gemeint ist. Also sie kommen auf den Schrottplatz zurück und
wenn ihr eure Sätze wiederholen wollt, dann ist es möglich, wenn ich das einmal in der Zentrale mache.
Ich bin dir gerade hilfreich zugesprungen.
Ja gut, das stimmt.
Ich hätte auch sagen können, Mann, bist du bescheuert. Nicht mal das kannst du.
Ja.
Stattdessen sage ich, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so nett von mir.
Ja. So, sie bekam also einen Anruf, dass sich der Onkel dagegen entschieden hatte, den Fall an die Detektive weiterzugeben und dass es ihm leid tut. Da ist er jetzt aber wirklich noch mal irgendwie ein bisschen nett, dass er sich noch mal meldet.
Ja, das Gute ist aber, dass Tante Mathilda das erzählt und nicht der Typ selber.
Also, wahrscheinlich hat er gesagt, es tut mir leid!
Nein, der Willard entschuldigt sich, nicht der Alte.
Aber das weißt du ja nicht.
Doch, Willard sagt, es tut mir leid für die ganze Aufregung.
Ach, ich dachte, der Onkel war nochmal.
Ja, das wäre witzig. Ihr Schurkenalunken, es tut mir leid.
Aber wird da wirklich gesagt, dass sie nur einen Anruf bekommen haben? Ich glaube dir doch. Du musst doch nur sagen ja oder nein.
Ja, aber ich kann es ja auch gerne. Ich habe ja das Hörspielskript offen. Ich habe ja immer alles.
Ja.
So, ach, da seid ihr endlich. Mr. Willard Temple hat angerufen. Sein Onkel hat sich nun endgültig dagegen entschieden und es tue ihm leid. Siehst du,
da habe ich doch recht. Er hat angerufen, aber der Onkel hat gesprochen.
Ja, er hat ihm so einen Hörersohn gehalten, ne? Ja, bin ich jetzt drauf? Ja, ja, das Telefongespräch ist an. Es tut mir leid. Na, bestimmt.
Ja.
Jetzt nee, der hat, pass auf, der Onkel hat mit seinem Stock immer auf dem Kopf von dem Willard geschlagen.
Ja.
Morsezeichen. Und wenn du die Morsezeichen aufgeschrieben hast, kam der Satz raus, es tut mir leid.
Jetzt kommt ein bisschen, ja, sehr witzig. Ja, jetzt kommt.
Dass du es überhaupt noch kommentierst. Ja.
Jetzt kommt was. Das fand ich ein bisschen schwierig. Denn Justus fragt jetzt Mathilda, ob jemand Auffälliges auf dem Schrottplatz war, vielleicht auf einem Telefonmast. Und Mathilda sagt, ja, natürlich, der Monteur, der war aber wahrscheinlich auch schon da, als die Detektive noch da waren. Dann sagt sie, ah, oder doch nicht, naja, sie weiß es nicht mehr, da kann sie sich nicht so genau erinnern. Aber ich finde, dass Justus so direkt so auf den Telefonmast auf die Idee kommt und so, finde ich schon ein bisschen zu krass.
Ja, da muss man sagen.
Also oder vielleicht das, ist im Buch das, noch ein bisschen was anders.
Das Hörspiel lässt es wieder so ein bisschen offen, beziehungsweise kann man sich seinen Teil denken, dass er hier schon was ahnt.
Ja.
Ja, aber Justus ja oft immer nicht mit der Sprache rausrückt. Aber ich hatte ja vorhin diese Passage da kurz erzählt, wo sie diese Wanze finden, die plattgetreten ist. Und auch das oben, das hatte ich nicht erzählt, aber Bob kontrolliert ja das Dach von der Zentrale und da war das Telefonkabel offengelegt.
Ah. Ja,
das kommt im Buch vor.
Na gut, wenn das alles so ein bisschen vorkommt, dann ist ja doch klar, warum man dann so
fragt. Und man muss auch dazu sagen, das fehlt auch im Hörspiel, dass nämlich die Detektive später zu dem Telefonmast gehen mit einer Leiter. Peter muss wieder hochklettern. Dann macht er den auf und dann ist da so ein kleiner Kasten. Und dann sagt Justus, alles klar, das hat da jemand in unserer Abwesenheit montiert und wir sollen wohl abgehört werden.
Okay.
Ja. Deswegen, aber ich finde das, ich habe das damals schon, weiß nicht, mit 12, 13 verstanden, dass ich dachte, oh, Justus hat hier eine Ahnung. Und auch, dass die natürlich, der Willard, beim allerersten Mal hören habe ich schon gemerkt, alles klar. Wobei ich muss sagen, ohne Witz, ich habe das Buch vorm Hörspiel gekannt. Das ist spannend, ne?
Ich wollte jetzt gerade fragen, willst du einen Applaus
von mir? Nein, weil ich weiß noch, dass ich das Hörspiel, als ich das erstmal gehört habe, das Hörspiel fühlt sich für mich bis heute wie ein Fremdkörper an, weil die ganzen Betonungen und so in meinem Kopf schon durch das Lesen festgelegt waren. Und als ich das Hörspiel gehört habe, haben die sich halt nie so ausgedrückt wie in meinem Kopf.
Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig. Ich kann gar nicht die Frage beantworten, ob ich lieber erst einen Film sehe und dann das Buch oder erst das Buch und dann Film.
Ja, das Problem ist, ich sag mal, bei einem Film, wenn du jetzt einen Film guckst und dann das Buch, dann
hast du die Charaktere, wie die aussehen.
Richtig, dann kannst du dir nicht selber vorstellen, wie der Charakter aussieht.
Aber im Buch ist viel ausführlicher und du regst dich auf, wenn so Sachen fehlen. Deswegen, ich kann gar nicht sagen.
Weil du das Buch dann immer mit dem Film vergleichst.
Ja. Und ich hasse das aber auch, wenn ich den Film erst gesehen habe und ich die Charaktere so habe. Wie
bestes Beispiel immer noch, haben wir uns schon tausendmal privat unterhalten, das Buch Menschenjagd. Ja, das, wenn man, okay, erstens ist das Buch Menschenjagd von Richard Bachmann, also Stephen King, ist ein ganz anderes Buch und nicht so das, was Arnold Schwarzenegger da macht. Und das ist eigentlich so, das ist so ein Typ wie wir. Das ist kein Muskelprotz.
Vor allen Dingen, sondern, der ist arm, der will seiner Tochter helfen.
Ja gut, dass man Running Man den Film nicht mit dem Buch vergleichen kann, das...
Okay, aber so weit entfernt, aber, das ist ja wirklich nur 10% oder so.
Ja, aber trotzdem, ich habe beim Lesen nicht Arnold Schwarzenegger vor Augen gehabt. Eher hier der aus Terminator, der Arnold Schwarzenegger, nein. na, hier der andere, hier, Mann, wie heißt denn der?
Hier. Ich weiß schon, Bane hier.
Bishop. Bishop hier aus Aliens. Mann, wie heißt er denn? Der auch Millennium gemacht hat. Lance Henriksen.
Ja.
Eher Lance Henriksen im Buch Menschenjagd?
Ja.
So von meiner Vorstellung.
Das kommt schon hin.
Oder?
Und ich muss sowieso sagen.
Soll ich spoilern, was am Ende passiert?
Nein. Das ist schon ziemlich krass. Man muss aber sagen, Menschenjagd wäre eigentlich ein Film, den würde ich gerne jetzt neu sehen. So richtig so mit der Atmosphäre.
Running Man wird doch gerade neu verfilmt.
Wie, wirklich jetzt?
Ja.
Aber nehmen Sie da die Buchvorlage oder den Film?
Das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie, wenn, dann eher wahrscheinlich den Film nehmen.
Oh, das wäre schrecklich. Das
kann ich aber nicht sagen. Aber hast du den Trailer gesehen für Todesmarsch?
Nee.
Todesmarsch wurde jetzt verfilmt.
Also ist fertig, oder?
Ich habe jetzt bei Twente, weil vielleicht siehst du ihn heute auch, du gehst ja ins Kino, und die Chance, dass er da im Vorprogramm läuft, ist sehr hoch.
Weil Todesmarsch ist auch so ein gutes Buch.
Ja, habe ich mal den Anfang gehört, von David Nathan gelesen.
Okay, also da passiert jetzt nicht viel.
Ich finde jetzt hier nichts, aber Running Man soll ja angeblich neu verfilmt werden, und der Trailer von jetzt Todesmarsch, ich glaube, das heißt irgendwie The Long Walk oder so im Original, ne?
Das weiß ich nicht.
Würde ich mir gerne mit dir angucken.
Ja, okay. Ja,
weißt du, wer da mitmacht?
Nee.
Mark Hamill.
Schon bin ich raus. Wirklich jetzt? Als was?
Na, als Luke Skywalker.
Nein.
immer wenn einer stehen bleibt, haut er denen das Lichtschwert in den Kopf.
Nein, ja, aber wem soll er denn sagen?
Mark Hamill sitzt vorne auf einem der Laster und redet immer durch Megafon.
Ah, okay.
Ja.
Na, hat er ja wieder eine Hauptrolle.
Mark Hamill ist, aber ich muss sagen, Mark Hamill ist zwar jetzt nicht der beste Schauspieler, ich finde ihn aber ganz sympathisch.
Aber der ist schon sympathisch.
Ja, oder? Wobei, ich meine, er hat auch so über Episode 8 gemeckert und hat trotzdem das gemacht. Ich glaube, er ist zum Regisseur und hat gesagt, alles, was hier steht, über Luke Skywalker, scheiße. So, und jetzt gib mir mal einen Check.
Ja, aber Dings ist auch nicht mehr so erfolgreich hier. Harrison Ford.
Wie kommst du jetzt von
Star Wars?
Ja, aber es ging doch jetzt um Mark Hamill.
Ja.
Und schon bist du ja bei Harrison Ford, der arme Mark Hamill. Der guckt, der sitzt zu Hause und spürt, dass wir über ihn reden und freut sich. Und dann auf einmal, aber Harrison Ford. Und dann, okay.
So wie immer denkt er sich.
Wie immer, genau.
Wie
immer.
Das ist richtig scheiße von dir. Kann ich jetzt weitermachen?
Du hast doch wieder angefangen, irgendwie abzuweichen.
So, Justus führt die beiden anderen von Mathilda weg. Peter und Bob wollen wissen, was das mit dem Telefonmast sein sollte. Genauso wie ich das wissen wollte.
Stimmt, dadurch sind wir drauf gekommen.
Ja,
Justus, wir sind irgendwie auf Running Man gekommen, aber wieso? So.
Telefonmast, ich weiß nicht mehr. So, Justus entschuldigt sich und sagt, sie sollten sich lieber mit dem Hauptproblem befassen. Zum Beispiel, ist der Mann auf dem Rennrad der die Autoscheiben zertrümmert? Und wie geht er dabei vor? Was ist sein Motiv? Und wieso weiß er immer, wie er vorgehen muss, damit ihn die Polizei nicht erwischt?
Tja.
Das sind schon gute Fragen. Ja, Justus ist, Bob ist ein bisschen enttäuscht und fragt Justus, ob das alles ist, was sie jetzt bis Montag klären müssen. Justus sagt, mehr wird sich ja bis Montag nicht passieren, denn der Automater schlägt ja immer nur montags und mittwochs zu, wie wir das wissen, durch die Nadeln. Und gelb, wie waren die Nadeln? Rot, gelb?
Ja.
Blau?
Nee. Alle Regenbogenfarben.
Hm. Um mehr von der Person auf dem Rennrad zu erfahren, will Justus außerdem die Telefonlawine benutzen.
Da ist er wieder. Ja.
Aber die Telefonlawine, das haben wir jetzt hier auch nicht so oft aufgeschrieben. Mhm. Die kommt aber wirklich bestimmt 6-mal vor oder so, was? So wie sie sie nennen und so.
Ich muss mal nochmal, ich höre mir nochmal Riff der Haie an, wie oft da das Wort Kraftstoff vorkommt. Und dann höre ich mir nochmal ein Automata an und zähle mal mit, wie oft das Wort Telefonlawine kommt.
Ja, Kraftstoff kommt schon öfter
vor. Nein, das ist gar nicht so oft. Ich glaube, es war 12-mal oder so.
Wirklich?
Aber gefühlt war es 12.000 Mal. Ja.
So, die Nachrichten werden abgehört. Justus berichtet, und das wusste ich jetzt nicht genau, am nächsten Tag, oder, dass es unzählige Anrufe zu dem Rennradfahrer gab. Sie hören
Stimmt, es geht los mit Anruf über Anrufe. Ja, das ist jetzt der nächste Tag.
Ja. So, sie hören sich die Anrufe an. Übrigens muss ich mal sagen, ich finde die Qualität der Anrufe richtig gut gemacht. Mhm. Also es hört sich wirklich an, nee, das meine ich jetzt ernsthaft. Nicht.
Nein, ich lache nicht über dich, ich lache über etwas anderes.
Ja. Erzähl erst mal. Wie findest du denn die Qualität, wie so die Anrufe dargestellt werden?
Authentisch.
Weil wir hatten so oft Telefonate oder sowas, wo wir immer gesagt haben, hört sich das schlecht an, billig, hört sich nicht richtig an. Und hier hört sich das wirklich so an, wie aufgenommen, abgespielt und so kann man sich das vorstellen.
Authentisch.
Also wirklich gut. Mhm. Es wird berichtet, dass der Fahrer etwas unter seinem Trikot hervorholte und danach Scheim zu Bruch ging.
Und im Buch ist es viel besser gemacht. Da sind die live dabei. Also ich kann das mal kurz.
Live dabei.
Na, pass auf, die machen die Telefonlawine und dann warten sie auf die Anrufe und dann ist es auch, glaube ich, Mittwochabend.
Ja.
Oder Montagabend. Genau, es ist jetzt Montagabend und da ist er ja in Aktion und die sitzen wie als Live-Schalte vorm Anrufbeantworter und warten darauf, dass die Anrufe kommen. Und das fand ich wirklich atmosphärisch. Kann ich mal kurz vorlesen. Es dunkelte schon, als sich die vier Jungen nach dem Abendessen in der Zentrale versammelten. Sie saßen um das Telefon und warteten. Es wurde 8 Uhr und die Minuten verstrichen. Die Jungen wurden allmählich unruhig und unterhielten sich nur noch flüsternd, als könnte jemand mithören. Ah, kann ja im Prinzip auch, ne? Als lägen auch sie auf der Lauer im weit verzweigten Netz der Lawinenfahndung. 8.15 Uhr war es nun schon. Dann 8.30 Uhr. Das Telefon klingelte. Der erste Anrufer meldete sich über den Lautsprecher. So, weiter.
Aber sie reden nicht mit ihm.
Nein, die hören, die warten, was eingespielt wird. Die gehen nicht ans Telefon, sondern die zeichnen das ja alles auf. Ja, irgendwie, es ist so lustig, einer von diesen Anrufern, das habe ich jetzt erst kapiert zum ersten Mal, weil das ja, auch wenn die Anrufer gut sind, sind die sehr undeutlich teilweise. Ja. Und einer von den Anrufern, da merkt man wieder, das war lange vor Google und so. Der sagt nicht Mercury, der sagt Mercuri.
Dieses bin ich wahrscheinlich.
Ja, ein blauer Mercuri.
Ja, so. Bob hat die Eingebung, dass der Fahrer wahrscheinlich eine Luftpistole hervorholt.
Das kommt mir zu schnell.
Und mit dieses kleinen Bleikugeln die Scheiben kaputt
das, schießt. Entschuldige bitte, wenn ich dich schon wieder unterbreche, aber das ist so, die sitzen da, hören sich anrufen und so, wisst ihr was? Jetzt kommt mir die Erleuchtung. So, das finde ich sehr gekünstelt und kommt mir zu sehr aus dem Himmel gegriffen.
Justus und Peter sind begeistert von der Idee. Was meinst du denn, dass das zu schnell
wie Andreas Fröhlich, also beziehungsweise wie Bob.
Ach so, dass es gerade zu Ende ist und sofort die.
Wie er so darauf kommt, weil sie die ganze Zeit überlegen, die, wie macht er das? Oh, guck mal, ich habe was gefunden. Zerdrückter Bleiklumpen. Wie macht er das? Und jetzt so kommt er mir so aus dem Nichts, so nach dem Motto, hier der Hage Francis hat auch gesagt, ich will jetzt mal langsam Mittagessen, ne? Ja. Ich muss hier fertig werden. Bob kommt jetzt einfach so drauf.
Naja. Vielleicht hat er ja auch schon so eine Ahnung wie Justus, aber hat das für sich behalten.
Ja, aber dann geht es mir dann eher um das Schauspielerische.
Ja, ich weiß, weißt was du meinst.
Pass auf, bei uns wäre das so, ich habe eine Idee, pass auf. Und bei ihm ist so, wisst ihr was? Es ist eine Luftpistole. Das finde ich scheiße.
Bei dem letzten Anrufer sagt das Kind, also was aufgezeichnet wurde, dass der Rennradfahrer abbog und geflüchtet ist. Mhm. Justus vermutet, dass er gewarnt worden ist, und zwar über Kopfhörer.
Über Kopfhörer. Aber ein bisschen dumm. Komm her, Justus, ich geb dir eine Schelle.
Aber witzig eigentlich, wa? Heutzutage würde jeder sagen, ja, natürlich. Aber früher, wie soll er das über Kopfhörer hören, über sein Walkman?
Generell, da merkt man ja auch, also für mich fühlt sich die Folge ja immer noch, ich sag mal, schon modern an, weil wir so aufgewachsen sind.
Also für mich ist das alles nachvollziehbar.
Ja.
Heute hätte der aber so ein Ear-In, hier so ein Pott, hier hast du auch so eine Kopfhörer drahtlos, ja, ne? Hätte der drin. Und die würden
einfach übers Internet.
Ja, also, guck mal, ich weiß, später in der Serie, also so vor, auch schon wieder vor 25 Jahren, gibt's ja dann die E-Mail-Lawine. Mhm. Auch die wäre jetzt eigentlich jetzt überholt. Da würden sie wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe machen. Die würden alle reinholen.
Ja.
Und jeder zweite Post ist irgendwie, weiß ich nicht.
Enlarge your penis.
Nee, das wäre bei der E-Mail-Lawine. Ja. Nein, weiß ich, irgend so ein dummes Meme. Ja. Weiß ich nicht, so SpongeBob. Wie er diesen Regenbogen macht, interessiert keinen.
So. Die anderen beiden sind nicht überzeugt. Sie fragen sich, wie das gehen soll. Aber Justus hat die Lösung. CB-Funk. Mhm. Und dass sie außerdem wahrscheinlich selbst abgehört werden. Übrigens, CB-Funk hätte mir, glaube ich, da sind wir wieder zu alt für gewesen. Aber ich glaube, das hätte mir früher richtig Spaß gemacht. Also stell dir mal vor, du hättest so ein Teil und hättest so Frequenzen und hättest so mit jemand sprechen können. Ich ja, glaub,
war so irgendwie so nie so meins, so Funken.
Na, weil wir das ja nie hatten.
Ja, da waren wir schon zu alt, das war ja schon Ende der 90er
überholt. Man fand ja noch als Kind so Walkie-Talkies
toll. Ja, das ist klar, ja, ich sag nur Mickey Mouse.
Ne? Naja, und jetzt stell dir das mal vor mit CB-Funk.
Wie witzig, also, mal war bei der Mickey Mouse, man hatte so die Ausrüstung, eigentlich hat man dann nur geguckt, was der Vater macht. Ah, er holt sich ein Brötchen. Hast du das mal mit so geheimen, chiffrierten Nachrichten weitergegeben. Ah, jetzt hat er die Hausschuhe an.
Ah, ja. Die alten Zeiten.
Ja.
Ja. Justus will jetzt erst einmal herausbekommen, was der Täter davon hat, dass Autoscheiben zerschossen werden. Und jetzt werfen Peter und Bob so Theorien in den Raum. Ja. Hat ja was gegen Autos.
Wer profitiert denn schon von einer zerbrochenen Scheibe?
Oder gegen Autoscheiben.
Vielleicht hat er sie nicht alle.
Ja. Oder ist er ganz einfach ein Vandale, dem es Spaß macht, etwas zu zerstören.
Ja, so ein Vollidiot.
Und jetzt ist Justus so wie ich? Glaube ich nicht.
Ja, aber ich muss sagen, du meckerst ja mal ganz oft, wenn ich so bei Justus schimpfe. Ich mag Justus in dieser Folge. Weil er so die ganze Zeit einen klaren Kopf.
Na, ich weiß
er schon, er ist schon ein bisschen eklig, aber es geht noch.
Aber ich weiß, ich glaube, in einer neueren Folge wäre das so, dass er so vielleicht sogar so ein bisschen mitlacht. So, hey, ach, Junge.
Ja, oder sagen würde, ich hole mir mal was zu essen. Keine Ahnung. Aber hier ist er wirklich noch sehr, sehr so altklug. Aber es ist schon ein modernerer Justus als in den ganz alten Folgen.
Ja, er ist altklug, aber was du, glaube ich, auch nicht so mochtest, aber was er hier die ganze Zeit macht, dass er ja immer schon seine Ideen und so im Kopf hat oder seine Lösung.
Na gut, aber das ist ja Justus-typisch, dass er sich hinterm Berg hält mit seinen
Aber Post. Das magst du ja nicht sagen.
Nee, ich mag diese Justus-Jonas-Monologe nicht. Eigentlich, ich finde auch das Ende hier ein bisschen kritisch.
Ja.
Es geht aber noch.
Na gut, also Justus kommt jetzt mit seiner Theorie um die Ecke. Es geht darum, Autoscheiben zu verkaufen. Und Justus hat bereits auch schon recherchiert, denn es gibt nur eine Firma, die diese Autoscheiben herstellt. Wie war das? Marjon? Wie
hieß Sag die? Doch mal einfach Mr. Magoo.
Margon, Mr. Magoo
Glass Company. Margon Glass Company, das sagt ja auch der Peter Passetti jetzt sehr schön. Die Margon Glass Company war eine Firma mit untadeligem Ruf.
Also, was machen sie jetzt? Sie fahren natürlich dorthin. Mhm. Ist übrigens jetzt, finde ich, weiß nicht, wie es im Buch ist, jetzt ist schon wieder ganz schön Tempo im Hörspiel.
Ja.
So geht ziemlich schnell.
Finde ich aber gut.
Genau, dadurch ist es jetzt nicht so lang gezogen wie sonst immer.
Mhm.
Da die drei Detektive vor Ort nichts entdecken, also sie sind jetzt da auf dem Gelände, schmieden sie den Plan, dass sie sich aufteilen und Untersuchungen anstellen.
Da möchte ich nur eine Sache kurz sagen, ohne das jetzt komplett aus dem Buch vorzulesen. Ja. Das ist ein riesiges Gelände mit über drei Lagerhallen.
Ja.
Und so, und weiß ich nicht, wenn du da irgendwie in den Haupteingang willst, dann musst du aber erst auf dem Parkplatz, ist nicht direkt an der Straße. Und Peter und Bob begeben sich ja gleich in einen der Lagerhallen.
Genau.
Und das ist am helllichten Tag.
Siehst du? Hell!
Es ist das! Das ist am
helllichten Tag. Es ist hell, es ist ein Sommerbuch.
Na gut, aber in der Halle ist dunkel.
Ja? Okay, gebe ich dir recht.
Danke. Aber da hat mich dann wirklich im Buch genervt, dass man hat das Gefühl, das ist so Samstagnachmittag, alle sind schon zu Hause.
Ja.
Niemand ist in dieser Lagerhalle. Niemand. Und das fand ich unrealistisch. Weiter bitte.
Genau, Peter und Bob schleißen sich jetzt in die Lagerhalle rein. Während Justus mit den Leuten aus dem Büro sprechen will. So, da wollte ich dich fragen, kommt das im Buch vor?
Er zieht mir eine Schuhe ab.
Das hätte ich mir gewünscht.
Ja, ich habe eine gute Frau. Ne? Hier aus Hexengarten.
Ja.
Warte, ich suche das schnell. Machen wir bitte weiter.
Also, ich soll trotzdem erstmal weiterlesen.
Mhm.
Okay. Peter beschwert sich zuerst darüber, dass sie immer die gefährlichere Arbeit tun müssen, aber sieht dann auch ein, dass Justus das bessere schauspielerische Talent hat. Jetzt bin ich wirklich aufgeregt, was er da schauspielert.
Okay.
Mit 12.
Ja, genau. Also, weil er geht jetzt mit Paul in den Verkaufsraum, damit auch
ach, Paul ist auch dabei. Ja, Paul ist, ist immer dabei.
Ja, wobei ich habe ja auch das Gefühl, man merkt irgendwie so, mal ist er dabei und mal hat man das Gefühl, Sascha Dräger war dann gar nicht mehr dabei, also da hat schon Feierabend gemacht. Und dann tun die so wie, Paul, was sagst du? Piper Beta. Ne? Also, die sind jetzt im Verkaufsraum, weil sie auch vorhin, erstmal wollen sie sich da umgucken. Nebenan sind auch die Büros, alles praktisch, das, alles ist verglast. Man sieht auch alle Büros, ne? Richtig praktisch, dass sie schon alle ausschließen und mustern können.
Obwohl, das ist jetzt modern, dass alles verglast ist.
Aber wir reden hier von 1987. So, Justus trat rasch ans Ende der Theke, wo der Verkäufer soeben durch die Tür in den Hof gehen wollte. Damit verhindert er jetzt, dass der Typ Peter und Bob sieht. Hören Sie, guter Mann, wir sind die nächsten Kunden. Ich habe es recht eilig. Zeit ist Geld.
Der Mann, das sagt Justus.
Ja.
Mit 12.
Ja. Der Mann öffnete die Tür einen Spalt. Bin ja gleich wieder da, mein Junge. Ich bitte doch darum, diese unpassenden Vertraulichkeiten zu unterlassen, fuhr Justus auf. Ich bin es gewohnt, dass man mich mit Sir anredet. Und ich muss auf der Stelle eine neue Scheibe für meinen Rolls-Royce haben, damit mein Chauffeur Paul sie einsetzen lassen und mich ohne weiteren Zeitverlust nach Los Angeles fahren kann.
Wäre ich jetzt der Mitarbeiter, würde ich sagen, so mein kleiner Scheißer, geh mal hier raus.
Hier hast du 2 Euro, hol dir Lutscher.
Wenn Sie etwas anderes vorhaben, das Sie davon abhält, mich zu bedienen, dann werde ich mich wohl am besten an den Geschäftsführer wenden.
Ich möchte mit Sir angesprochen.
Die Hand am Knauf der halb geöffneten Tür zögerte der Mann.
Na, was ist nun? Äußerte Justus von oben herab. Soll ich den Geschäftsführer hinzuziehen? Mr. Marchen, habe ich recht? Wenn ich mich nicht täusche, hat mein Vater mit Mr. Marchen geschäftlich zu tun. Nicht wahr, Paul?
Der selbstgefällige und hochnäsige Ausdruck auf dem runden Gesicht des ersten Detektivs war nicht mehr zu überbieten. Unter Justus' Blick musste sich Paul mühsam das Lachen verbeißen. Doch dann beherrschte sich der Chauffeur und spielte die Komödie mit. Ich denke doch, Mr. Jonas Junior, bestätigte er in einer nahezu vollkommenen Imitation von Mortons Sprechweise. Der Verkäufer war platt.
Wär ich auch mit 22.
Er schloss. Nein, der Paul, der ist schon 16, ne?
Ja, gut.
Er schloss die Tür und kam hinter die Theke zurück, wo er nun Justus gegenüber stand. Tja, das heißt, sagte der Mann, ich weiß nicht, ob wir Rolls-Royce-Scheiben führen.
Sie belieben zu scherzen!
Justus' rundes Gesicht spiegelte fassungsloses Erstaunen wieder. Der verwirrte Verkäufer erbleichte. Oh, vielleicht haben wir doch welche am Lager. Ich werde hinten nachsehen.
Ja, seien Sie so gütig.
Justus strahlte wohlwollend. Das Modell ist ein Silver Cloud, Baujahr 1937. Der Mann verschluckte sich fast, nickte dann und ging nach hinten zu den Regalen, wobei er sich leise den Namen des Modells vorsagte. Jetzt habe ich es ja doch wieder fast vorgelesen.
Noch eine Frage. Bringt es die irgendwie weiter im Büro oder ist das jetzt nur so eine Szene?
Der hält den Typen davon ab, dass er den, den Verkaufsraum verlässt und eventuell Peter und Bob beim Schnüffeln erwischt.
Okay. Ja. So, Peter und wer war da? Bob entdecken jetzt ein Rennrad in so einem Nebenraum, glaube auch im Büro.
Jetzt kommt ja diese schreckliche Musik vom Anfang. Ja,
und dann ist da auch eine Plane, da gucken sie runter und da finden die halt die ganzen Klamotten mit einem Rucksack und einem Radio. Bob ist begeistert, der Fall ist gelöst. Ja?
Niemand.
Achso, du willst was gucken. Man hört Reifen quietschen. Jemand kommt daraufhin gleich ins Lager.
Mhm.
Bob und Peter verstecken sich. Sie sehen einen jungen Mann. Er geht direkt auf das Fahren und die Utensilien zu. Die zwei Detektive vermuten, dass er Beweise verschwinden lassen will. Sie kommen also aus ihrem Versteck und wollen den Mann stellen.
Stopp, Peter kommt aus dem Versteck. Der gibt jetzt nämlich die Deckung auf, ja, und spricht ihn direkt an. Und Bob sagt dann noch, Peter, bist du bekloppt? Bleib doch hier. Ich will dir nur kurz die Beschreibung von dem William vorlesen.
Das ist ja, aber Bob kommt doch bestimmt auch aus dem Versteck raus.
Ja, muss er ja, weil Peter so vorprescht. Da möchte ich auch gleich noch was zu sagen. Ja. Aber erstmal, laut Buch, der junge Mann war groß und mager. Sein blasses Gesicht war umrahmt von dunklem Haar, das auf den Kragen seiner blauen Sportjacke fiel. Der fährt übrigens eine Corvette.
Er hatte eine schmale Nase und einen schmalen, habgierigen Mund. Das finde ich eine wunderbare Beschreibung. Ein habgieriger Mund. Was ist denn habgieriger Mund?
Frag ich mich. Habgieriger Mund. Was macht er denn? Saugt er so, damit er alles in seinen Körper kriegt oder was?
Also den einzigen Menschen, den ich kenne, der einen habgierigen Mund haben könnte, ist Olli. Sein Blick war unstet. Auch ein schönes Wort.
Unstet. Unstet. Hört ja? man auch nicht mehr.
Nee, ne? Sein Blick war unstet, aber großspurig stolzierte er in seiner engen grauen Hose und in halbhohen schwarzen Stiefeln auf das Gebäude zu, als gehöre es ihm.
Das ja. Hört sich eher so an wie der, ja. wie der Revolvermann so aus Schwarz oder so.
Ja, ja, klar. Und jetzt noch mal der Sprecher dazu. Ja. Ne? Stell dir den Sprecher, also hör den Sprecher und stell dir diese Beschreibung vor. Ne?
Witzig.
Ja?
Witzig. Oh Mann. Ja, leider können wir nichts einspielen.
Nein, leider nicht. Können wir schon, dann ist der Podcast vorbei.
Ja. So, also sie kommen jetzt aus dem Versteck. Und man hört jetzt, oder man sieht jetzt, wie der Typ hier, der hagere Mann
mit dem habgierigen Hund,
eine Pistole zieht. Und jetzt finde ich aber die schauspielerische Leistung von Bob gut, weil ja. der ist wirklich geschockt und man merkt seine Angst und ja. probiert, Peter zu warnen und dass er abhauen soll und so.
Muss ich auch sagen,
richtig also, gut.
Das tut mir so leid, das zu sagen, aber das kriegen die in den neuen Folgen nicht mehr so hin. Ich nehme Andreas Fröhlich hier die Panik.
So ab, richtig Schock. Ne? So richtig.
Peter, nein, nicht!
Ja, die Stimme so, so ja. leicht überschlagen, so.
Ja, wie er das und macht. Das muss ich wirklich sagen, das ist, ich höre ja. das und denke, krass, ist ja ein Schauspieler. Also, ja. und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich gegenüber Andreas Fröhlich, aber ich denke so, also ich habe ja ein paar Mal jetzt schon gemeckert über ihn in der Folge.
Ja, ne? aber das hier ist top.
Das ist super top, ja. Also wirklich, ich nehme ihm diese Panik ab, dass er wirklich Angst um Peter hat, der wird jetzt erschossen.
Was ja. ich ein bisschen doof finde, dass gleich im Anschluss, also Peter eigentlich ihn schon die Pistole abgenommen hat, so, das geht wieder einen Tick zu schnell.
Ja, und ohne jetzt und, auch diese Passage vorzulesen, ja. aber im Buch ist jetzt eine richtige Verfolgungsjagd.
Ja.
Der bedroht Peter mit der Waffe, zwingt ihn, dass er das Fahrrad für ihn hinten reinzwängen soll. Und dann flieht er mit ihm. Aber dann kommt schon die Polizei und dann ist eine Verfolgungsjagd. Die endet dann irgendwie an so einem Feld. Der Typ rennt weg. Peter steigt noch aus dem Auto und rennt dem hinter das Feld hinterher und stürzt sich immer so auf aber, den.
Pass auf, jetzt muss ich schon wieder lachen. Sagen wir mal, jetzt jemand liest das Buch. Ja, toll. Das ist seine Lieblingsstelle in dem Buch. Mhm. Und er denkt jetzt so, mal gucken, wie diese Szene umgesetzt ist. Pass auf, er zieht seine Waffe. Und die nächste Szene, ich habe ihm die Pistole abgenommen.
Ja, aber das ist immer noch gut. Aber okay, ich muss es doch
verlesen. Aber komm, es ist ja? ein bisschen, ja. jetzt aber ehrlich, das ist ja. ein bisschen witzig.
Pass auf, die Polizisten waren noch ein gutes Stück vom Ende der Straße entfernt.
Der geht uns durch die Lappen,
stieß Paul ungeduldig hervor. Siehst du, er ist schon wieder dabei. Ja? Doch, eine, der rennt jetzt aus der Corvette übers Feld, ja? Auf irgendwelche tiefen Gräben zu. Doch eine zweite Gestalt war aus der Corvette gesprungen und raste los dem flüchtenden Mann hinterher. Es war Peter. Er holte stetig auf, als die beiden querfeldein auf die erste Barranca zu ihm. Barranca, keine Ahnung, kennt das Wort nicht.
Ja.
Im gleichen Augenblick, als die Polizisten die Abschrankung erreicht hatten und nun auch über das Gelände liefen, warf sich Peter auf den Flüchtling vor ihm und packte ihn mit unbarmherzigem Griff, sodass der junge Mann mit hochgerissenen Armen lang hinschlug. Sofort war der Gestürzte wieder auf den Füßen, aber Peter hielt noch eines seiner Beine umklammert und ließ nicht locker. Der Mann versuchte, seinen Verfolger abzuschütteln, aber sobald er das Bein befreit hatte, packte Peter das andere und hielt es mit aller Kraft fest. So ging der Kampf weiter, immer auf den Graben zu. Doch plötzlich war ein Trupp Polizisten heran. Peter ließ los. Aus dem Liegen sah er munter zu den anderen hinauf. Da haben sie einen Täter in Sachen Autoscheiben. Ja, der junge Mann wehrte sich heftig dem Zugriff der Polizisten.
Ja, so ähnlich ist es auch im Hörspiel.
Ja, ja, es ist fürs Hörspiel immer noch gut gemacht. Aber hui, es ist schwierig.
Ja, ich denke mal. Naja, aber wir wissen ja auch, wie Verfolgungsjagden generell bei den drei Fragezeichen ja. ist. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn das nicht dabei ist.
Ja, aber trotzdem, jetzt überleg noch mal die schauspielerische Performance von Bob, Peter auch.
Ja.
Und vergleich das jetzt mal hier mit, wie hieß die vorher, SMS aus dem Grab.
Oh. Weißt du, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann? Jetzt mache ich schon wieder eine Abschweifung, Entschuldigung.
Ist nicht schlimm.
Ist nicht schlimm, weil ich ja so viel Zeit habe.
Nee, ich beschließe, ich habe gerade beschlossen, dass du die Folge schneidest.
Also, oh Gott. Sascha Dräger.
Ja.
Den ich ja wirklich gut finde und so als Sprecher. Und wir haben ja gerade gehört, wie Bob geschauspielert hat, weil er Angst hat, dass Peter in Gefahr ist. Mhm. Kann das eigentlich Sascha Dräger?
So schauspielern?
So eine Szene. Ich habe das noch nie von ihm gehört, dass er... Das ist
eine sehr gute Frage. Also der... Also
wie gesagt, ich liebe seine Stimme, alles, was er macht,
super. Sascha Dräger ist ja meistens die coole Sau.
Genau.
Ja, zu 90%.
Gab es schon mal so eine Szene von
ihm? Ich überlege gerade, ob es mal eine Folge gibt, wo der... Also ich habe ja, wie gesagt, ich muss auch mal loben. Ich fand es zwar nicht so geil, aber in einer aktuellen Drei-Fahrzeichen-Folge, hier, wo die Clarissa Franklin wieder auftaucht, die Spur der Toten, da heult Bob. Und ich fand es ein bisschen lächerlich, aber weil ich die Folge sowieso generell schlecht fand. Aber ganz viele haben geschrieben, beste schauspielerische Leistung, was er da macht und so. Wo ich so dachte, ich habe Andreas Fröhlich schon besser gehört, ja. Aber der Mann ist ja auch schon seit 40, 50 Jahren im Geschäft. Trotzdem hat er das gut gemacht. Und jetzt überlege ich gerade, ob ein Sascha Dräger mal so eine emotionale Rolle gemacht hat. Kann ich dir nicht sagen.
Auch so bei anderen Sachen, die ich so von ihm gehört habe.
Ja. Wie gesagt, er ist meistens die coole Sau, die dir irgendwie einen Spruch drückt. Und
ich kann mir nicht vorstellen, so, dass er so kurz vorm Heulen ist oder so. Habe ich noch nie gehört.
Ich überlege gerade. Gibt es bestimmt, aber entzieht sich meiner Kenntnis.
Ja. Siehst du, müssen wir mal wieder ein Interview mit ihm machen.
Ja.
Dass er mal vor uns heult.
Dann sagt er, ich kann gar nicht heulen, weil mir fehlen die Drüsen oder so. Und dann sagen wir, das wollen wir doch mal sehen.
Ja, das wollen wir doch mal sehen. Da musst du leider, witzig, dann entführen wir ihn und foltern ihn, um zu gucken, ob er weint.
Hier habt ihr es zuerst gehört, Leute.
Könnte jetzt eigentlich jemand, der unseren Podcast hasst, genau diese Stelle zur Polizei, also sagen, hier, die wollen Sascha Dräger foltern.
Und pass auf, dann sagt die Polizei mal, den Häuptling der TKKG-Bande wollen sie entführen, alles klar.
Das wäre auch witzig.
Genau, dann sagt er, weißt du, Case closed. Apropos Case closed, es wäre schön, wenn wir diese Besprechung
machen. Ja, also, jetzt kommen Reynolds und Justus dazu. So, Reynolds ist erstmal nicht so begeistert von Peter seiner Tat. Also, sie haben ihn jetzt festgehalten und Peter die kommen
dafür
jetzt dazu.
Maßgeblich was für beigetragen. Und das finde ich aber auch gut, weil er denkt so, er wird jetzt richtig gelobt. Und der Kommissar sagt aber, Benjamin.
Naja, dass er das scheiße fand, weil so eine Luftpistole ist halt kein Kinderspielzeug.
Aber es ist doch gut, dass man das den Kindern sagt. Stell dir mal vor, in dem Hörspiel wäre jetzt, das hast du richtig gut gemacht und so. Und dann denkt so ein, weiß nicht, so ein achtjähriges Kind, na, dann wäre ich jetzt dem Bankräuber, der in meiner Straße gerade ist, auch überfallen.
Der hat ja bestimmt nur eine Luftpistole.
Genau.
Ja. So, Margon taucht auch auf, der Chef des Unternehmens.
Der Papa, ja.
Der Papa. Er sieht dort seinen Sohn, festgenommen von der Polizei. So, Reynolds fragt jetzt den Magun, ob es das Rennrad seines Sohnes ist. Und wenn ja, ob es auch seine Anziehsachen sind. Margon bestätigt das alles und sagt aber, dass diese Sachen eigentlich zu Hause gelagert werden. Und er wundert sich, warum sind die denn hier? Und jetzt will er aber...
Der haut den jetzt einfach noch richtig in die Pfanne, ne? Ich glaube, im Buch sagt er auch so, Papa, sag ihm nix. Was, dein Rennrad? Aber das ist es doch.
Wirklich?
Ja. Irgendwie so, Papa, nix sagen. Der sagt einfach alles. Übrigens, im Buch kennen sich Reynolds und der Mr. Margin.
Ja.
Die duzen sich sogar.
Oh, okay.
Ja, die Scott-Brüder.
So, jedenfalls möchte er jetzt eine Erklärung haben, warum sein Sohn hier festgehalten wird. So, Reynolds erklärt ihm jetzt alles. Das finde ich auch gut im Hörspiel, dass nicht alles wiederholt wird, sondern dass nur gesagt wird, Reynolds erklärt das.
Aber so funktioniert auch eine gut Geschichte erzählte, gut erzählte Geschichte, so rum, dass der Peter Passetti sagt, Kommissar Reynolds fasste die blablabla
zusammen. Genau. So, aber erinner dich mal ran, wie oft so in neueren Folgen, die 70 Minuten gehen, ganz oft das da mal zusammengefasst wird.
Erstens das, was schrecklich ist. Oder aber es wäre so, jetzt kommt erstmal ein Techno-Stück. Dann sagt der Erzähler, Kommissar Reynolds fasste noch mal alles zusammen, ja. Und dann kommt ein Jazzstück.
Dann geht's weiter.
Ja.
Witzig. So, Margon sagt nun, dass er erst vor 3 Monaten seinem Sohn einen Verkaufsposten als Verkaufsleiter gegeben hat. Und der hat dann aber jetzt in ganz schneller Zeit die höchsten Umsätze ja, eingebracht als je zuvor.
Das hat er so gut gemacht.
Ja, und während er noch so strahlt, wie toll er das gemacht hat, der Sohn, wird ihn aber dabei schnell klar, was sein Sohn eigentlich getan hat.
Ich finde die Reaktion von dem Sprecher sehr gut, von dem Henry Kielmann. Das hat er so gut gemacht. Er war der Oh Gott. Wie ihm das so dämmert. Das ist
ja, finde ich gut.
Also das ist sowieso ein sehr, sehr guter Sprecher. Ich mag den sehr.
Ja. Und guck mal, jetzt habe ich hier geschrieben, William sagt, obwohl es ja gar nicht William ist.
Das wäre witzig, wenn der jetzt sagt, das war aber der Willard. Nein, das ist William.
Aber das ist doch William.
Willard ist der andere Typ.
Ach, Willard und William, Willard, die haben fast die gleichen Namen, deswegen.
Das hatten wir schon, das Thema. Willard ist Ben Becker.
Ah, William.
Und William ist hier
Michael. Da habe ich doch alles richtig gemacht.
Nein, du hast gesagt, der Willard ist der Typ.
Voll aber ich habe William hingeschrieben. Ja. So.
Ganz kurz, können wir mal ganz kurz, nur damit wir das abgehandelt haben, über das Motiv sprechen. Du bist jetzt mein Sohn.
So, und der Sohn ist doch hier auch schon 18 oder so,
was? Ja, der ist über 20 oder so, ne?
Über 20. So,
und ich sage dir jetzt, du wirst jetzt in meiner Glasfirma, wirst du der neue Verkaufsleiter. So, und dann denkst du, ich muss der Beste werden. Ich fange an, jeden Abend oder fast jeden Abend jetzt die Straße lang zu fahren. Und Scheiben zu zertrümmern. Ja. Also, da fehlt mir so ein bisschen irgendwie, man hat das Gefühl, Rocky Beach wird auch gar nicht darüber berichtet oder gesprochen. Seit 2 Monaten macht der Typ das und nie findet einer mal so ein kleines Stückchen Blei. Das finden wieder nur die 3 Fragezeichen. Ja, okay, die Polizei ermittelt, aber ich habe auch das Gefühl, die Polizei ermittelt nur, weil der Adler gestohlen wurde. Ja. Vorher hat es die auch nicht interessiert. So kommt es jedenfalls rüber. Das müsste doch eigentlich, stell mal vor, man kriegt doch mit, wenn in seinem Kiez jede Woche irgendwo Scheiben kaputt gehen. Und hier habe ich das Gefühl, keiner redet darüber von den Einwohnern und nirgendwo steht es in der Zeitung, nirgendwo wird darüber berichtet.
Ja, weil es, was ich noch merkwürdig finde, wie oft wird denn so eine Scheibe bei so einem Auto kaputt gehen? Einmal im Monat oder so? Und hier sind es ja wahrscheinlich jetzt 100 Scheiben gewesen, keine Ahnung.
Das wird ja auch gesagt, guck mal, und Rocky Beach ist, da sind sie sich auch nicht einig. Ja. Hier habe ich das Gefühl, ist Rocky Beach so groß wie Los Angeles. Vom Gefühl.
Ja.
Ja, Rocky Beach ist aber relativ klein. Irgendwo in einer anderen Folge, ich glaube, bei Musik des Teufels wird gesagt, der kleine Küstenort hatte gerade mal so 10 Straßen oder so. Also vielleicht lange Straßen, aber Rocky Beach ist relativ klein. So, und da denke ich mir so, wenn 2 Tage in der Woche seit 2 Monaten immer Scheiben kaputt gehen. Dann
überleg mal, wie viel Geld er verdient haben muss.
Ja, und das hier natürlich, und das wird auch gesagt im Buch, das ist der einzige Laden in Rocky Beach, wo du so Ersatzteile bekommst.
Das steht auch hier.
Ja.
Kommt auch im Hörspiel vor, meine ich. Mhm. Aber dass der Verkäufer nicht so denkt, irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung.
Ja, das auch also, darüber würde doch auch die Belegschaft reden oder so.
Ja, ne? Genau.
Ja, also irgendwie so, ja, krass, was wir einen Umsatz machen jetzt seit Monaten, ist so heftig, oder?
Ja, auf alle Fälle, um das so ein bisschen.
Und da ist auch keiner bei von der Belegschaft selber. Der irgendwie sagt,
nee, ist total leer. So.
Ja, es ist irgendwie so ein bisschen. Das ist immer, ich finde ja die Folge gut, muss ich dazu sagen. Ja. Aber das sind so Sachen, so, wo so.
Ja, das hört sich so an wie so ein 2-Mann-Betrieb.
Ja, und da geht auch die Glaubwürdigkeit für mich verloren, dass auch so alles so. Das geht seit Monaten und nur die 3 Detektive kommen wieder darauf.
Weißt du, was ich cool gefunden hätte? Peter hält ihn so fest und dann kommen so vielleicht so andere dazu, die arbeiten. Hey, was ist denn da los?
Mhm.
Sowas würde ich cool finden.
Und dann sagt er, okay, dann wäre es ein anderes Ende, dass er sagt: Hilfe, der überfällt mich hier, dieser Jugendliche. Ja.
Aber es
fehlt so an mehr Leuten. Ja.
Aber weißt du, was ich schon wieder hasse, was ich blöd finde, dass, was ich hasse, weil ich auch leicht übertrieben.
Was ist Schoss? Nee,
dass der William so hingestellt wird, als ob er 10 ist ungefähr. So, nachdem das rauskommt, was passiert und der Vater gesagt hat, was er für Scheiße gemacht hat und dass er das selber zahlen soll und so. Ja, aber ich hab doch das Richtige gemacht, oder? Ich wollte doch nur, dass es uns gut geht. So,
ich wollte, dass du stolz bist auf mich, Papa.
Ja, aber so lange, also und dann greift der Vater das nochmal auf. Du wolltest, weiß ich nicht, so ungefähr, du wolltest hoch hinaus, ohne was Großes geleistet zu haben oder so, sagt er da auch noch so.
Ja, aber das ist jetzt so richtig 80er. Also das könnte jetzt auch ein He-Man-Ende sein.
Das wollte ich gerade sagen, oder? Das ist doch so, wie er da so redet.
Hey, Orko, was haben wir heute gelernt? Ja, Man at Arms hier, das steht ja auch so im Buch, ne? Ich wollte eben, dass du stolz auf mich bist. Oh nein,
Ich fürchte, dir ging es nur darum, mir zu imponieren. Dich trieb es mit ganz falschen Vorstellungen zum Erfolg, William. Du wolltest etwas darstellen, wichtig sein, nicht etwa Wichtiges leisten. Nun, jetzt musst du dafür bezahlen.
Ja, und das ist wirklich so diese Man-at-Arms, was haben wir heute bei He-Man gelernt, Rede.
Vor allen Dingen, ich wollte dir, ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Nee, du wolltest mir nur imponieren, ist das nicht fast dasselbe?
Nee, imponieren ist eher so, ich kann ja auch imponieren, indem ich was Falsches vorgaukel. Weißt du, wer so jemand ist, der gerne imponiert? Gustav Ganz. Und der leistet ja auch nichts, der geht nicht arbeiten, ja, der lebt nur von seinem Glück, aber der kann dann so imponieren, Daisy, schon wieder ein neues Auto, ne? Aber bei dem, der leistet ja sonst nichts, dass man sagen kann, so, oh, der Gustav, auf den kann man echt stolz sein.
Siehste, guck dir an, was ich mit meinen dämlichen Fragen aus dir raushole, Thomas.
Ja, das Gute ist, dass du dafür auch überhaupt nichts leistest, ne? Weil ich rede hier zu 90% und du
durch meine Fragen. Oh, ja, Mann, halt's mal. Habe ich dir schon ein paar Mal gesagt.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Ja. Okay, bitte.
So, ja, Herr William versichert jetzt aber, dass er nichts mit dem Adler zu tun hat. Wir erinnern uns, es ging ja eigentlich noch um eine Münze. Da war ich übrigens ein bisschen sauer, dass es noch nicht vorbei ist.
Ach so, du wolltest, dass es endet?
Ja.
Ja, das sind jetzt diese 6 Minuten, die zu viel sind.
Ja, ist wirklich so.
Du wolltest 40 Minuten überspielen, ja. Aber es geht jetzt noch so 4-5 Minuten.
Ja, also Justus ist sich auch ziemlich sicher, dass er nichts mit der Münze zu tun hat. Und alle wundern sich so, hä, warum das? Selbst Reynolds wundert sich.
Das alte Reynolds-Spiel.
Reynolds wundert sich.
Also, ich mag es ja nicht, wenn du und Olli immer so albern seid, aber ich finde Reinhold passt gut. Ich stelle mir jetzt wirklich Reinhold Messner vor. Nein,
so Reinhold. So
mit abgefaulten Zähnen.
Boah. Vor allen Dingen, wie alt ist der mittlerweile, Reinhold Messner?
Ich weiß nicht.
Der muss ja auch schon bald.
Er sieht schon selber aus wie ein Yeti.
Vor allem, wie er zugegeben hat, dass das wohl doch nicht.
Dass er seinen Bruder gegessen hat?
So Reinhold fragt Justus direkt, ob er denn etwas weiß, was die anderen nicht wissen. Justus sagt, er hofft es, aber er ist sich noch nicht ganz sicher. Er denkt aber, es hat etwas mit einem Trittbrettfahrer zu tun. Mhm. Er erklärt seinen beiden Kollegen, was es ist. Er denkt, dass der Trittbrettfahrer hofft, dass William verdächtigt wird und nicht er selbst. Justus sagt Reynolds, dass es wahrscheinlich schon mehr ist als eine Vermutung, da er weiß, dass sie abgehört wurden. Ja, wie findest du das eigentlich, dass Justus auch schon weiß, dass sie abgehört wurden, aber das nicht den Kollegen sagt.
Ja, das ist jetzt der Justus, der mir unsympathisch ist, der schon wieder mehr weiß, als er von den anderen
zugeben will. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich es verstehen, aber ich finde es eklig, wenn man abgehört wird, das nicht zu sagen. Also das kann ja sein, stimmt, dass sie irgendwas erzählen.
Ja, oder stell dir mal vor, wirklich genau, Bob telefoniert jetzt mal in der Zentrale und erzählt seiner Mutter, weiß ich nicht, der Ausschlag am Gemächt ist schlimmer geworden. Das ist ja schon sehr intim, ne? Da wäre es eigentlich cool, wenn du so sagen würde, tut mir mal einen Gefallen, geht mal rüber ins Haus oder so, wenn ihr telefonieren wollt. Übrigens, eine Sache, die mich auch stört, Peter fragt im Hörspiel, was ist denn ein Trittbrettfahrer? Dadurch wird Peter wieder so ein bisschen dümmlich dargestellt, obwohl er ja ein Detektiv ist. Ne? Ich finde, Peter sollte das wissen. Ja? Im Buch stellt Paul diese Frage
und
hat man dann halt Peter in den Mund gelegt.
Na, ist schon schlauer denn im Buch.
Danke. Oder? Ja, das ist ein guter Grund.
Ja, so, also Justus erzählt, er hat ein elektronisches Gerät in seinem Telefon gefunden. Außerdem wurden dort, wo die Polizei war, nie Scheiben zerschlagen. Was er denn, wenn man eins und eins zusammenzählt, vielleicht damit zu tun hat. Und William gibt ja zu, dass er über Kopfhörer von der Polizei gewarnt wurde. Ja. Also nicht von der Polizei, sondern dass er die Nachricht von der Polizei gehört hat.
Wir leben in einem Zeitalter, wo es so illegale Blitzer-Apps gibt und so.
Ja, per CB-Funk. So. Der Adlerdieb schützte wohl den Automaler, weil er somit nicht fürchten muss, selbst aufzufliegen. Justus hofft, den Adlerdieb bald präsentieren zu können.
Und wir gehen in die letzte Szene.
Und da frage ich mich aber auch immer so ein bisschen, ist das wirklich logisch?
Was meinst du jetzt?
Na, der Adlerdieb will nicht, dass der Automater auffliegt.
Ja, naja, klar, weil wir wissen ja, der Adlerdieb hat einen Fehler gemacht, ne?
Und wir haben es mit einem Trittbrettfahrer zu tun. Und wenn der irgendwann mal erwischt wird, wie es ja jetzt passiert ist, da hast du ja gesehen, er hat sofort gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Okay, Justus gibt ihm Schützenhilfe. Die hätten ja auch sagen können, so ein Blödsinn. Ne? Aber Justus, dadurch, dass er sagt, ja, ich glaube, sie haben recht, weil Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Aber es ist ja auffällig, es ist diese einzige zertrümmerte Scheibe, die auf der Beifahrerseite gemacht wurde.
Aber das weiß ja der
Dieb aber, nicht. Aber wenn der Typ sagt, ich bin immer mit meinem Fahrrad die Straße runter und habe mit der Luftpistole, was ich auch ein bisschen, lustigerweise wird im Buch gesagt, dass man das immer spannen muss, diese Luftpistole. Das ist, wo ich denke, im Buch steht, der Typ ist mit einem Affenzahn unterwegs, er holt immer die Pistole unter seinem Trikot hervor und im Vorbeifahren schießt er immer in die eine Scheibe.
Und ich erinnere noch mal an die erste Szene.
Ja, also ich finde das irgendwie, da muss der ja wieder Superman sein, dass er so gut zielen kann und immer, weiß nicht, mit einer Hand bei der Geschwindigkeit das unter seinem Trikot vorzieht.
Und der Täter heißt ja nicht Benjamin, oder?
Nee, eben. Ja. Du weißt doch, was ich meine.
Ja.
Das ist mir schon wieder ein bisschen zu konstruiert. So. Aber wie gesagt, wenn der jetzt sagt, irgendwie, das war meine Masche, ich bin da und da lang gefahren, dass man dann sagt, okay, dann hätte er ja extra auf dem Bürgersteig oder so fahren müssen.
So.
Und woher sollte er von der Münze wissen?
Tja.
Das passt nicht. Oder spätestens, wenn man bei ihm zu Hause eine Hausdurchsuchung macht, würde man die Münze ja auch nicht finden.
Ja.
Naja. Beantwortet das deine Frage?
Ja, so halb. Okay. So, Justus allein in der Zentrale.
Piper Peter?
Justus lächelt selbstgefällig und ruft bei Peter an.
Hier ist er ein bisschen eklig für diese.
Nee, das finde ich aber ein bisschen, das finde ich aber witzig, die Vorstellung, wie er so alleine zu Hause,
sich so ein bisschen am Glied dabei kratzt, so. Ja. Also, streichelt, ist besser gesagt.
So, er sagt jetzt, dass er weiß, wer den Doppeladler gestohlen hat. Sie sollen alle zur Zentrale kommen. Justus hat in der Werkstatt einen Beweis. Peter fragt nach einem Tipp, doch Justus gibt keinen.
Auch hier kommt Peter wieder so ein bisschen dümmlich rüber. Es ist ja gefaked, der Anruf, das wissen wir ja.
Aber das weiß ja Peter nicht.
Doch. Also im Buch ist es so, das wird nicht gesagt, aber Justus geht jetzt rüber in die Werkstatt im Buch und versteckt sich und dann hört man so aus allen Ecken von der Werkstatt so Geräusche.
Ja.
Und Peter rennt da irgendwie fast so ein Turm mit Holz um und stößt sich und dann denkt Justus so, oh Gott, hoffentlich hat man das nicht gehört. Und deswegen, für mich ist dieser Anruf gefaked.
Ah gut, aber das weiß man nicht im Hörspiel. Also im Hörspiel kann man da nicht drauf
kommen. Nein, es kann echt sein, ja, aber für mich ist es gefaked.
So, nach ein paar Minuten geht er in die Werkstatt. Dort versteckt er sich. Eine dunkel maskierte Gestalt dringt in die Werkstatt ein. Justus spricht sie sofort an. Es ist Sarah.
Sarah Connor. Sarah Connor.
Justus konfrontiert sie, dass sie sich gut mit Technik auskennt und CD-Punkt nutzt. Das ist schon Technik.
Das wird ja mal schlimmer werden.
Sie hat den Automater gewarnt, da sie den Doppeladler gestohlen hat. Außerdem hat sie das Telefon der Detektive abgehört. Deshalb hat Justus jetzt einen Fake-Anruf getätigt, damit Sarah hier aufkreuzt.
Mhm.
So. Justus sagt, wie findest du eigentlich... weiß Justus eigentlich, er weiß ja noch gar nicht, dass die Polizei da ist eigentlich.
Es kommt im Hörspiel nicht so rüber. Wie gesagt, wenn man das Buch gelesen hat, ist das alles gefaked. Deswegen, ja, wobei, er sagt ja gleich ein Glück, ne?
Also, ja, er sagt ja ein Glück. Und ist es nicht eigentlich doof, wenn er jetzt alles schon sagt, obwohl er gar nicht weiß, dass die Polizei da ist?
Er ruft bei Peter an und er sagt ja zu Peter, sagt er, hol Paul und Bob oder sagt er, und ruf auch die Polizei, das weiß ich gerade gar nicht. Weil sonst, wenn das jetzt wirklich die Justus-Jonas-Show wäre, ich mach die jetzt dingfest, ist es sehr, sehr leichtsinnig.
Kein Zeuge da,
nichts. Ja, genau, es ist sehr, sehr leichtsinnig, was er da macht. Ja.
Ja.
Das muss ich mal kurz gucken.
Naja, jedenfalls.
Hole Bob und Paul ab und komme sofort mit ihnen in die Zentrale. Aber da steht nicht, benachrichtige die Polizei.
Siehst du,
das sagt er im Hörspiel nicht.
Ist das nicht absolut.
Deswegen kann es nur gefaked sein, Benjamin, dass eigentlich, kann ich ja auch gleich sagen, im Buch ist es nicht nur, dass da die Jungen sind und der Kommissar, sondern auch der alte Jarvis, der ist da auch und kriegt jetzt das alles mit und sagt dann, ich war viel zu gut für dich, alles habe ich dir erlaubt. Ja, und dann schmeißt er die auch irgendwie raus oder so am Ende.
Ja, auch gut.
Aber er bemüht sich, dass sie einen Job findet.
Oh, das ist nett.
Das ist nett, ne? Das ist nett.
Ja, auf alle Fälle erzählt jetzt Justus, dass sie selber die Scheibe eingeschlagen hat, als der Onkel weg war und, das so gefaked hat. Und, Sarah stimmt jetzt so zu, aber sie sagt, sie sei im Recht. Ja, klar. Denn sie bekommt nie Geld von ihrem Onkel. Mhm. Und wenn Justus jetzt aber ihr den Beweis gibt, teilt sie mit Justus das Geld. $50,000. Und ich finde witzig, wie viel Wert das da irgendwie noch gehabt haben muss, weil sie sagt, du kannst hier alles davon kaufen, was du willst.
Ne, sie will halt den dummen Jungen irgendwie damit jetzt kriegen, ne? Aber auch wie er sagte, nein, Miss Temple, nicht alles kann man kaufen.
Es gibt gar keinen Beweis.
Genau, und dies ist eine Falle. Also, die ist ja auch richtig dumm, ne, dass er ihr das noch erklären muss. Das hier ist eine Falle. Schau mal hier. Das bist du und hier ist der Käfig, der jetzt runterkommt. Ich habe dich.
So, und jetzt, ich finde, ich liebe das auch immer, wenn die Bösewichte ihren Plan erzählen.
Ja gut, aber das ist jetzt, jetzt nicht so ausgefeilt. Es ist jetzt kein Oldboy.
Naja, du wusstest jetzt also, dass sie die drei Detektive zum Onkel geholt hat, damit...
Ganz ehrlich, Benjamin, lest dir das Buch durch, die ganzen scheiß Fingerzeige schon. Ich wusste...
Natürlich wusstest du das.
Ja, ich wusste das.
Ja, aber im Hörspiel weiß man das halt nicht.
Ja, so, aber also, ich sag mal so, da bleibe ich dabei, das Hörspiel ist wirklich so unanspruchsvoll von der Story.
Okay.
Man kann darauf kommen.
Ich frag dich Folgendes.
Ja.
Ja.
Ich muss dich pinkeln machen. Ja.
Wäre das nicht, du redest die ganze Zeit dazwischen, wäre das nicht leichter gewesen, ja, die drei Detektive anzurufen und zu sagen, können wir uns treffen, wir haben was über den Fall zu erzählen. Alle drei Detektive wären hingegangen.
Ja, so wäre eine heutige Folge absolut langweilig.
Ach so, und es ist besser zu sagen, der Onkel... Der euch hasst und nichts will, der will etwas besprechen wegen dem Fall.
Ja, das
und
ist doch super.
Geht in das Haus rein, wo der Onkel
ist. Das ist doch super. Na gut, da merkst du halt, dass der Willard und die Sarah, die sind halt absolut keine Profis. Also der ist ja auch dumm. Die sind beide dumm, die wissen nicht, was sie machen. Und ich glaube, Justus sagt im Buch auch irgendwie sowas wie, also er war sich ja nicht sicher, ob sie beide, sagt auch im Hörspiel, oder nur sie oder er dahinter stecken. Aber dass sie den so ein bisschen belatscht hat, so, oh, du ruf mal bei den Jungs an und so, ne? Also, es wird im Buch auch nicht ganz klar, ob der Willard auch schuldig ist oder so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen nur Mitläufer
ist. Willard ist ja bei mir William, also ja. Ja,
okay.
Also. So, okay.
Übrigens, eine Sache noch habe ich mir aufgeschrieben. Sarah wäre heute bestimmt eine Hackerin. Ja. Ganz sicher. Und ich muss es nur sagen, sie nimmt ja jetzt gleich diese Eisenstange.
Ja.
Im Buch ist übrigens ein Hammer, der auf der Werkbank liegt.
Aber hört sich schon brutaler an.
Ist schon krasser, oder?
Ja. Na, jedenfalls sagt sie denn, also Justus sagt, er musste nur rausfinden, wer das Telefon abhören wollte. Ja. Dann wusste er, wer der Täter ist. So. Und als er dann sagt, dass es keinen Beweis gibt, dann sagt sie, naja, dann muss ich. So, oder
dann werde ich.
Sie oder dann werde nichts. Ich. Und dann, sie werden gar nichts, legen sie die Eisenstange weg.
Ja, und dann ist es so, wie in so einem Horrorfilm, dass sie blitzschnell die Eisenstange auf den Kommissar wirft und das so durch sein Auge durch den Kopf geht.
Ja.
Und jetzt wird sie so zu so einer...
Und beim Tod sagt dann Reinhold, oh, ich habe alles mitgehört.
Ja, und dann bringt ihm nur nichts mehr. Und jetzt wird sie so eine Martial-Arts-Kämpferin und, weiß ich nicht, köpft Peter mit ihrem Bein und so.
Aber jetzt kommt die einzige lustige Szene, finde ich, aus dem ganzen Hörspiel. Justus sagte Reynolds, er hatte Angst, dass er die Eisenstange fast auf den Schädel bekommen hätte.
Ja.
Und dann antwortet Reynolds, das hätte er nicht zugelassen, weil sonst Justus sein Gehirn beschädigt worden wäre. Komm, das ist ein bisschen witzig.
Ja, oh nein, Justus, dabei wäre wirklich dein Gehirn beschädigt. Und vor allem dann sagt er, das war auch meine Befürchtung. Das ist noch witziger.
Ja,
das ist auch mein Gehirn wurde beschädigt. Keine Ahnung. Und jetzt, finde ich, hat so Peter so ein Fan-Moment. Sagt so, bravo, Justus, ich wusste, dass du schaffst. Der ist jetzt so, keine Ahnung, so wie Olli, der dich bewundert.
Ja, so, Justus ist ein bisschen maulig auf sich selbst, dass er nicht früher das Rätsel gelöst hat.
Witzig,
denn die Scheibe wurde auf der falschen Seite beschädigt, also bei der Sarah.
Ja.
Das ist eigentlich gar kein Abschlusswitz, aber die lachen trotzdem.
Na, in der Spotify-Version fehlt wieder was.
Ah, was fehlt da?
Justus sagt, alles klar, Kollegen. Und dann kommt die Abspannmusik. Und bei der alten Version sagt, glaube ich, Bob noch, alles klar. Aber dann war es das auch. Das haben sie weggeschnitten.
Also ein alles klar.
Ja.
Aber dann ist ja kein Witz.
Na, hier steht, Bob lacht.
Okay.
Aber warum? Wenn man ihn so lustig findet. Er lacht einfach. Ja, oder vielleicht sieht Justus, weiß ich nicht.
Dann freut die sich, dass Justus doch keinen Hirnschaden hat. Vielleicht hat
Justus noch so ein Spaghetti noch am Kinn kleben oder so.
Ach, wie bei Chevy Chase Las Vegas.
Ja, oder bei L'Oreal.
Ja.
Ja, gut. Keine Ahnung. So. Du hast jetzt ein bisschen erzählt, ich mache jetzt schnell mein Fazit.
Okay, ja. In der Zwischenzeit hole ich mir eine Banane.
Das ist so gemein, ich muss so dringend auf Toilette.
Ja? Das Fazit.
Das ist so unfreundlich von dir und so unhöflich.
Warte, ich hole dir auch eine Banane.
Das ist aber nett. Fazit. Ich habe es ja schon gesagt, ich kenne die Folge schon seit frühester Jugend. Ich habe sie ungefähr, ohne Witz, wahrscheinlich 2000 Mal in meinem Leben gehört. Weil, habe ich auch schon mal gesagt, ich mag ja die 40er-Reihe sehr. Was auch an diesem Piper Beta ein bisschen liegt. Ja, da sieht man mal, wie manipuliert man manchmal ist. Weil die 40er-Reihe ist somit die Lieblingshörspiele bei mir. Weil immer diese tolle Musik auch da am Anfang ist. Aber ich mag auch generell die Stimmen und die Atmosphäre von dieser Zeit. Mhm. Was mir halt aufgefallen ist, das habe ich schon gesagt, es liest sich wirklich wie eines der ersten Bücher. Also, es ist die ideale Blaupause für eine Drei-Fahrzeichen-Folge. Weil neben Telefonlawine kommt auch zum Beispiel sämtliche Geheimgänge im Buch vor. Das hat auch genervt. Die haben ja mehrere Geheimgänge, weißt du, ne? Diesen Tunnel. In neueren Büchern haben sie das eiskalte Tor, das ist dieser Kühlschrank.
Das haben die geklaut von Clever und Smart.
Ja, genau. Und im Buch wird jeder Geheimgang mindestens 3 bis 4 Mal genutzt.
Nein!
Und immer wieder auch gesagt, jetzt betreten sie Tunnel 2, jetzt gehen sie durchs rote Tor, jetzt gehen sie durchs grüne Tor. Das hat ein bisschen genervt. Das
ist nicht leicht übertrieben, 3 bis 4 Mal.
Ja, und vor allem es gibt...
Nee, ich meine, was du aufgeschrieben hast, das ist wirklich so oft.
Ich übertreibe jetzt nicht.
Okay, ja, das ist ja wirklich nervig.
Und es gibt einen Geheimgang, der, glaube ich, nur in diesem Buch vorkommt, weil ich habe wirklich gedacht, kenne ich gar nicht. Der dicke Bauch. Das ist irgendwie so ein ehemaliger Heizkessel.
Der dicke Bauch.
Der dicke Bauch. Der heißt lustigerweise im englischen Buch Easy Three. Keine Ahnung, okay, wie man auf der dicke Bauch dann kommt. Ja. Dann gibt es noch den Geheimgang Die Tür. Heißt im Original Door 4. Ja. Was hat das mit meinem Fazit zu tun?
Frage ich mich auch.
Ja, ich finde halt, das ist wirklich so, habe ja schon gesagt, an sich ist es so eine belanglose Folge. Ich wiederhole mich, es geht hier um jemanden, der Scheiben einschlägt. Ja. Und die Stilmittel sind irgendwie, dann ist Telefonlawine. Und jetzt kommt Morten und so. Es kommt alles vor, was eine gute Drei-Fahrzeichen-Folge ausmacht. Was ich der Folge wirklich zugute schreibe, ist die Sprecherleistung, ja. Die Atmosphäre, also es ist richtig schön 80er Jahre für mich. Und alle Sprecher sind richtig gut drauf. Klar, ich habe ein bisschen über Bob gemeckert, aber gleichzeitig ist er auch wieder toll und so. Ich finde die Chemie zwischen den Detektiven bzw. den Sprechern sehr, sehr gut. Mehr kann ich eigentlich auch gar nicht sagen. Ich gebe der Folge trotzdem nur 6 Punkte.
Oh.
Es ist eine gute 6. Aber sie ist eigentlich sehr, sehr belanglos. Und ich finde den Soundtrack auch ein bisschen einseitig, weil immer dieses komische nervt mich.
Soundmäßig ist sowieso nicht so viel. Also generell.
Ja, und deswegen, das ist eine gute 6-Punkte-Folge von 10. Es gibt aber bessere. Es gibt deutlich bessere Fahrzeichen-Folgen. Aber so von den alten Folgen ist es immer noch eine. Ich finde, die hört sich gut weg. Die tut nicht weh. Lustigerweise im Bobcast haben sie gesagt, es war für die, als hätten sie eine TKKG-Folge gehört. Gehe ich komplett von weg, also bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ja, aber mehr kann man auch nicht, man kann gar nicht so viel über die Folge erzählen. Sie ist okay, man kann sie hören, sie tut nicht weh. Alle Sprecher gut bis sehr gut. Und das war's, mehr kann ich nicht sagen.
Ja.
Achso, dem Buch gebe ich übrigens auch 6.
Gut.
Also Hörspiel und Buch, beides von mir 6 Punkte.
Habe ich beides falsch getippt. Ich habe beides 7.
Tja, schon wieder versagt. Ja.
Also ich muss sagen, ich mag so diese lokale Detektivarbeit, das mag ich sowieso immer sehr, wenn es nicht so, sie fangen den größten Verbrecher aus Irland oder sowas.
Also ganz kurz noch eins, wenn du es gerade mit lokal sagst, ich finde gut, dass die ganze Folge nur in Rocky Beach spielt.
Genau, das meine ich, ja, sowas mag ich sehr. Weil ich finde, da haben viele Serien immer so Probleme, ob das kann eigentlich fast alles nehmen. Die Simpsons, Schrecklich nette Familie, South Park und so. Wenn das so in ihrer eigenen kleinen Welt spielt, mag ich das oft. Und wenn das dann aber so ausufert, was ich auch übrigens bei drei Fragezeichen finde, wenn da irgendwelche Bilderdiebe mit sich auf der ganzen Welt. Und, na, ja, ich mag das nicht so. Und hier ist das mal so ein lokaler Fall mit den Autoscheiben. Da muss ja gar nicht so viel passieren. Aber trotzdem kann man hier miträtseln. Man kann das Rätsel sogar selber lösen. Was ja auch nicht in so viel drei Fragezeichen.
Das klang aber eben ganz anders von dir, wo du meintest, das wusstest du. Oder war es gezielt gegen mich?
Wahrscheinlich auch gezielt. Nee, weiß ich nicht. Was wusstest du? Was habe ich denn gesagt?
Dass man darauf kommen kann mit dem Adler, mit dem Dieb, wer das ist.
Weiß ich nicht mehr. Ich habe jetzt auch gerade erst eine Banane gegessen, deswegen bin ich jetzt wieder voll dabei. Ich weiß
schön, dass du jetzt ganz zum Schluss das gemacht hast.
Ich war, glaube ich, total unterzuckert.
Ja, mit die langweiligste Performance von dir, die jemals in der Besprechung, also hast du ja bei Feuermond, wo wir nachts aufgenommen haben, mehr geleistet als heute, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na komm, meine ersten Witze, die waren schon super.
Ich bin sehr enttäuscht.
Ja. Aber, nee, ich merke auch, ich glaube, die hatten hier zu der Zeit, hatten die vielleicht weniger Geld oder so, weil von der Soundkulisse so im Hintergrund ist ja eigentlich nichts. Ist ja fast, also wirklich nichts.
Ich kann die Frage nicht beantworten.
Man hört auch so in der Halle oder so Geräusche von der Waffe oder so. Man hört eigentlich wirklich nichts.
Jetzt stell mal diese Verfolgungsjagd vor.
Oh Gott.
Was die da hätten. Oh ja. Gott, ja.
Deswegen gebe ich der Folge übrigens auch 6 Punkte. Denn ich finde, man kann sie hören. Sie ist trotzdem irgendwie trotz allem ein bisschen spannend.
Ja.
Was das alles sein soll. Und das andere ist ja schon, was du gesagt hast, so Musikleistung, Mittel.
Ich finde, also
neue, alte Abmischung macht jetzt nicht so einen großen Unterschied.
Es wäre mehr drin gewesen, sagen wir mal so, weil die Vorlage auch mehr bietet.
Ja, ich finde, gerade auch, wenn die Folge heißt Automader und ja, so, man hätte ja auch mal Autos hören können. Jetzt so.
Na gut, irgendwie, aber dadurch, dass ja alles alle abends spielt, auch wenn du sagst, es ist für dich eine Sommerfolge.
Du hast ja gehört, das ist hell.
Ja, ja, ein. Du, man hört ja auch kaum. Doch, man hört mal ein Auto, wenn die draußen stehen, sich mit dem Kommissar unterhalten.
Ja,
stimmt. Ja, wo er sagt, ja, ich hole Presseausweise, wo der Kommissar schmunzelt.
Ja, aber überleg mal, dass das auffällt, dass das einzige Auto da ist. Ja,
und das Auto mit dem Typ, der das Fahrrad abholen will, hier mit dem William.
Ja, mit dem Quietschen da.
Ja. Gut, also 6 Punkte.
6 Punkte.
Wunderbar, ich muss sowas von auf Toilette.
Ja, deswegen, was hast du denn?
Habe ich doch schon gesagt. Ich habe beim.
Bei mir.
Ach so, stimmt. Du hast bei mir 7 getippt. Ich habe dir 5 gegeben.
Tja.
Ich dachte, dass dir die zu belanglos ist.
Nee.
Ja, zeig, ich will es sehen.
Also.
Weil behaupten kann man ja viel.
Da.
7 Punkte, 7 Punkte. 60.
60. Das ist ein B.
Okay, alles klar. So, Benjamin.
Ja.
Ich habe mich schon mehr mit dir amüsiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Deswegen, war nett.
Ja, war nett jetzt. Ja.
Gut.
So, kommt zum Live-Auftritt. Ah, nee, gibt's keine Karten.
Ja, stimmt. Wir sind ausverkauft. Außerdem, wenn ihr die Folge hört, ist schon November.
Ja, also, tschüss.
Tschüss.
Hat Spaß gemacht. Tschüss. Hat Spaß gemacht.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.